Ja, hallo, nicht wundern. In eurem Petacast-Feed ist das ja hier, ist doch mal wieder was eingetrudelt. Zum Ende des Jahres 2012 haben wir ja doch noch eine Episode geschafft für dieses Jahr. Surprise, surprise. Mit mir im Studio sind Friedemann
Ja, hallo.
als neuer Co-Moderator hier.
Ja, ich
Oder
freue
halt
mich.
Moderator-Co, ist Quatsch. Und unser Stargast heute ist Johannes.
Hallo.
Und Johannes ist Pilot. Bist du schon Pilot?
Noch nicht, nein, offiziell nicht.
Aber Flieger bist du.
Ja.
Ja, und deswegen soll es heute, das ist jetzt schon die nächste Überraschung, ums Fliegen gehen.
Genau.
Ja, dazu gab es ja schon auf anderen Kanälen Podcasts. Das Thema ist aber, finde ich, so spannend, dass man da also nicht genug drüber reden kann. Ja, und die Frage ist, wo fängt man damit an? Fliegen ist ja so ein Menschheitstraum, kann man sagen. Also zumindest gibt es, ja, solange es Menschen gibt, oder vielleicht nicht ganz so lange, also die ersten Höhlenzeichnungen haben sich eher noch mit Büffeln und Speeren beschäftigt, aber so ein klein wenig später dann haben sich die Leute halt Flügel an den Rücken gemalt. Und damals war das, glaube ich, irgendwie so, ja, eher was Göttliches oder Erhabenes, dass so also die Obergurus da so im Himmel rumgeflogen sind. Und viele Menschen hatten natürlich den ähnlichen Wunsch. Ja, und deswegen hat halt die Menschheit eine ganze Weile dran geforscht und gearbeitet, wie man sich denn so mal in die Lüfte erheben kann. Ja, und wir sind jetzt halt so weit, dass wir, sagen wir mal, vielleicht kann man das wirklich so sagen, ein bisschen primitiv uns schon durch die Lüfte bewegen kann. Also zwar rasend schnell, aber noch lange nicht so elegant wie, was weiß ich, wenn man eine Libelle oder so zuguckt, was sie so für Flugmanöver hinkriegen. Ich glaube, da kann man davon träumen. Zumindest, wenn man jetzt nicht von Modellen redet, sondern von halt Teilchen, wo wir uns reinsetzen können. Ja, das andere, was wir geschafft haben, besser als irgendwelche Tiere, wir können halt unseren Planeten verlassen mittlerweile.
Oh ja.
Aber das geht ja nicht mit so Flugzeugen, über die wir heute reden wollen, sondern das sind ja eher Raketen und was man da so alles hat.
Ja, das habe ich mir jetzt noch nicht vorgenommen.
Naja, bist ja noch jung. Ach, keine Ahnung, ob das so erstreben. Naja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja demnächst die kommerzielle Raumfahrt, wo man zumindest sind ja viele dran.
Wer weiß.
Ja, aber lass uns da mal mit ein bisschen Geschichte anfangen. Ja, der erste, der einem da, glaube ich, so einfällt, ist Leonardo da Vinci mit seinen.
Mit seinen Hubschrauber-Entwürfen, ne?
Genau, der sich
Ja.
so ja, schon technisch ziemlich gut, glaube ich, Gedanken gemacht hat.
Ja, ich habe nur gehört, also dass er damals zwar schon sehr viel Erfindergeist bemüht hat, aber dass die Sachen, die er sich ausgedacht hat, zwar schon einige, also Strategien enthalten haben, die man heute auch benutzt, aber dass allesamt, das hat irgendjemand mal nachgeprüft, nicht hätten fliegen können, wenn man sie denn gebaut hätte. Also es war schon so ein Schritt nach vorne, aber noch nicht weg vom Boden, sage ich mal. Ja.
Ja, und gut, ich meine, er ist ja damals auch nicht geflogen. Naja, und dann gibt es so ein paar wilde Überlieferungen, von denen man allen nicht weiß, ob sie denn wahr sind oder nicht. Und ich glaube, der erste Pionier, der sich dann wirklich so in die Lüfte erhoben hat, ist ja nicht weit von hier, vom Hügel gesprungen sozusagen.
Ja, genau.
Ja, und das war.
Otto Lilienthal, genau.
Ja,
Ja.
um meine Jahreszahl zu sagen, 1891.
Genau, oder hier, ja, hier ist gerade hier auf Wikipedia, da gibt es ein Bild vom 29. Juni 1895, aber das ist hier erster, ist das der erste Flug? Weiß ich jetzt gar nicht. Sonst Johannes, sag noch was
Ja,
zu
ich weiß nicht, also ich finde,
Lilienthal.
ich, so wie ich es kenne, die Geschichten, ist es so, dass es nicht wirklich so den ersten Flug
Ja.
gab. Es gibt viele Zwischenschritte, es gibt den ersten kontrollierten Flug, da sind die Gebrüder Wright immer genannt als diejenigen, die da erstmals richtig das, was sie da taten, auch überwachen und steuern konnten. Und vorher gab es natürlich schon einige Gelegenheiten, wo Leute in die Luft gegangen sind. Es gab auch in Deutschland noch jemand anderen, der auch so Gleitversuche gemacht hat und dann der Öffentlichkeit vorführen wollte, sich da aber irgendeinen Abhang ausgesucht hat, auf dem gerade irgendwelche Fallwinde vorgeherrscht haben. Und dann
ja, das war hier, das ne? Ich meine, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, was wir hier erzählen, das steht alles in der Wikipedia, so unser Skript. Das war der Schneider von Ulm, aha, den du gerade erwähnt hattest, ja, ja. Oder Albrecht Ludwig Berblinger, ja.
Ja, also es gab auf jeden Fall sehr blutige Anfänge und das hat sich dann alles so schrittweise weiterentwickelt. Die ganzen Leute in verschiedenen Nationen haben sich da Gedanken gemacht und jeder hat wieder irgendeinen kleinen Fortschritt hinbekommen und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass es dann auch mal kontrolliert vonstatten gehen konnte. Der richtige Boom in der Sachen technischer Entwicklung kam natürlich dann im Ersten Weltkrieg. Das ist immer so ein bisschen nicht besonders schön, aber auch hilfreich für die Luftfahrt, kann man nicht leugnen. Ne?
Klar, ja. Wenn das Militär Geld reinpumpt in die Entwicklung.
Ja, ich würde eine kurze Sache noch zu dem Otto Lilienthal. Das, was der halt gemacht hat, der hat so praktisch so einen Gleiter, mit dem ist er da den Hügel runtergeflogen und er ist leider dann ein bisschen später dabei umgekommen. Und wie man heute vermutet, war das wohl auch, dass er irgendwie ins Trudeln gekommen ist. Aber zu so ein paar Flugmanövern kommen wir dann vielleicht noch. Ja, mhm. Und bloß wenn wir halt jetzt beim Ersten Weltkrieg sind, diese Gebrüder Wright, das, was die halt geschafft haben, ist einen Motor dran zu bauen an ihr Flugzeug, mit dem sie dann da ein paar Meter am Anfang, klingt jetzt so ein bisschen herablassen, aber es war natürlich eine tierische technische Leistung damals, halt ein paar Meter fliegen konnten. Genau.
Mhm. Ja. Ja, und parallel dazu gab es natürlich auch wieder Entwicklung der Hubschrauber. Das ist alles ungefähr in der gleichen Zeit passiert. Und das wird aber zum Beispiel bei uns in der Ausbildung jetzt überhaupt nicht weiter mit thematisiert. Also da gibt es eine komplett davon abgetrennte Ausbildung, wenn man sich damit beschäftigen möchte.
Okay. Okay, weil das Flugprinzip halt anders ist oder?
Ja, genau. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, Hubschrauber sind besonders schwierig zu stabilisieren. Da müssen bestimmte Vorrichtungen am Hubschrauber sein, dass die Fluglage auch stabil bleibt. So die ersten Versuche, da waren noch Leute am Boden, die mit Seilen den Hubschrauber sozusagen immer so gelenkt haben, dass er nicht irgendwo zur Seite wegdriftet oder dahin fliegt, wo er nicht hinfliegen soll. Und das hat man mittlerweile natürlich richtig gut unter Kontrolle, aber es ist heute auch immer noch so, dass Hubschrauber eigentlich relativ schwierig zu fliegen sind, wenn man sie per Hand fliegt.
Aber also ich kenne das nur von diesen kleinen Quadrocoptern, weil ich mal einen bauen wollte. Und da ist es so, wenn man zum Beispiel, also die haben ja schon GPS mit dabei und dann kann man irgendwie den auf eine GPS-Position festsetzen und der steuert quasi über gegen. Aber das ist dann natürlich eine Computersteuerung, die dann sozusagen immer, wenn der Windböe kommt, gegenlenkt. Aber wie macht man das, wenn man den jetzt per Hand fliegt?
Ja, genau.
Lenkt man genauso gegen?
Ja, genau. Quasi. Also es geht darum, jede Störung auszugleichen. Das ist bei einem Hubschrauber ist das nicht so, dass der von sich aus stabil ist. Wenn ich ein Flugzeug habe, was ich austrimme und dann fliegen lasse, kann ich im Prinzip alle Hände wegnehmen und brauche keine, selbst wenn ich jetzt keine automatischen Systeme oder so habe, brauche ich keine Kräfte, um das irgendwie auf seiner Bahn zu halten. Das bleibt dort, wo es ist,
nicht weiter. Okay.
Wenn man es perfekt ausgetrimmt hat.
Mhm. Ja, oder wenn nicht, also ich kenne das so, dass du zwar alles loslassen kannst und naja, wenn das Ding halt ein bisschen zu langsam wird, dann nickt er halt nach vorne ab und holt dadurch Fahrt auf, wird wieder schneller und das pendelt dann halt auch so.
Genau, also das, wenn man es jetzt loslässt, dann findet es irgendwann so einen stationären Zustand, in dem es dann auch bleibt. Ja.
Was aber natürlich die Kunst der Konstrukteure von solchen Flugzeugen ist halt, das genauso auszupendeln. Ja. Ja. Aber okay, bei der Geschichte finde ich interessant, dass die Hubschrauber halt damals schon mit entwickelt wurden, weil ich das halt auch wesentlich komplizierter finde. Können wir dann vielleicht ein bisschen auf die ganze Technik nochmal eingehen. Naja, und so zu Zeiten vom Ersten Weltkrieg, da hatte man dann halt so, der Standard war glaube ich so ein Doppeldecker damals, oder? Was sie da so
durch die Gegend... Ich denke schon, ja. Ich war nicht dabei, aber...
Ja, ich kenne auch so die Filme hier, Mutter Baron und... Ja.
Ja.
Und Ja, aber halt ein Verbrennungsmotor war damals so gang und gäbe.
Mhm. Ja, genau, man hat also viel mit Kolbenmotoren gemacht. Das ging ja dann bis in die ganze Zivilfliegerei rein, dass man über den Atlantik mit so Kolbenmotoren geflogen ist. Irgendwann hat so ein Kolbenmotor dann seine Leistungsgrenze erreicht. Wenn man besonders große, schwere Flieger damit transportieren will, dann reichen die einfach nicht mehr aus. Oder man müsste sie so riesig bauen, dass die Hälfte vom Flugzeug nur aus Motor besteht oder so. Das ist dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Und dann musste man eben auf andere Antriebsarten zukommen, die man dann wieder aus der Militärfliegerei entlehnt hat.
Ja, wobei dort ja immer die Kunst ist, die Dinger so leicht wie möglich zu haben, weil man das Zeug ja mit sich durch die Luft führen muss. Also ne, zum einen Sprint, aber halt auch diese Motoren.
Ja, genau.
Ja, naja, und dann kamen halt irgendwann Düsen dazu. Und ja, was dann daraus geworden ist, wissen wir. da gibt es dann halt interessante Kampfjets. Nicht, dass ich die Technik als solches irgendwie besonders erstrebenswert finde, aber ich bin ja im Osten groß geworden, war bei der NVA hier bei der Luftwaffe hieß das gar nicht. Gar keine Ahnung, wie das richtig hieß damals, aber bei denen jedenfalls. Und auf dem Flugplatz, wo ich dort war, sind mal zwei MiG-29 so gelandet, weil die auf ihrem Flughafen, wo sie eigentlich runter sollten, irgendwie da nicht landen konnten. Und die wollten sich dann bedanken und haben da so ein paar Kunststückchen vorgeführt. Ist ja eindrucksvoll, ne? Wenn so ein Ding dann in der Luft dort stehen bleibt. Ne? Also die können auf ihrem Schubstrahl, konnten die Dinger dort in der Luft stehen. Das war irre. Also sowas habe ich dann irgendwie auch nie wieder gesehen. Okay.
Beeindruckend, was die so können, aber in der Zivilfliegerei ist das natürlich dann immer nur so die Anlehnung und dann versucht man da das Spritsparendste und Günstigste rauszuholen. Das ist immer so ein bisschen traurig. Dann gehen so die Sachen verloren, die Möglichkeiten, die man vielleicht mit solchen Sachen anstellen kann.
Ne? Ja, okay, aber es gibt ja dann die ganze Rubrik von Kunstfliegern, mit denen man, glaube ich, also auch irre Sachen machen kann. Ja, aber ich sag mal so, also das Düsentriebwerk war dann sozusagen, um im Bild zu bleiben, ein riesiger Schub für die Flugzeuge. Also in der technischen Entwicklung. Und was ist denn da heute so das Ding, wo halt geforscht wird und wo man versucht, die Dinger zu optimieren? Weil ich sag mal so, also wenn ich ein Flugzeug von heute angucke, das sieht jetzt nicht groß anders aus als vor 30 Jahren. Wenn ich meinen Computer angucke, der sieht heute komplett anders aus. Also der fühlt sich ganz anders an als vor 5 Jahren.
Ja, das ist richtig. Also man kann schon sagen, dass diese technologischen Entwicklungen jetzt nur noch so in den letzten Ecken ausgereizt werden. Also der Hauptunterschied zwischen Flugzeugen, die heute fliegen im Vergleich zu den 70ern, 80ern und so, liegt einerseits natürlich in der Effizienz, also man hat viel, viel spritsparende Triebwerke, aber auch im Lärm. Also die neueren Triebwerke, was jetzt so am 380 oder an der 787 dran ist, das sind Sachen, die da sieht man das Flugzeug und hört es erst dann, wenn es an einem vorbeigekommen ist, und das sind dann auch nur noch Strömungsgeräusche. Also vom Triebwerk selber ist fast nichts mehr zu hören. Und was eben jetzt wichtiger geworden ist, ist durch die steigenden Spritpreise die Effektivität von den Triebwerken. Und das erreicht man heutzutage größtenteils dadurch, dass man den Massenstrom, der durchs Triebwerk geht, erhöht. Denn das sorgt immer dafür, dass ich einen höheren Wirkungsgrad habe. Das heißt, dass ich mit meiner Verbrennung, die ich im Triebwerk habe, mehr Schub erzeugen kann. Und das sieht man auch, dass die Triebwerke viel größer geworden sind. Also zum Beispiel in den 80ern, das waren immer so dünne Röhren, kann man so sagen. Mhm. Und heute, wenn man sich so zum Beispiel mal so eine 777 anschaut, dieses Triebwerk, das hat ungefähr den Durchmesser von einem Rumpf von einem normalen Flieger. Ne? Also das sind unglaubliche Dimensionen. Und das ist sozusagen das ist so der Hauptbereich, in dem heute viel gemacht wird. Also es wird versucht, Gewicht zu sparen an allen Ecken und Enden, auf jedem kleinen Detail. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder was gelesen von der Lufthansa. Die haben mal einen Langstreckenflieger, der schon eine Weile im Einsatz ist, in einer Halle komplett durchsucht und auseinandergenommen und Teile gefunden, die irgendwo reingefallen waren, sei es jetzt irgendwelche Decken, irgendwelche Sachen, die Passagiere da drin vergessen haben oder im Frachtraum oder so kleine Stellen, die irgendwo sind, wo niemand hinguckt. Und die haben irgendwie festgestellt, dass sie insgesamt ich glaube, es war um die 200, 300 Kilogramm einsparen können, nur an Sachen, die überflüssig sind, die immer mitgeführt werden, aber nie irgendwo gebraucht werden, wie zusätzliche Toilettenpapierrollen und all solche kleinen Details. Und das macht unheimlich viel aus, wenn man so einen Flieger ja jeden Tag im Einsatz hat. Und bei solchen Langstreckenfliegern kann man meistens sagen, dass ein Kilogramm, was ich mehr mitnehme, ungefähr 0,6, 0,5 Kilogramm mehr Sprit bedeutet, die ich dann auch verbrate, um das mitzutransportieren. Mhm.
Ja. Okay. Ja, für die Physiker noch, also so ein Triebwerk ist der Schub, da geht die Geschwindigkeit, glaube ich, ins Quadrat ein. Und Masse so, also Schub ist irgendwie Masse mal Geschwindigkeit ins Quadrat, also Austrittsgeschwindigkeit von dem Zeug, was ich hinten rausblase.
Ich muss mal fragen, gehen wir jetzt davon aus, dass der geneigte Hörer schon weiß, wie der Auftrieb und alles funktioniert? Das haben wir nämlich jetzt ganz geschickt übersprungen.
Nee, das wollten wir ja noch machen, oder?
Ja, das wäre gut. Ja, weil wir sind jetzt schon bei Düsentriebwerken, da können wir ja vielleicht erstmal nochmal zurückgehen auf
die. Ja, nee, das war ja so die Geschichte, ja. Ne? Wo wir halt angefangen haben, das war halt, jemand hat da mit irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen Fell, aber wahrscheinlich sowas in der Art, irgendwie so ein paar Holzstreben bespannt und ist damit jetzt einen Hügel runtergesprungen. Genau. Bis so den ersten, ne, die ja bestimmt alle aus Holz gebaut wurden, die ersten Flugzeuge. Ja, und ne, wir sind deswegen auf Triebwerke gekommen, weil wir jetzt mal was so der latest and greatest Dings da ist halt genau. So in der Flugzeugtechnik. Ja, und das sind halt Triebwerke und halt das, die Flugzeuge immer leichter zu kriegen, weil ja, ansonsten so irgendwie bei der Aerodynamik oder so lässt sich wahrscheinlich nicht mehr so viel heutzutage gewinnen.
Mhm. Ja, so ein paar Prozentchen vielleicht schon.
Ja.
Ist immer schwierig, ne? Mhm.
Technik. Ja. Ja, warum fliegt denn so ein Flugzeug?
Ja, diese Frage wurde mir schon oft gestellt. Die beste Antwort, die ich hier gehört habe, war, weil es am Boden kein Geld verdient. Aber das ist nicht, glaube ich, nicht so zielführend. Ja, also wir haben natürlich, wir müssen irgendwie Auftrieb erzeugen. Und bei einem Flächenflugzeug passiert das, indem wir mit einer bestimmten Geschwindigkeit die Tragfläche anströmen lassen. Und dadurch erhalten wir dann die Auftriebskraft. Die entsteht eigentlich größtenteils dadurch, dass die Luft, die am Flügel vorbeiströmt, abgelenkt wird. Und es gibt mehrere Theorien, wie man es erklären kann. Letzten Endes führt es alles auf dasselbe hinaus. Also es ist dann so, dass die Luft oberhalb des Flügels ein bisschen schneller strömt. Dadurch der Druck, der oberhalb dieser Tragfläche auf die Tragfläche wirkt, ein bisschen kleiner ist und dann wird der Flügel quasi von der Luft, die unten vorbeiströmt, nach oben gedrückt. So kann man es grob erklären. Das kann man einerseits machen, indem man die Tragfläche wölbt, ne? Was man auch sehen kann, bei den meisten Flugzeugen ist die gewölbt, muss aber gar nicht sein. Also wenn man zum Beispiel einen Papierflieger baut, dann fliegt der auch, obwohl die Tragfläche nicht gewölbt ist. Dann kann man kann ja auch einfach eine Platte, sage ich mal, schräg in die Luft halten. Das geht auch, wenn man mal schnell Auto fährt und die Hand raushält, schräg nach oben, dann wird sie auch nach oben gedrückt. Ne?
Okay, aber das ist dann aber ein anderes Prinzip. Also ja. Das wäre sozusagen der Drache, den ich so im Herbst in Wind halte und aber am Strick festhalte, gegenüber halt dem dynamischen Auftrieb, was du vorher erklärt hattest.
Genau. Also es ist meistens eine Kombination aus beiden Sachen, die da wirken und natürlich ist es effektiver, mit so einer Wölbung den Auftrieb zu erzeugen. Aber wenn man zum Beispiel so einen Kampfjet anguckt, da ist auch keine Wölbung mehr zu sehen. Die sind dann, die fliegen auch nur deshalb, weil sie ein bisschen schräg im Wind stehen. Und das wird oft mal durcheinander geworfen. Aber meistens ist es so, dass beide Sachen sozusagen beachtet werden müssen. Es geht dann immer um das große Gesamtkonzept, wie strömt die Luft an dem gesamten Flugzeug vorbei und was für Kräfte entstehen dadurch. Und dann müssen die so konstruiert sein, die Flugzeuge, dass die Kraft genau so wirkt, wie man es gerne hätte. Und da gibt es auch viele Tricks, wie man zum Beispiel dafür sorgt, dass das Flugzeug jetzt stabil in der Luft liegt und nicht, wenn jetzt mal eine kleine Böe kommt, sofort nach oben oder unten wegschnipst und so. Das ist zum Beispiel bei Kampfjets das Problem, wenn die langsam fliegen, dann muss da immer ein Computer dabei sein, der die nachregelt, sonst würde jede kleine Böe den sozusagen sofort dazu bringen, in irgendeine missliche Lage zu kommen. Und das ist bei den Flugzeugen, die man sonst so kennt, eigentlich nicht der Fall. Das ist so, dass die bei einer Störung sofort wieder so fliegen, dass sie dann wieder normal in der Luft liegen.
Also wer ein guter Angriff eigentlich für solche Kampfjets. Von hinten mit dem Staubsauger anpusten
und fallen die alle runter. Und dann noch den Computer dazu ausschalten.
Ja, genau. Ja, aber theoretisch, ne, so kleine Flugzeuge, gerade die jetzt, wenn die noch komplett aus Metall gebaut sind, da kann man ja theoretisch den Motor ausschalten, da kann auch die Elektronik ausfallen, aber das kann weiterfliegen. Ja? Und bei so einem, wie ist das? Da muss man ja auch theoretisch bei so einem Kampfjet den Bordcomputer sehr stark sichern gegen irgendwelche elektromagnetischen Einstrahlungen, dass, wenn der ausfällt, das Ding würde ja dann sofort
runterfallen. Genau. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich kenne nicht die geheimen Tricks der Militärs, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr gut geschützt wird, denn wenn das ausfällt, dann ist man wirklich da verloren. Ja. Da kann man sich nur noch mit einem Fallschirm da rausretten. Mit Schleudersitz raussprengen lassen und dann sich freuen, dass man im Gegensatz zum Flugzeug das Ganze überlebt hat. Ne?
Mhm. Ja, was ich dazu nur, das ist ganz, ganz kurz, was ich gelesen habe dazu, ist, dass es irgendwie haben die Amerikaner mal so ein russisches Flugzeug auseinandergenommen und waren da ganz erstaunt, dass die da noch Röhren verbaut haben, also die Elektronik sozusagen mit Röhren realisiert haben, weil. Und so glaubt man eben, diese Röhren viel ausfallsicherer sind als jetzt, wenn man da jetzt alles mit Transistoren umsetzen würde. Also das ist vielleicht so die Erklärung, aber ich glaube, die Amerikaner machen das nicht so. Also die werden dann halt wahrscheinlich eher Halbleiter verwenden, aber keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch die Russen werden bestimmt heute eher sagen, Gewicht zählt auch.
Ja, obwohl das bei solchen Kampfjets nicht so das Kriterium ist. Die bestehen, glaube ich, sowieso zu 80% aus Sprit, wenn man das Gewicht anzieht. Also möchte ich jetzt nur spekulieren, aber es ist, das ist immer so. Das ist ja bestimmt auch
eine interessante Aufgabe für die Leute, die solche Flugzeuge entwickeln, ist, wenn die von 80% Sprit auf 0% Sprit immer noch dieselbe Fluglage halten müssen.
Also weil sich das Gewicht ja komplett verändert.
Da verteilt sich dann das Gewicht während des Fluges immer ein bisschen anders. Mhm. Na, aber egal, ich wollte noch ein Experiment aus meinem Kinderphysikbuch. Mhm. Da war so ein Versuch drin, dann hat man zwei Postkarten genommen, die hat man oben umgeknickt, an einen Stift gehängt und dann hat man die halt so leicht gewölbt. Und dann hat man die in den Abgasstrahl vom Staubsauger gehalten. Und das, was man so wahrscheinlich als erstes vermuten würde, ist, dass der Luftstrahl die zwei Postkarten auseinanderdrückt. In Wirklichkeit zieht es die aber zusammen. Und das ist, da kann man halt genau dieses Prinzip, dieses, was du vorhin erklärt hattest, dynamischen Auftriebs, halt mit dieser Wölbung und wo die Luft dann schneller strömt und dadurch halt so eine Art Sog entsteht. Das ist so eine Art, da entsteht halt ein Sog und unter der Fläche, der dann halt ein Druck. Finde ich, sollte man eigentlich wissen, bevor man in so ein Flugzeug steigt. Es gibt ja viele Leute, die nicht so gerne fliegen. Und oft ist das ja, weil sie irgendwie so eine Art Kontrollverlust spüren und nicht richtig wissen, warum denn das Flugzeug fliegt. Und da glaube ich, ist es immer hilfreich,
wenn man das stimmt. Aufgeklärt. weil es wahrscheinlich auch nicht so in ihrer normalen Umgebung so vorkommt. Also ich meine,
dass sie fliegen.
Ja, dass sie fliegen, ja, sicher. Ich meine, die meisten fliegen wahrscheinlich nur mal in Urlaub, aber
jeden Tag. Das Hauptproblem bei der Flugangst ist, denke ich, auch wirklich dieses Kontrollverlust-Thema, dass man wirklich selber nichts daran ändern kann, wenn man auf einen Berg zufliegt oder so, stelle ich jetzt mal vor. Also wenn man in einem Zug sitzt, dann fühlt man sich immer noch ein bisschen sicherer, weil man dann zumindest das Gefühl hat, wenn ich irgendwo, was weiß ich, in einem umgefallenen Waggon liege, kann ich versuchen, mich da noch rauszuquetschen. Und beim Flugzeug ist das ja alles nicht so einfach. Also aus Sicht des Passagiers gibt er da seine ganze Selbstkontrolle so in die Hand von dem, der das steuert. Und das ist immer so ein bisschen schwierig für die Leute, denke ich mal.
Ja, wobei das halt, denke ich, ganz stark ein psychologisches Ding ist. Wenn man auf der Straße lang läuft, dann gibt man ja auch im Prinzip viel seines
seiner Zukunft. Ja. Nur das Gefühl, so dass man nicht, dass man nichts ausrichten kann.
Ja.
Mhm.
Ja, aber lass uns mal bei Technik bleiben. Mhm. Jetzt haben wir also, so ein Flugzeug hat halt so einen Rumpf, da sitzt man drin. Oder da ist halt, was weiß ich, so der Koffer drin. Dann haben wir jetzt die Tragflächen oder halt Flügel beschrieben, auch wozu die Dinger gut sind. Und dann haben wir noch ganz wichtig, damit wir das Ding lenken können, Ruder dran. Da müssen wir vielleicht ganz kurz mal die Achsen einführen.
Ja. Also wir haben drei Achsen, um die wir das Flugzeug steuern möchten. Das ist einmal die Hochachse, das heißt, ich möchte nach rechts oder links, wie man das vom Autofahren kennt, sage ich mal. Dann die Querachse, also wenn ich um die Querachse drehe, dann will ich nach oben oder nach unten. Und die Längsachse, um die kann ich rollen, nennt man das. Wenn ich sozusagen die linke Tragfläche nach unten und die rechte nach oben bewege, dann rolle ich nach links. Und diese drei Achsen können jeweils mit den entsprechenden Rudern gesteuert werden. Das ist einmal hinten am Höhenleitwerk. Das ist nicht das, was nach oben zeigt, sondern das, was nach rechts und links weggeht, weil es nämlich die Höhe mehr oder weniger steuert. Dort haben wir die Leitwerksflächen für die Querachse.
Also ich mache jetzt mal aus dem Tierreich den Vergleich. Das wäre beim Wal die Schwanzflosse.
Ja, kann man so sagen. Ja, dann haben wir das Seitenruder. Das ist das, was an dem Leitwerk geht, ist, was nach oben geht.
Das wäre beim Hai die Schwanzflosse.
Ungefähr so.
Die nämlich senkrecht steht.
Genau. Und dann haben wir direkt an den Tragflächen noch die sogenannten Querruder, mit denen ich dann um die Längsachse rollen kann. Die schlagen dann entgegengesetzt aus. Also wenn ich zum Beispiel nach rechts rollen möchte, dann muss da an der rechten Tragfläche das Querruder nach oben ausschlagen, damit mein rechter Tragflügel nach unten bewegt wird. Und diese drei Achsen benutze ich jetzt, um das Flugzeug zu manövrieren. Dabei, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber die am wenigsten wichtige Achse ist in dem Fall eigentlich die Hochachse. Also das, was beim Autofahren das Entscheidende ist, wird beim Flugzeug gar nicht so wirklich beachtet. Das Seitenruder ist eigentlich nur, also im Idealfall wäre es schön, wenn das Seitenruder immer neutral wäre, das heißt, dass es keinen Ausschlag gibt. Bei den großen Fliegern wird es eigentlich nur dann benutzt, wenn irgendwas schief läuft oder wenn man zum Beispiel Seitenwindlandung oder ganz spezielle Sachen durchführen möchte. Denn wenn man jetzt in verschiedene Richtungen fliegen möchte, dann nutzt man eigentlich das Rollen mit den Querrudern aus, um seine Flugrichtung zu verändern.
Und das langt?
Es gibt immer dazu noch einen kleinen Ausschlag vom Seitenruder. Parallel dazu. Der sorgt dafür, dass mein Flug, meine Kurve, man nennt das koordiniert stattfindet. Das heißt, dass die Luft, wenn ich von oben aufs Flugzeug gucke, nicht schräg auf das Flugzeug strömt. Man möchte ja immer möglichst wenig Widerstand haben, wenn man fliegt. Und das erreicht man am besten, wenn die Luft ohne eine Seitenkomponente gerade auf das Flugzeug strömt. Man nennt das auch Schieben, wenn man seitlich darauf Luft strömen lässt. Und das möchte man eigentlich in jedem Fall vermeiden. Es sei denn, man möchte landen, dann ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn ich Seitenwind habe und meine Nase immer in den Wind halte, dann stehe ich ja ein bisschen schräg zu meiner Landebahn. Und das ist natürlich nicht erwünscht. Wenn ich dann aufsetze, dann rolle ich von der Bahn runter. Und deshalb muss ich dort in diesem Fall sozusagen schieben. Das bedeutet, ich lenke das Seitenruder aus und sorge dafür, dass die Flugzeuglängsachse mit der Bahn in einer Richtung ist und setzt dann auf.
Ja, dann. Okay, aber ich würde sagen, wir machen dann nochmal so einen Flug mit Start, Steigflug.
Nochmal komplett, ja.
Ja, gut. Bis zur Landung und erklären das mal so im Detail. Weil ich denke, das ist ganz spannend, auch wenn man da mal selber mitfliegt, so die zu sehen, was da der Pilot da vorne eigentlich gerade leisten muss. Aber lass uns mal, die Ruder und so hatten wir jetzt. Zur Technik, was ich in so einem Flugzeug habe, dann ja, könnten wir fliegen damit schon. Also wir haben dann klar den Steuerknüppel, mit dem ich halt, wie mit so einem Joystick, das muss man glaube ich nicht lange erklären, alle Ruder bewegen kann, außer natürlich das...
Das Seitenruder, genau. Das macht man über Pedale. Obwohl man dazu sagen muss, dass es auch noch, also was heißt noch? Es gibt auch Flieger, die keinen sogenannten Side-Stick haben, also so einen Joystick, mit dem ich fliege, sondern auch Steuerhörner, wie man das traditionell kennt. Also im Segelflieger hat man auch so einen Steuerknüppel. Und es gibt aber auch Flugzeuge, bei denen Steuerhörner verbaut sind, die so aussehen wie fast schon wie Lenkräder, bei denen man dann das Querruder bewegen kann, indem man es dreht und das Höhenruder wird dadurch bewegt, dass man zieht oder auch drückt. Und zwar das ist so, dass man, wenn man drückt, dass man dann nach unten fliegt und wenn man zieht, nach oben fliegt. Also die Häuser werden kleiner, wenn man zieht und größer, wenn man drückt.
Ja. Okay, ja. Und dann hat man ja als Pilot so vor sich ganz viele Anzeigen. Lass uns da mal durchgehen, was ist da so an, sagen wir, die wichtigsten.
Mhm. Ja, also es gibt natürlich, je nach Flugzeugtyp gibt es da unterschiedliche Anzeigen. Es gibt einige, die sind so gut wie überall zu finden und dann gibt es wieder welche, die man vielleicht nur in ganz großen Fliegern oder ganz bestimmten Flugzeugen findet.
Ja. Lass uns mal anfangen mit so was ganz Einfachem. Also ich würde sagen, wir machen mal komplett ohne Motor so einen Segelflieger.
Ja, also was vielleicht am, ja, es gibt zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Einmal die Flughöhe und einmal die Fluggeschwindigkeit. Die werden natürlich immer angezeigt. Und die werden mit Hilfe von Drücken, die man misst, angezeigt. Deswegen sind die auch nicht wirklich, also die tatsächlichen Höhen und Drücke, da gibt es immer so einige kleine Effekte, die man da auch mit beachten muss. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel steht, ich fliege so und so viel km/h, beim Segelflieger wird es meistens in km/h angezeigt, dann gibt es da noch so Effekte, die man beachten muss, dass 100 km/h in der Höhe, wenn man die angezeigt bekommt, eigentlich ein bisschen mehr sogar sind. Und das sind alles so ein paar kleine Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man das Flugzeug fliegt.
Also gemessen wird es ja über, wie du schon gesagt hast, über den Druck. Das heißt, das ist so ein Staurohr.
Mhm.
Und ja, da pustet sozusagen von vorne die Luft rein oder der Wind. Der Wind ist auch falsch. Also indem man sich vorwärts bewegt, halt drückt es vorne die Luft rein. Und das bekomme ich dann angezeigt als so ein Zeiger, der sich im Kreis dreht.
Genau, wie man das vom Auto kennt.
Ja. Genau.
Und es ist ja natürlich dann auch so, dass ich in der Luft unterwegs bin. Das heißt, die Geschwindigkeit über Grund ist dann entsprechend auch anders. Das heißt, wenn ich Rückenwind habe, dann bin ich über Grund viel schneller als das, was da steht. Das geht ja immer nur darum, wie schnell bewege ich mich im Verhältnis zu der Luft, die mich gerade umgibt. Mhm. Ja, und auch die Höhe, die misst man auch über den Druck. Dazu muss man im Prinzip den Druck am Boden wissen, damit man dann von daraus darauf schließen kann, wie hoch bin ich jetzt über dem Boden, beziehungsweise wie hoch bin ich über dem Meeresspiegel.
Das heißt, man muss sich eigentlich immer den aktuellen Wetterbericht vorher versuchen ranzukriegen, dass man das genau, dass man den Druck genau eingeben oder dass man das genau kalibrieren kann sozusagen. Ne?
Also kann man dann sicherlich noch mit drauf, wenn wir hier mal so eine Runde fliegen. Aber ich muss halt wissen, auf dem Platz,
wie der Druck
da ist, damit ich dann praktisch irgendwie das so einstellen kann, dass ich dann nicht auf Meeresspiegelniveau landen will und unterwegs plötzlich so die Wiese sich durch meinen Kopf schiebt.
Ja, das ist nicht so günstig, das stimmt. Ja, was gibt es noch für wichtige Instrumente? Also im Segelflieger gibt es dann, es ist besonders für Segelflieger wichtig, das sogenannte Variometer. Da geht es darum, wie schnell steige ich oder sinke ich. Da wird eigentlich auch nur eine Druckänderung gemessen. Das ist wichtig für den Segelflieger, weil er ja gerne dort fliegt, wo man Aufwinde hat, also wo die Luft sich nach oben bewegt, weil er ja ohne Motor im Normalfall im Gleitflug so ein bisschen nach unten unterwegs ist. Und dann möchte er natürlich die Stellen finden, wo es bergauf geht, sage ich mal so. Mhm. Und das zeigt einem dann an, wie viel Meter pro Sekunde man steigt und so. Und da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Du bist ja schon ein bisschen öfter Segelfliegen gewesen als ich.
Nee, na gut, aber vielleicht das Wichtige an der Stelle, das, wonach halt der Segelflieger sucht, ist Thermik. Und das, was passiert ist, ich mache es jetzt ganz einfach, ne? Die Sonne scheint auf die Wiese. Und dadurch erwärmt sich ja jetzt nicht unbedingt die Luft, sondern die Wiese erwärmt sich. So, und die Wiese wiederum erwärmt die Luft, die über ihr ist. Und damit entsteht eine sogenannte Warmluftblase. Und da wir alle wissen, dass warme Luft nach oben steigt, wird sich irgendwann diese Warmluftblase ablösen und nach oben steigen. Und genau das versucht man halt, dass Segelflieger, aber auch mit anderen Kleinflugzeugen wahrscheinlich, zu erwischen. Weil einem das sehr effizient, also quasi ein Segelflieger ist das Einzige, wie er wieder nach oben kommen kann, wenn er nicht irgendwie einen kleinen Hilfsmotor oder sowas drin hat. Ja, und das sieht man dann halt am Himmel, wenn die Segelflieger dann halt da rumkreisen, so nach Mittag meistens. Ja, und das sind dann halt auch die Stellen, wo dann später oben drüber irgendwie die großen Wolken entstehen. Mhm. Ja, und das ist halt ideal für so einen Segelflieger, weil er dort halt durchkreisen in dieser Luft mit nach oben gerissen wird. Kann man aber auch bei Vögeln beobachten, also gerade Adler so, die benutzen das ganz genauso. Ja, und das andere Ding, wie man halt als Segelflieger wieder nach oben kommen kann ohne Motor, ist an einem Hang. Wenn dort der Wind sozusagen auf den Hang weht und man halt mit der Luft dort mit nach oben gepustet wird. Was aber natürlich nicht so hoch geht wie bei Thermik. Aber ja, lass mal bei Instrumenten bleiben.
Ja. Ach so, ja, was vielleicht auch noch recht wichtig ist, ist der Kompass, den man natürlich benutzt, um die Richtung zu kennen, in die man fliegt. Also wenn man jetzt seine Landschaft unter sich sieht, ist das gar nicht mal so wichtig. Aber das ist eigentlich so auch eins der Grundinstrumente, was man mit benutzt, um sich zu orientieren. Und dann gibt es auch, das ist bei Segelfliegen jetzt nicht der Fall, aber typisch eigentlich für so kleinere Motorflieger bis auch zu den großen, der sogenannte künstliche Horizont. Das ist also eine Anzeige, in der immer so eine Art Kugel zu sehen ist. Wo ist Himmel, wo ist Boden? Das ist eigentlich vor allen Dingen dafür vorgesehen, wenn man draußen nichts mehr sieht, dass man sich orientieren kann. Im Normalfall würde man ja sagen, okay, ich kann mich auch daran orientieren, wohin meine Schwerkraft wirkt. Aber das Problem ist beim Fliegen,
man kann nicht immer einen Stift runterfallen.
Genau, ja, das, erstens das. Und zweitens, das ist auch ein bisschen trügerisch, denn wenn man zum Beispiel eine Kurve fliegt, dann hat man ja so eine seitliche Beschleunigung und dann ist es so, dass die Schwerkraft gar nicht in die Richtung zeigt, wo der Stift hinfällt. Ne? Also ich könnte eine Kurve fliegen und meinen Kaffeebecher halten und trotzdem würde der Spiegel im Kaffee nicht schwanken, obwohl ich rausgucke und der Horizont vor mir schräg ist. Also dass durch diese Kurvenkräfte entsteht sozusagen eine Art Scheinlot, kann man sagen. Und sowas ist natürlich besonders gefährlich, wenn man jetzt nichts mehr sieht draußen und sich als Mensch auf sein Hosenbodengefühl verlässt, sage ich mal so, dass einem sagt, wo ist oben und unten. Und deswegen hat man als Orientierungshilfe immer diesen künstlichen Horizont. Und es ist eigentlich sogar so, dass man, wenn man jetzt in der Motorfliegerei unterwegs ist, dass man möglichst sich an diesem Instrument orientiert und dann immer schnell zu den anderen Anzeigen guckt und zwischendurch immer wieder darauf. Also das ist so das zentrale Element, wenn man mit einem Motorflieger unterwegs ist. Da gibt es so eine richtige sogenannte Scan-Technik, die man sich aneignen soll, dass man immer, also natürlich soll man auch rausgucken, falls einem jemand entgegenkommt oder so oder von der Seite, aber es geht auch darum, bei den Instrumenten in einer bestimmten Reihenfolge immer wieder zu gucken, habe ich kleine Abweichungen und meistens machen die sich relativ schnell auf dem künstlichen Horizont bemerkbar, denn dort sind sie schneller zu sehen als bei den anderen Anzeigen. Hm. Ja.
Ja. Was gibt's noch? Das ist das gleiche wie Wendezeiger, ne?
Nee, der Wendezeiger ist nochmal was anderes. Da geht es darum, wie schnell fliege ich eine Kurve sozusagen. Das ist der ist im Segelflieger, glaube ich, auch drin, ne?
Ja.
Da geht es darum, da habe ich so eine kleine Libelle nennt man das, glaube ich. Das ist dieses so ein gebogenes Rohr, wo die Luftblase zu sehen ist. Und die zeigt mir eben genau das an, dieses sogenannte Scheinlot. Das heißt also, es ist quasi ein Kaffeebecher, nur in einem kleinen Röhrchen gefangen. Ja. Also ich versuche dann, diese Luftblase, die da zu sehen ist, immer in der Mitte zu halten, um dafür zu sorgen. Das ist nämlich ein schöner Zusammenhang, den die Physik so eingerichtet hat, sage ich mal. Immer wenn diese Luftblase in der Mitte ist, dann bedeutet das auch, dass mein Flugzeug nicht schräg angeströmt ist. Das heißt, dass ich koordiniert fliege, beziehungsweise dass ich ganz wenig Widerstand habe, weil ich gerade von vorne die Luft bekomme. Und das ist auch in der Kurve der Fall. Also wenn ich um die Kurve fliege, ist trotzdem diese kleine Luftblase in der Mitte, weil sozusagen die Schwerkraft und diese Kurvenkraft dafür sorgen, dass trotzdem noch dieses Scheinlot auf den Fußboden vom Flugzeug zeigt. Das heißt, dass der Kaffee nicht schräg stehen würde.
Ja, oder wenn man halt die Kurve nicht richtig fliegt, dann
nicht. Das Ding halt aus. Genau, und dann gibt es im Wendezeiger auch noch so einen kleinen Pfeil, der zeigt einem einfach an, wie schnell man um die Kurve fliegt, also um wie viel Grad pro Sekunde man sozusagen seine Richtung ändert. Das wird über so einen kleinen Kreisel gemacht, der da drin steckt. Soweit ich das weiß. Ja, und das ist eigentlich ist auch ein relativ wichtiges Instrument, aber man muss es nicht so sehr oft beachten wie die anderen. Also das sind so die Hauptinstrumente. Die Geschwindigkeit sollte immer im bestimmten Bereich sein. Das ist sehr wichtig. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und die Flughöhe ist natürlich auch essentiell. Also beim Segelflieger kann man die sich ja leider nicht aussuchen. Aber wenn man motorfliegend unterwegs ist, dann gibt es da bestimmte Regeln, an die man sich halten muss.
Und ja, runter kann man immer. Also
verringern ja, kann man sie. Genau. Ja, und das ist natürlich dann ein wichtiges Instrument. Ja. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Instrumente, bis zum Reifentemperaturanzeiger und solchen Scherzen. Und ja, das sind verschiedene Sachen. Da wird dann auch dafür gesorgt, dass man auch darauf aufmerksam wird, wenn da irgendwas schief geht. Man kann ja nicht immer gleichzeitig 40 Instrumente angucken oder so. Das ist ja nicht so. War früher sehr anspruchsvoll. Deswegen gab es da ja auch noch mehrere Leute in den großen Fliegern. Da gab es ja bis zu 5 Personen, 2 Piloten, einen Navigator, einen Funker und einen Bordingenieur. Und jeder hat auf irgendwelche anderen Anzeigen geguckt. Und heutzutage ist das alles so komprimiert, dass es 2 Leute schaffen, um sich damit zu beschäftigen. Und die,
weil du es gerade ansprichst, Funker, das heißt, ein Funkgerät hat man für gewöhnlich noch mit.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also es gibt zwar auch Flugzeuge ohne Funkgerät, die dürfen auch in bestimmten Bereichen unterwegs sein, aber im Normalfall ist es also in bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen eigentlich festgeschrieben, dass man so ein Funkgerät hat. Das ist eigentlich ähnlich wie so ein Radio, also es endet auch auf ähnlichen Frequenzbereichen und nur mit dem Vorteil, dass man sich selbst auch äußern kann. Ne? Also man kann natürlich auch zum Boden funken und dann gibt es natürlich bestimmte Verfahren, wie man mit dem Flugplatz kommuniziert oder auch wenn man in der Luft ist, gibt es bestimmte Bodenfunkstellen, mit denen man dann sprechen muss und das kommt dann auch wieder drauf an, in welchen sogenannten Lufträumen man unterwegs ist, ob das jetzt alles ganz streng reglementiert ist, wie zum Beispiel in großen Verkehrsflughäfen, oder ob das alles relativ locker ist und die Kommunikation eher so eine Art Sicherheit bietet, dass man eben nicht ineinander fliegt und dass man Bescheid sagt, wo man ist und so. Das ist dann eher so ein bisschen lockerer. Das kommt immer darauf an, in welchem Luftraum man sich bewegt. Da gibt es verschiedene. Und je nachdem, wie viel Verkehrsaufkommen in einem bestimmten Gebiet ist, so wird dann auch der Luftraum gestaltet.
Würde ich sagen, machen wir dann nochmal ganz kurz
extra.
Gut. Ich wollte erstmal bei den Instrumenten bleiben. Ja, ich glaube, die Sachen, die man jetzt unbedingt braucht zum Fliegen, die haben wir durch. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Also ich hatte ja gesagt, wir bleiben erstmal so grob beim Segelflieger. Wenn da ein Motor noch mit drin ist in dem Ding, dann will man bestimmt irgendwie die Drehzahl sehen, man will Temperaturen sehen, Öldruck ist eine wichtige Sache, glaube ich. Mhm. Und Tank ist, glaube ich, auch noch eine ganz interessante Sache.
Weil das stimmt, ja.
Es geht ja dann wird das ja mit Höhengewinn auch nicht mehr unbedingt, wenn der Sprit alle ist.
Das stimmt, ja.
Dann jetzt stelle ich mir gerade so ein Cockpit von so einem Verkehrsflieger vor. Und wenn man dann einen Film sieht, dann schwenken die da immer vorne rein und dann sitzen die da irgendwie 5 Minuten gefühlt und schalten irgendwelche Schalter ein. Was machen die denn da? Also gibt es da wirklich so viele Schalter? Oder?
Also es gibt unheimlich viele verschiedene Systeme. Also erstmal sieht es sehr viel aus im Cockpit, dadurch, dass viele Sachen doppelt vorhanden sind. Das liegt daran, dass man sie so baut, dass wenn ein System ausfällt, das andere dann übernehmen kann. Das zieht sich im Prinzip durch das gesamte Flugzeug. Also da ist alles zweimal drin. Es gibt schon mal 2 Triebwerke. Es gibt heute kein Verkehrsflugzeug mit nur einem Triebwerk. Es gibt 2 Piloten. Es gibt 2 Klimaanlagen. Es gibt 2 Generatoren. Es ist alles zweimal drin. Es gibt 2 Hydrauliksysteme, 2 Elektriksysteme. Es ist alles doppelt.
Mindestens
2 Autopiloten, 2 Computer. Also wirklich abgesehen vom... mir fällt nichts ein, was nur einmal drin ist. Manche Sachen, richtig wichtige Systeme, sind sogar dreimal vorhanden. Und dann kann man verschiedene Systeme zusammenschalten. Ja, und es ist tatsächlich so, es gibt bestimmte so Abläufe, nach denen sich die Piloten, wenn sie bei einer Airline arbeiten, richten. Da gibt es richtig festgelegte sogenannte Checklisten, nach denen sie dann vorgehen. Das heißt, sie haben festgelegte Abläufe, wie sie irgendwelche Schalter so schalten müssen, dass alles passt. Und das können unter Umständen auch mal 10 oder sogar 20 Sachen sein, die da hintereinander machen müssen. Könnten auch nur kleine Details sein, dass irgendwelche Klimaanlagen umgeschaltet werden oder dass irgendwelche Elektriksysteme so vorbereitet werden, dass sie dann für den danach kommenden Betriebsabschnitt eingerichtet werden und so. Also das kann schon mal sein, dass da viele Sachen umgeschaltet werden müssen. Es ist dann auch so, dass heutzutage bei den neueren Fliegern das nicht mehr so viel ist, weil einem da auch der Computer viel abnimmt. Also das ist ja sowieso so eine Tendenz, die man da bemerkt, dass die Piloten eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben und mehr überwachen, was für die nicht unbedingt einfacher ist, weil sie dann natürlich trotzdem die entsprechende Konzentration aufbringen müssen, aber das können wir auch später nochmal detaillierter
sprechen. Tetris vorne einblenden.
Genau, das ist nämlich dann das Problem. Ne? Man braucht ja irgendwie was, womit man sich beschäftigt, und wenn man das nicht hat, dann verliert man an Aufmerksamkeit.
Ja. Ja. Okay, also diese vielen Knöpfe, die gibt es wirklich, und ja, die sind da halt alle dran. Ja, damit hätten wir, glaube ich, so. Achso, eine Frage vielleicht nochmal. Mhm. Wenn du jetzt so fliegst und hast zwei Instrumente drin und sag mal, der Höhenmesser, der zeigt der eine das an, der andere was anderes. Wie findest du denn heraus, wer jetzt recht hat?
Ja, das ist immer das Problem. Beim Höhenmesser ist es ganz einfach, es gibt drei. Aber es ist so, dass natürlich man viele Sachen überprüfen kann, indem man sie mit einer Plausibilität prüft. Ne? Also wenn ich zum Beispiel bei dem einen eine gleichbleibende Höhe habe und beim anderen zeigt er plötzlich an, ich steige wie ein Verrückter oder so, dann ist das einfach unrealistisch. Wenn ich mir angucke, mit welcher Leistung fliege ich gerade, wenn ich daran nichts geändert habe, ist es unwahrscheinlich, dass der eine, der da aus dem Ruder läuft, richtig anzeigt. Ne? Und das muss man dann im Fall versuchen, in sein Gesamtbild zusammenzubekommen. Und das ist eben auch heutzutage schwieriger geworden, weil viele Sachen automatisiert sind und der Computer sich, sage ich mal, selbst Gedanken macht, was da jetzt stimmen könnte und was nicht. Und selbst irgendwelche Automatiken aktiviert werden, über die man vielleicht als Mensch zwar Bescheid weiß, aber nicht sofort all das nachvollzieht, was der Computer automatisch aktiviert. Da gab es zum Beispiel auch diese Sache mit dem Air France-Absturz vor 2 Jahren, glaube ich.
Irgendwo bei den Falklandinseln da unten.
Genau, der ist im Atlantik irgendwo verschwunden. Und das war auch so eine ziemlich schwierige Sache, denn da war auch viel Automatik im Spiel, die dann irgendwelche Sachen von selbst initiiert hat, wo die Piloten sich nicht so richtig sicher waren, was genau ist jetzt falsch, was genau ist richtig. Und dann ist es natürlich in so einer zeitkritischen Situation extrem schwierig, da die richtige Entscheidung zu fällen. Und es gibt da eigentlich so einen Grundsatz, der vielleicht dort auch geholfen hätte. Wenn man weiß, wie die Lage vom Flugzeug ist und weiß, wie viel Leistung man gerade hat, dann kann man eigentlich grob abschätzen, was genau passiert. Also wie schnell ich sein müsste und wie schnell ich steigen oder sinken müsste. Und wenn man das grob im Kopf hat, kann man eigentlich schon mal Sachen, die falsch sein müssen, aussortieren. Also in diesem Fall war es ja dann so, dass die Geschwindigkeitsanzeigen waren nicht ganz korrekt, und dann haben die irgendwie angezeigt, dass er viel zu schnell wäre. Das lag daran, dass diese Sensoren, die dafür sorgen, dass es angezeigt wird, ein bisschen eingefroren waren, wenn ich mich, oder verklebt waren oder so ähnlich. Auf jeden Fall waren die nicht mehr in Betrieb. Und dann ist es natürlich schwer, wenn da steht, okay, du bist zu schnell, dann muss man natürlich erstmal für sich selber realisieren, das System zeigt es falsch an. Also ich bin gar nicht so schnell. Und das muss man, diesen Schritt muss man erstmal wagen, dass man den Instrumenten nicht mehr glaubt. So,
und
das
genau, ist und für schwierig. Alle Leute, die jetzt denken, nur hätten sie mal rausgeguckt, so einfach ist es ja nicht. Ne?
Ja, nachts im Gewitter, schwierig.
Ja. Und sie haben die Geschwindigkeit dann so stark verlangsamt, dass sie dann nicht mehr genügend Auftrieb hatten, richtig, und abgestürzen.
Genau. Mhm. Also die haben im Prinzip genau das Falsche gemacht. Aber man kann jetzt viel hinterher drum herum reden. Sie hätten das und das und das machen können. Das ist immer so eine Situation, in der man dann auch gestresst ist. Und dann ist es wirklich wichtig, dass man sowas vorher oft trainiert hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, vielleicht nicht so hoch. Ne? Aber komplett ausschließen kann man sowas leider nicht.
Mhm. Okay. Ja. Gut. Nächstes Ding für Technik, was mich noch interessieren würde, was es also für Antriebe gibt. Also wir hatten jetzt Segelflugzeug, hat natürlich keinen. Das, was es dann da oft gibt, ist so Motorsegler, dass man da halt hinten doch noch so eine kleine Luftschraube dran hat. Oder was auch ein bisschen abenteuerlich aussieht, da gibt es so Segelflugzeuge, da klappt dann so ein Motor raus. Da müssen die aber auch eine gewisse Höhe erstmal haben, weil durch das Rausklappen natürlich die schon mal eine ganze Menge an Höhe verlieren, und dann kann es natürlich auch sein, der Motor springt dann nicht an. Das wäre gut, wenn das passiert. Oder wenn sie dann immer noch ein bisschen Luft haben nach unten. Mhm. Ja, dann haben wir so die ganze Rubrik Motorflugzeuge, das heißt ein Propeller mit, was du vorhin schon gesagt hattest, Kolbenmotor. Da gibt es dann halt auch irgendwie kleine und größere. Imposant finde ich immer, wenn man dann solche großen Dinger sieht mit so ringsrum Zylinder.
Mhm, genau.
Das sieht sehr imposant aus, auch wenn die Dinger dann anspringen. Da schlägt es mitunter Funken. und ja.
Genau, also was da vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt ja heute noch Propellerflieger, die im Prinzip so funktionieren wie Düsenflieger, nur dass man die Drehenergie an den Propeller weitergibt. Und die sind relativ neu, das hatte ich erst vor kurzem mal rausgefunden, dass man die erst so in den 40ern, 50ern hat man überhaupt diese Art von Antrieb hinbekommen, dass man also einen Düsenjet baut, den gab es vorher auch schon so in der Form, also zumindest in der Militärfliegerei. Und dann, dass man dafür sorgt, dass man diese schnell drehende Turbine, die da eingebaut ist, so mit Hilfe von einem Getriebe so hinbekommt, dass man da vorne einen Propeller dran macht und sozusagen an das Triebwerk noch einen Propeller dran baut. Und die sind eigentlich sehr, sehr spritsparend. Deswegen findet man die heute auch so bei kleineren Flugzeugen. Die werden nur einfach nicht so gerne gesehen von den Passagieren. Also der Komfort ist da auch nicht so hoch, weil die natürlich ein bisschen lauter sind. Aber die kommen durchaus zum Einsatz. Und gerade jetzt, wo die Spritpreise extrem ansteigen, da sind die wieder interessant geworden für die Flieger. Und ja, das ist auch nochmal so ein relativ interessanter Antrieb. Es gibt ja auch jetzt zurzeit so ein paar Studien, das gab es auch schon mal in den 70ern oder so, dass man ans Ende von einem Triebwerk so eine Art offenen Rotor baut, dieses Open Rotor Konzept. Das ist auch extrem spritsparend. Sowas Ähnliches gibt es auch bei dem neuen Militär Airbus, dem A400M, der jetzt nach langer Verspätung und vielen Problemen so langsam in die Gänge kommt. Der hat so abgerundete Flügel und das sind im Prinzip so eine Art Mischung aus einem Düsenjet und einem Propeller. Ja. Und was man vielleicht auch noch zu den Kolbenmotoren sagen kann, ist das Problem, dass man, wenn man höher fliegt, ja weniger Luftdichte ist. Also je höher ich fliege, umso weniger Dichte habe ich, dann habe ich ja einerseits das Problem, dass ich dann nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen habe, aber dem Motor geht es genauso, der kriegt also nicht mehr genug Luft. Mhm. Und wenn man jetzt keine weiteren Vorkehrungen trifft, dann wird die Leistung immer weniger, je höher ich komme. Und deswegen gibt es verschiedene Systeme, um das zu überbrücken. Da gibt es dann so Turbolader, also Aufladung vom Motor, dass die Luft, bevor sie in den Motor kommt, nochmal komprimiert wird. Ja. Gibt es ja auch im Auto. Was man
vom Golf GTI
kennt. Genau. Mit dem kann man auch problemlos in die Anden fahren oder so. Und das geht dann mit dem Flieger natürlich auch. Also das ist so eine Sache, die wichtig ist, wenn man höher unterwegs sein soll. Und bei den Düsenjets ist es genau andersrum. Die freuen sich, wenn sie hochfliegen dürfen. Je höher die kommen, umso effektiver arbeiten sie. Das heißt, also man will möglichst hoch fliegen. Das kommt auch immer darauf an, wie schnell man jetzt fliegen will. Ne? Also die Concorde zum Beispiel ist deutlich höher geflogen als Flugzeuge, die man heute noch findet. Also das ist immer so eine Sache. Es gibt für jede Antriebsart eine bestimmte Höhe, bei der sie besonders effektiv arbeiten. Und das ist heute auch das Ziel. Das sieht man ja, dass die Luftfahrt eher dahin geht bei den Passagieren, dass man möglichst günstig fliegen möchte. Es ist einem egal, ob man jetzt 9 Stunden nach New York braucht und nicht 3 und dafür aber nur 10% von dem zahlen muss, was man vielleicht auf der Concorde hätte bezahlen müssen. Und deshalb ist das, also die heutige Entwicklung vor allen Dingen darauf ausgelegt, Kosten zu sparen, effektiv zu sein, jeden kleinen Cent irgendwo auszureizen. Hm. Traurig, aber wahr.
Ja, ist ja trotzdem ganz schön schnell. Ja. Ja, also mit Antrieben hatten wir das dann halt die rein Düsentriebwerke dann noch. Ja, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen auf so Flugzeugtypen rumreiten. Wir hatten jetzt so das Segelflugzeug, das sind halt 2 lange Tragflächen mit einem Rumpf dazwischen und den entsprechenden Rudern. Die nächste Klasse ist dann, glaube ich, ultraleicht. Also ne, das nächste, was man, oder anders, vielleicht müsste man dann die Motorsäge, ich will jetzt auch nicht hier so eine komplette Kategorienkette da abarbeiten, aber wo es halt, wie das so vorwärts geht, dann kann man so Motorsegler, das heißt, das ist halt ein Segelflugzeug mit einem Motor dran, damit ich halt nicht unbedingt immer noch von der Thermik abhänge. Ja, und das nächste, was ich dann kenne, sind ultraleicht. die, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, 472,5 Kilogramm maximal schwer sein dürfen.
Kann sein.
So Leute müssen auswendig können. Ja, das Stimme ist halt inklusive Sprit und Leuten, die da drin sitzen. Das glaube ich in Deutschland, das ist die Vorschrift. Hoffentlich habe ich die Zahl jetzt nicht falsch gesagt. und das nächste ist dann, was nicht, so Mutterflugzeuge, so kleine Dinger.
Mhm. Ja, da gibt es also ziemlich viele. Das ist so dieses Typische, was der Privatpilot, wenn er seinen Schein hat, fliegt, so eine Cessna 172, so, das ist immer so das Schlagwort. Das ist so der, wie nennt man das denn? Das Alltagsflugzeug des Privatpiloten.
Von Golf GTI, also der Golf halt.
Genau, der Golf. Ja. Der Golf, der Lüfte. Ja.
Ja.
Ja, und dann nach oben hin, ach, da gibt es eigentlich so viele verschiedene Sachen, das kann man jetzt gar nicht so grob umreißen. Es gibt natürlich dann ich fange mal an bei den Verkehrsfliegern und arbeite mich dann in verschiedene Richtungen vor. Also das Typische, was man so in der Luft sieht, wenn man an irgendeinen Flughafen geht, sind die Boeing 737 und der Airbus 320. Das sind so die ganz normalen Flugzeuge, die so um die 100 bis 150 oder sogar 200 Sitze haben und in ganz Europa rumfliegen. Davon gibt es auf der Welt Tausende bis Zehntausende, würde ich mal behaupten wollen. Und das sind so die typischen Kurzstreckenflugzeuge. Wenn ich jetzt Kurzstrecke sage, klingt das kurz, ist aber auch bis nach Ägypten oder so. Also es ist auch 4-5 Stunden Flug, ja, gelten noch als Kurzstrecken. Klar. Ja, und dann gibt es die Langstreckenflieger, das sind dann die größeren Maschinen. Zum Beispiel Boeing 747 gibt es jetzt auch erst wieder eine ganz neue, das jetzt längste Flugzeug der Welt. Die neue 747-8 gibt es seit ungefähr einem Jahr, glaube ich jetzt.
Also die zählen nicht weiter, das ist dann nicht 748, sondern das ist immer noch
747-8, genau. Also da mit den Zahlen spielen die gerne, die Flugzeugbauer. Da gibt es ganz viele tolle Logiken und das ist immer ganz interessant. Ja, dann der 380, der Airbus 380, das größte Verkehrsflugzeug der Welt. Es gab sogar mal ein Flugzeug, was noch breiter war, glaube ich. Das war so eine Art Wasserflugzeug, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall war das über 100 Meter breit. Das wird aber nicht mehr geflogen. Das ist also schon ziemlich alt. Und was man heute so in der Luft sieht, da ist eigentlich der Airbus 380 so einer der größten.
Warum will man die Dinger so groß haben? Damit dann mehr Leute weg?
Ja, bekommt, oder? Es ist wieder mal eine Kostenfrage, ne? Also ich kann mehr Leute mitnehmen mit ungefähr dem gleichen Aufwand und dadurch kann ich sie billiger transportieren.
Also ich muss die Startgebühren auf dem Flugplatz nur einmal bezahlen.
Ja, das, ich glaube, die sind trotzdem höher dann, wenn man schwerer ist, das weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so das Grundprinzip, okay, ich brauche trotzdem nur 2 Piloten und so viele Leute, die das Flugzeug abfertigen und so, aber kann trotzdem da viel mehr Passagiere mitnehmen. Und eine andere Idee war eigentlich auch, dass man an den großen Flughäfen, wo die Start- und Landebahnen sehr, sehr dicht bepackt sind, sage ich mal so. Also das wird vorher festgelegt, wer da zu welcher Zeit landen kann auf den größeren Flughäfen. Da gibt es sogenannte Slots, die dann vergeben werden. Das heißt, bestimmte Zeitfenster, in denen eine Airline jetzt einen Flieger reinschicken darf. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn ich dann mit größeren Fliegern anrücke bei solchen großen Flughäfen wie zum Beispiel London Heathrow oder Frankfurt oder so, damit ich da mehr von habe von meinen Slots. Also wenn ich da nur 10 Flugzeuge am Tag landen lassen darf, dann nutze ich das natürlich viel besser mit größeren Fliegern. Und das Hauptproblem ist eben, dass das große Wachstum im Luftverkehr vor allen Dingen an diesen Flughäfen stattfindet, die ohnehin schon überlastet sind, ne? Also es gibt viele kleine Flughäfen, die um Passagiere ringen und dort findet kaum Wachstum statt. Und dann gibt es die großen, die sowieso schon am bersten sind. Und dort sind aber dann auch vor allen Dingen die Stellen, wo dann noch mehr Flüge angeboten werden könnten, weil sie sich lohnen. Und das ist immer schwierig. So, jetzt bin ich wieder abgedriftet. Was gibt es noch für Flugzeugtypen?
Trotzdem interessant. Also ja. Das mit den Slots war mir nicht so bewusst.
Mhm. Na, es kommt doch mal drauf an. Also es gibt verschiedene Kategorien von Flughäfen. Bei den kleineren ist das so, da kann jeder kommen, wie er will, ne? Also zum Beispiel in Dresden hier ist es so, dass das da keine, es gibt keine Notwendigkeit dafür, dass man das auch irgendwie koordiniert, wer wann landet.
Könnte das große Ding hier starten und landen in Dresden? Oder ist da die Rollbahn zu kurz?
Kommt drauf an, wie schwer es beladen ist. Also es gibt der 380 zum Beispiel, ist ja hier auch schon mal gelandet, zum Spaß. Die Lufthansa hat so eine kleine Promotion-Tour gemacht und da war der auch hier. Und das kommt dann immer drauf an, wie viel Sprit und wie viel Nutzlast da drin ist. Also so ein 380 besteht auch, glaube ich, zu 40% aus Sprit, wenn er abhebt und vollgetankt ist. Ne? Also da kann bis zu ich glaube irgendwas um die 240 Tonnen Sprit kann er mitnehmen. Also das ist schon nicht wenig. Ja, ja, was gibt es noch für Flieger? Dann natürlich Frachtflugzeuge aller Art. Meistens werden alte Passagierflugzeuge zu Frachtmaschinen umgebaut. Warum, weiß ich auch nicht, aber das ist so üblich. Und dann gibt es natürlich zwischendrin so einiges, kleinere Regionalflugzeuge, die man für den Passagierverkehr einsetzt.
Weil du es gerade sagst, wie lange fliegt man so ein Passagierflugzeug?
Oh, ziemlich lange eigentlich. Also 30, 40 Jahre kann schon mal passieren. Also es gibt,
das heißt, eine Frachtmaschine ist dann eher so 50, 60 Jahre alt?
Kann auch mal passieren, ja. Also okay. Das ist schon sehr ungewöhnlich, aber im Normalfall wird so ein Flugzeug, wenn es einmal gebaut wird, sehr lange benutzt. Also ich glaube, so eine projektierte Nutzungsdauer sind immer so 30, 40 Jahre. Ja, und das ist, also das wird ja dann auch ständig kontrolliert und da werden Teile ausgewechselt. Das heißt, wenn diese 40 Jahre um sind, besteht das Flugzeug vielleicht noch so zur Hälfte aus den Originalteilen, wenn überhaupt. Und dann ist das alles schon erneuert worden. Dann werden irgendwelche.
Wahrscheinlich das Entertainment-System im Flugzeug ist noch das alte.
Ja, bei manchen möchte man das glauben. Ja, was gibt es noch für Flieger? Dann natürlich zwischendrin gibt es auch so die typischen Business-Jets. Die werden wir bei uns auch in der Ausbildung im Mittelteil fliegen. Ich kann ja danach noch ein bisschen was zur Ausbildung erzählen. Ja, da gibt es auch wieder alle möglichen Varianten. Es gibt auch Spezialflugzeuge, was weiß ich. Es gibt Wasserflugzeuge. Es gibt im Militärbereich natürlich unheimlich viele verschiedene, auch sehr witzig aussehende Flugzeuge.
Ja, ja, diese Flunder, ne?
Es gibt da auch so Flugzeugmuseen in Amerika. Da, wenn man da rumläuft, denkt man ist in so einer Art. Ja, da ist irgendwie die Fantasie mit den Flugzeugbauern durchgegangen. Da gibt es so Flugzeuge, die haben unheimlich seltsam aussehende Nasen und 3 Etagen oder 6 Triebwerke und noch 4 Propeller oder solches. Also da gibt es die verrücktesten Sachen. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch interessante Kombinationen. Ich habe einmal so eine Art Luftschiff gesehen auf dem Video, was aber auch so Tragflügel hatte. Da wollte man wahrscheinlich versuchen, dass man beide Auftriebsformen kombiniert. Also einmal das Luftschiff, was durch
durch Gas, so ein Luftschiff durch Gas so schnell kriegen, dass da überhaupt eine Strömung
entsteht. Ja, das ist interessant gewesen. Also das war dann nur so ein Versuch und die haben da versucht, so ein bisschen auf der Startbahn loszurollen und das Ding war so wabbelig und unsteuerbar, dass man das wahrscheinlich dann gleich wieder hat sein lassen.
Naja, das gibt halt überall. Durchgeknallte. Ja. Also das waren so jetzt so, was man unter Learjet kennt, ne?
Genau, also da gibt es auch wieder verschiedene Größen. Ne? Also da, wenn der Scheich sich da dann seinen eigenen Airbus 380 bestellt mit goldenem Aufzug vom obersten Geschoss bis auf den Boden zum Vorfeld, dann ist das natürlich nochmal eine andere Kategorie, als wenn man da mit seinem kleinen Business-Jet unterwegs ist.
Aber so Leute wie wir können uns halt nicht so einen großen Airbus kaufen, wir kaufen uns dann halt so einen Learjet.
Oder? Ja, das ist auch schon schwierig. Ne? Und selbst wenn die Anschaffung, die ist ja schon so gut wie unbezahlbar, aber auch dann die Unterhaltung, also das ist auch nicht so ganz ohne, da kann man auch ordentlich Geld lassen. Was
kostet da alles Geld? Wartung?
Ja, Wartung ist sehr intensiv. Dann
das Ding hier irgendwo hinstellen?
Ja, genau. Also da gibt's ganz viel. Dann jeder will was abhaben vom Kuchen, der Flughafen, Gebühren und so. Also das ist immer teuer, egal was man. Das ist ja auch bei den kleinen Fliegern teuer. Segelflug ist in Deutschland eigentlich noch relativ günstig so im Vergleich zu anderen Ländern. Da kann man echt sich glücklich schätzen, hier zu wohnen. Also ich weiß nicht, wie es. Ich glaube, in meinem Verein, wo ich jetzt mal war, da war das so eine Pauschale von 40 oder 50 Euro im Monat oder so. Das ist eigentlich relativ günstig und dafür kann man dann wirklich da oft fliegen und so. Das ist schon recht günstig im Vergleich zu anderen Sachen, wo man vielleicht mal fliegen könnte.
Und sag mal, unter den Learjets, dann gibt es bestimmt noch so Propellermaschinen, was du halt schon erwähnt hattest, mit irgendwie drei Propellern dran oder vier oder irgendwelche Kombinationen. Mhm.
Ja, genau. Also da gibt es auch wieder alle möglichen Arten. So. Das ist, ist schon nochmal vom Fliegerischen auch ein sehr deutlicher Unterschied, wenn man jetzt so eine einmotorige Maschine hat im Vergleich zu so einer zweimotorigen. Es gibt welche, die sehen fast gleich aus, haben aber zwei Propeller statt einem. Und dann wird es schon spannender, weil man da wieder ganz andere Sachen beachten muss. Also dann geht es vor allen Dingen auch immer um den Motorausfall. Das ist ja so das Horrorszenario eines jeden Motorfliegers. Ne? Dann wird er zum Segelflieger und meistens sind die Flugzeuge ja auch nicht so gebaut, dass sie besonders gut segeln können, also besonders gut gleiten. Und da gibt es dann wird es spannend. Also man sagt ja immer, der Propeller ist eigentlich nur so ein Lüfter. Wenn der ausgeht, dann fängt der Pilot an zu schwitzen. Und das liegt aber eher daran, dass er dann ein bisschen mehr zu tun hat, um sich noch zu retten. Ne?
Ja. Ja. Könnte man aber vielleicht trotzdem mal drauf eingehen, vielleicht an der Stelle, was man denn dann macht, wenn der Propeller ausgeht. Also hoffen wir mal, das Ding kann dann noch ein bisschen segeln. Können das alle Flugzeuge? Oder, also wenn ich jetzt mit so einem Passagierding da unterwegs bin und da fallen jetzt also von den drei Triebwerken fünf aus, hat man da noch eine Chance, das Ding wirklich so, also jetzt nehmen wir an, ne? Unten drunter wäre jetzt alles flach und man ist nicht gerade über dem Gebirge. Hätte man da irgendwie eine Chance, das Ding wirklich zu landen, oder ist das alles nur, um die Leute zu beruhigen, dass man denen dann Schwimmwesten zeigt?
Nee, also das auf jeden Fall. Also die fliegen alle gut, auch wenn die Motoren ausgefallen sind. Das Problem ist heute eher, dass die Steuerflächen nicht mehr steuerbar sein könnten. Also es gibt so verschiedene Hydraulik- und Elektriksysteme, womit man die Steuerflächen steuert. Und wenn die alle ausgefallen sind, dann ist wirklich, dann kann man schon mal ein Testament machen. Ne? Aber wenn die Triebwerke ausgefallen sind, beide was oder alle, das ist relativ unwahrscheinlich, also extrem unwahrscheinlich, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, weiter wie mit einem Segelflieger zu fliegen. Und es gibt auch Fälle, wo das wirklich passiert ist. Also bei so einem Passagierjet, der normalerweise in der Höhe von so 10 Kilometern unterwegs ist, kann man noch so bis zu 150 bis 200 Kilometer nur durch Gleitflug vorankommen. Und wenn man jetzt über Land ist, ist das ja eigentlich relativ gut machbar, da noch einen Flugplatz zu erreichen, auch wenn es natürlich schwierig ist, das dann so gut zu dosieren. Ne? Also man muss ja dann, man kann ja nicht sagen, okay, ich bin jetzt ein bisschen zu niedrig, dann starte ich durch. Ne? Das geht schlecht.
Das ist ja genau aber, das Problem. Ja.
Genau, aber man kann, theoretisch ist es möglich, also man kann das Ganze noch sehr gut steuern. Und es gab mal einen Fall, da ist einer, glaube ich, irgendwo über dem Atlantik, hatte mit zwei Triebwerken auch zwei Triebwerksausfälle und ist dann noch auf den, ich glaube, auf den Azoren oder so gelandet. Und das ist jetzt der Rekord für den längsten Segelflug eines Passagierflugzeugs oder so. Und also das ist wirklich möglich.
Das war nicht der hier durch so eine Vulkanwolke durch ist?
Nee, da gab es wieder was anderes. Genau, da sind auch alle Triebwerke ausgefallen, aber die sind dann auch wieder angesprungen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen heikel. Das waren sogar vier Triebwerke. Also dass vier Triebwerke ausfallen, ist sehr, sehr selten.
Ja. Aber also der Cessna, wenn da die Elektrik ausfällt, könnte man wirklich noch, ist das da noch mechanisch?
Genau,
bei den könnte man die Seitenruder noch und Querruder noch ganz normal bewegen.
Genau, also auch bei den größeren, bei einigen ist es so, dass man das noch per Hand machen kann.
Ja.
Aber man hat dann als Pilot wirklich noch eine Chance, die Dinger zu landen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, wird auch direkt geübt im Training. Also wir hatten zum Beispiel jetzt in unserer Ausbildung erst auch einmotorige Propellerflugzeuge und es war im Prinzip ein Großteil der Ausbildung, so ein simulierter Motorausfall. Das heißt, der Fluglehrer zieht am Schubhebel und sagt, so, wir haben Motorausfall. Und dann sagt man sich, ach nee, schon wieder. Und sucht sich dann den nächsten Platz aus, wo man landet. Dann muss man, als ob man nicht schon genug Stress hätte, noch so eine Liste abarbeiten, um simuliert zu versuchen, den Motor wieder zu starten. Der ist ja noch an, der ist nur im Leerlauf, aber im richtigen Leben, wenn der Motor ausfällt, muss man natürlich versuchen, ihn wieder anzukriegen. Und da gibt es so verschiedene Sachen, die man da eben versuchen kann. Nochmal die Zündung neu zu starten oder ein bisschen mehr Sprit einzuspritzen und so weiter. Und wenn man das alles durchgearbeitet hat und es hilft nichts, dann muss man das Flugzeug für die Landung vorbereiten auf dem Feld, was man sich ausgesucht hat. Es kann auch mal sein, es ist kein Flugplatz in der Nähe. Bei kleineren Fliegern ist das kein Problem. Da kann man sich auch ein Feld suchen oder eine Straße, wo keiner fährt zum Beispiel. Und muss dann da versuchen, möglichst kontrolliert runterzukommen. Da geht es nicht darum, möglichst schnell irgendwo hinzukommen, sondern alles gut vorzubereiten. Also man muss alles vorher so gut wie möglich kontrollieren, dass man dann auch sich gut konzentrieren kann auf die Landung, um die möglichst schadenfrei durchzuführen. Und das wird da eben sehr gut geübt. Und dann macht man kurz, bevor man unten ankommt, noch ein Durchstartmanöver, also sogenannter Go-Around wird dann geflogen und dann geht man wieder nach oben und hat hoffentlich seinem Fluglehrer gezeigt, dass man das kann.
Okay, und welche anderen Dinge hat sich so die Menschheit noch ausgedacht? Also Fallschirme, dann muss man halt rausspringen und
Schleudersitz.
Und ja, das ist nur man kann sich mit so einem Schleudersitz raussprengen. Mhm. Ne? Was im Fernsehen so oder im Film ja auch immer, glaube ich, nicht so richtig rüberkommt. Da sind richtig, richtig kleine Raketen unten dran. Und dann kann man, glaube ich, bloß hoffen, dass man da, dass da nichts über einem gerade ist, wenn man sich da rausspringt.
Also das ist wirklich so die letzte Rettung. So ein Schleudersitz, die sind auch nicht lustig. Also ich habe es nur gehört, aber es soll wohl so sein, dass man danach durch diesen Stoß einige Zentimeter kleiner ist als vorher. Und das kann man auch nur ein paar Mal machen im Leben. Und es kann also auch richtig schädigende Wirkung haben. Aber ich meine, bevor man irgendwie
komplett stirbt,
genau, dann will man lieber am Fallschirm da rumsegeln. Und das ist ja meistens auch nur so eine Option, wenn gar nichts anderes mehr geht. Also das Problem, dass ein Flugzeug nicht mehr steuerbar ist oder der Motor ausfällt, ist nicht ganz so wild wie zum Beispiel ein Feuer in der Luft. Ein Feuer, wenn man es nicht auskriegt, ist so der Albtraum eines jeden Piloten, würde ich jetzt mal behaupten, weil man das ja nicht so einfach kontrollieren kann. Und dann muss man möglichst schnell irgendwo runter und oder natürlich auch versuchen, in der Luft das schon zu bekämpfen. Und das ist so eine Sache, die man eben auch, egal wie viel Mühe man sich da gibt, nicht kontrollieren kann unbedingt. Ne?
Ja, gibt es da so einen Pflichtfeuerlöscher, den man so immer unter dem Sitz klemmen hat? Oder?
Also bei bestimmten Flugzeugen ja, da gibt es wieder eine Regelung, da hat sich wieder irgendeine Behörde tolle Zahlen einfallen lassen, mindestens 5,7 Tonnen oder 9 Passagiere oder ähnlich, also kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, es gibt dann auch bestimmte Voraussetzungen, dass man mehrere Feuerlöscher an Bord haben muss und so, da gibt es ganz, ganz viele Bestimmungen, da hat sich jemand in der Behörde richtig ausgetobt, das ist extrem.
Ja, aber ansonsten, eine Sache, die ich noch kenne, ist, dass direkt am Flugzeug ein Fallschirm dran ist. Also bei UAS ist das üblich. Ja, da kann man auch dann so einen Hebel ziehen und dann macht's Peng und dann wird da so ein Fallschirm rausgeschossen.
Ja, das ist natürlich besonders praktisch. Dann kann man das Flugzeug wahrscheinlich auch retten, oder? Ist das dann?
Naja, keine Ahnung, wo man dann da halt unten aufschlägt. Ne?
Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Lösung so.
Aber das geht, glaube ich, auch nicht bei größeren Flugzeugen. Ja, nee. Sein. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass der Fallschirm halt auch ordentlich rausgeschossen werden muss und dass sich da nicht irgendwie der Propeller zum Beispiel dann in den Fäden dort verheddert. Denn dann ist es auch bloß noch mit, wie viel waren das? 9,81 hier Meter pro Sekunde, die man da sich gen Boden bewegt. Ja. Also Beschleunigung. Ja, damit hätten wir das so.
Wollen wir mal so einen Start durchgehen? Start, abheben, Landung, was du vorhin gesagt hast. Dass wir da nochmal ausführlicher drauf eingehen.
Glaube ich, eine gute Sache. Also, ne? Wir nehmen uns mal, gehen auf den Flugplatz rum, suchen uns ein schönes Flugzeug. Überlasse ich dir, was du da möchtest.
Wollen wir die
Craft nehmen? Die nehmen wir, ja. Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Also die Abläufe sind natürlich je nach Größenordnung verschieden, aber ich kann es jetzt mal so ein bisschen aus der Ausbildung erzählen. Da bin ich jetzt mit der Bonanza geflogen. Das ist so ein motoriges Propellerflugzeug und ja, damit haben wir unsere Ausbildung gemacht. Normalerweise ist das eher so ein Privatflugzeug. Da sind 4 Sitze drin. Meistens ist es aber so, dass man nur 3 benutzen kann, weil man, wenn man das Flugzeug volltankt, sonst zu schwer ist. Wenn man zu viert fliegen will, muss man eben ein bisschen weniger Sprit mitnehmen, kommt dann nicht ganz so weit. Es ist eigentlich so als Reiseflugzeug gedacht. ist schon für so ein kleineres Flugzeug ist es eigentlich sehr gut motorisiert. Also man kann damit viel Spaß haben. Es gibt auch Spezialversionen, mit denen man Kunstflug machen kann. Haben wir auch mal gemacht in der Ausbildung. Es war sehr, sehr witzig, sehr interessant. Da sind einige Kotztüten zum Einsatz gekommen. Aber ja, es war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis mal. Und ja, dann erzähle ich mal, wie das so funktioniert. Also erstmal ist es bei uns so gewesen, dass wir auch nach so einer firmeninternen Ablaufliste vorgegangen sind. Also als Privatflieger macht man das alles mehr oder weniger so aus dem Stehgreif. Man macht die Sachen, die wichtig sind. Wie wenn ich ins Auto einsteige, dann gucke ich auch vorher, ob meine Scheibe frei ist und ob meine Spiegel ungefähr richtig eingestellt sind und so weiter. Das sind alles Sachen, die werden in so einer Airline richtig festgelegt. Das ist, es kommt einem manchmal ein bisschen idiotisch vor, was da alles so draufsteht. Aber es geht eben da um Sicherheit und da ist es wirklich besser. Man liest sowas zweimal und guckt sowas zweimal nach, als wenn man dann hinterher meint, oh, habe ich vergessen, so ein Mist. Ne? Ja, und dann ist es so, wenn man da ans Flugzeug kommt, muss man erstmal alles einmal kurz durchchecken. Man geht einmal ums Flugzeug so mal rum, guckt sich alle Stellen an, an denen irgendwas passieren könnte. Das Fahrwerk, die Flügel, die verschiedenen Sensoren, den Motor, da wird der Ölstand nachgeguckt. Also das ist alles relativ aufwendig. Das dauert so ja 10 Minuten, würde ich mal schätzen, bis Viertelstunde, dass man da einmal das komplette Flugzeug überprüft hat.
Also da geht es um, ob irgendwas drin verbogen ist.
Genau, ob irgendwelche Beschädigungen oder ob irgendwo Lecks sind oder solche ähnlichen Sachen. Es gibt also gibt's viele Stellen, wo irgendwas Kleines sein kann. Meistens ist es aber nichts. Also bei uns war es meistens so, dass mal irgendwelche Lichter kaputt waren, aber da wir sowieso nur tagsüber geflogen sind, war das ja nicht so das große Problem. Und ja, was auch noch wichtig ist, ist, dass man Flugvorbereitung macht. Das heißt, man geht meistens ins Internet, holt sich ganz viele Wetterdaten und berechnet dann für seine Startbahn die entsprechende Strecke, die man braucht und auch für die Landung. Und was alles so unterwegs passieren könnte, sucht man sich auch aus dem Internet raus. Es gibt für manche Flughäfen irgendwelche Einschränkungen, dass irgendwelche Anflughilfen kaputt sind oder so. Das wird dann alles immer aktuell im Internet veröffentlicht. Und das kann man sich dann alles angucken. Und das sind alles Sachen, die müssen nicht so unbedingt hundertprozentig als Privatflieger durchgeführt werden. Aber es gibt halt dann immer so verschiedene Bestimmungen, wo gesagt wird, okay, das muss man machen, das muss man machen. Und beim professionellen Fliegen ist es sehr wichtig, dass man sich da vorher genau vorbereitet und dann rechnet man auch noch einen Schwerpunkt aus und die Beladung, dass man nicht zu viel mitnimmt und so weiter, dass man entsprechend mit dem Flugzeug, was man da hat, auch abheben darf, dass es nicht zu warm ist zum Beispiel und solche Sachen.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Flugvorbereitung ist zum einen, dass ich, wie du es ja gesagt hast, dass ich mir überlege, wo will ich denn überhaupt hinfliegen. Was ist da was gibt's da unterwegs so für Anhaltspunkte? Weil zumindest beim Sichtflug gucke ich ja doch ab und zu mal raus und gucke, ob ich da so
Stellen habe, wo ich mich orientieren kann.
In die richtige Richtung fliege. Das heißt, ich suche mir irgendwelche Orientierungspunkte, was irgendwas Markantes ist, was weiß ich, Autobahn oder ja, in der Wüste die Dünen oder keine Ahnung. Also irgendwie sowas, das ist die eine Geschichte. Dann hast du gesagt, dass man ums Flugzeug drumherum geht und da so eine Kontrolle macht, ob halt alle Schrauben noch dran sind,
prop. Genau.
Und alle fest. Ja. Und
Ja, also was man da vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen muss, es gibt zwei, also grundsätzlich verschiedene Arten des Fliegens, einmal nach Sicht und einmal nach Instrumenten. Und typisch ist eigentlich für die Privatfliegerei Sichtflug. Man orientiert sich am Boden und für die Berufsfliegerei ist es eigentlich immer Instrumentenflug, weil man das immer machen kann, egal wie schlimm das Wetter ist. Also es gibt da zwar auch bestimmte Grenzen, wenn richtig dichter Nebel ist, dann geht das auch nicht mehr. Aber im Normalfall kann man diese sogenannten IFR-Flüge, also nach Instrumenten, Instrument Flight Rules, kann man eigentlich immer, also im Normalbetrieb ist das immer möglich. Und was ich jetzt erkläre, ist so ein Sichtflug und das stimmt genau, da muss man sich vorher, wenn man jetzt zum Beispiel Überlandflüge machen möchte, sollte man sich genau raussuchen, wo fliege ich lang. Das kann man alles oder sollte man alles in so eine Karte einzeichnen und da kann man auch schon ein bisschen rumrechnen, wie weit fliege ich, wie viel Sprit brauche ich dafür, wann müsste ich theoretisch wo sein und all solche Sachen kann man da anstellen. Das nimmt man sich dann alles mit, setzt sich in den Flieger rein und dann geht es um die Vorbereitung. Da gibt es dann verschiedene Sachen, die eingestellt werden müssen, zum Beispiel die verschiedenen Funkfrequenzen. Dann geht es darum, dass man den Motor startet. Das ist auch meistens nicht ganz so ohne, kommt auf den Motor drauf an. Manche sind da ein bisschen pflegeleichter, andere, die brauchen bestimmte Einspritzungen vorher und so. Da gibt es auch wieder ganz bestimmte Ablaufpläne, nach denen man da vorgeht. Ja, und wenn der Motor einmal läuft, dann meldet
sich... Also das heißt, wir sitzen jetzt schon im Flieger drin und haben den Motor gestartet.
Genau.
Und ich würde sagen, wir fliegen mal von...
Kabenz.
Von Kabenz nach Dresden, oder?
Okay, ja? Mach mal das ja. mal. Also ich... Da muss ich jetzt dazu sagen, dass ich jetzt eher im amerikanischen Luftraum unterwegs bin. Ja,
aber fliegen wir nach...
Macht nichts.
Von Phoenix.
San Francisco nach Las Vegas.
Gut, machen wir das. Nehmen wir mal an, wir sind auf irgendeinem kleinen Flughafen in San Francisco. Ja, fliegen wir von da.
Gibt es irgendeine Webseite, wo man Karten schön ansehen kann? Sonst kann ich das mal...
Skyvector.com kann ich da empfehlen.
Skyvector.
Da haben wir auch immer unsere Flugplanung.
Ah ja, sehr gut.
Also nicht nur damit, aber das hat immer ganz gut geholfen, weil man da... seine Route eintragen kann und dann kann man schon mal gucken, wie weit sind die Entfernungen, in welche Richtung muss ich da fliegen.
Das ist ja hier richtig mit, der findet raus, wo ich bin. Okay, aber wir wollten von San Francisco.
Ja. Und ja genau, also ich sitze im Flieger, der Motor läuft, dann melde ich mich erstmal nirgendwo, ich roll erstmal selber los. Bis zu einer bestimmten Stelle auf dem Flughafen.
Kannst du wirklich einfach auf dem Flugplatz so anfangen, loszurollen?
Ja, also es kommt immer drauf an. In Amerika geht das. Okay, weil und es gibt dann einen bestimmten Bereich, ab dem die Flugsicherung zuständig ist. Und bis dahin kann man sozusagen selber rollen. Bis dahin ist es also wie die eigene Garage.
Da kannst du rumfahren.
Genau. Ja. Genau. Und wenn man dann dort ankommt, dann meldet man sich immer noch nicht, sondern dann macht man erstmal so eine Art Run-Up. Das ist also eine Art Motortest, den man am Boden noch macht, um sicherzugehen, dass der nicht beim Start dann plötzlich auseinanderfliegt oder so. Das heißt, man dreht am Schubhebel und probiert so verschiedene Sachen aus beim Motor, ob da auch alles rund läuft. Und wenn das alles glatt gegangen ist, dann muss man sich erstmal nochmal schnell die aktuelle Wettermeldung vom Flughafen holen, die sogenannte ATIS. In der wird veröffentlicht, wie der aktuelle Wind ist, wie warm es gerade ist und wie der Bodendruck ist, damit man sein Höhenmesser richtig einstellen kann, hatten wir ja vorhin schon. Und wenn man das alles hat, dann meldet man sich an und bittet dann um eine Startfreigabe. Dann sagt man noch, wo man hin möchte und dann erteilt der Tower einem in der Regel eine Startfreigabe. Das heißt, man rollt dann dahin, wo man hin soll, erstmal an die Landebahn ran. Man muss das auch immer alles so zurücklesen. Also man ist so eine Art Papagei, wenn man da funkt. Also ja, kommt auch wieder drauf an, wo man unterwegs ist.
Bei dir so einfach. Ich mache hier gerade dieses BZF.
BZF, ja, ja.
Und also wir hatten letztens Dresden. Das ist ja nicht einfach bei einem. Ne? Ja. Da bist du, glaube ich, mit zwei da beschäftigt.
Ja, genau. Also gibt es wieder verschiedene Funkstellen. Und
genau, weil in Dresden die gesagt haben, da machen wir hier fürs Vorfeld die einen und dann für die Flugsicherung ist dann der nächste zuständig und so. Also schon auf so einem Flugplatz gibt es also mehrere Zuständigkeiten für so ein Zeug. Aber ich will jetzt gar nicht so viel hier reinreden.
Ja, ja, okay. Nee, das ist auch gut. Ja, dann wir haben also Funkkontakt mit der entsprechenden Stelle. Das ist auch so eine richtig eigene Sprache, kann man fast sagen. Es gibt da auch so ein Funkzeugnis, was man da ablegt.
Genau, darum geht es gerade. Achso, da will ich bloß nochmal hier die Technikversierten zuhören. Es gibt halt so ein Protokoll, ne? Also man kennt das halt in so Internetprotokollen, dass es halt über alles Prüfsummen gibt und da kann ich halt feststellen, ob bestimmte Pakete angekommen sind oder nicht. Und falls sie nicht angekommen sind, dann werden die halt einfach normal gesendet. Ja, und bei Funk benutzen halt alle die gleiche Frequenz. Das heißt, ich habe so eine Collision-Domain, wie man dann sagen würde.
Also ein Shared Medium.
Ja. Genau, so ein Shared Medium. Und da muss ich natürlich auch sicherstellen, dass alle immer das, also dass der was gesagt hat, halt auch richtig verstanden wurde. Ja, und dafür gibt es halt so ein Protokoll, dass man immer nach einem festen Ablauf immer sagt, an wen wende ich mich, von wem, dann mein Standort und so, halt das Zeug, was ich da sage. Und das Gegenüber, ja, ne, wozu der Papagei gesagt hat, ist, der sagt das eben einfach nochmal und damit weiß ich, dass er es richtig verstanden hat.
Mhm, ja. Genau. Und da kann ich ja kurz nochmal einwerfen, es ist so, es gibt heute schon so eine Art SMS-System, würde ich mal behaupten wollen, das ist so, was man so bezeichnen kann bei den Airlinern. da wird, also das ist in der Entwicklung und es wird teilweise auch schon benutzt, dass man solche Freigaben, also zum Beispiel sowas wie steigen Sie auf die Flughöhe sowieso, dass man das nicht mehr per Funk übermittelt, sondern als Textnachricht an den Flieger schickt und das wird von dort aus nur noch bestätigt. Das ist natürlich dann in dieser Hinsicht etwas gefährlich, weil derjenige, der das bestätigt, einfach nur noch auf den Knopf drückt und sich nicht mehr unbedingt diese Nachricht durchlesen muss. Das ist ein bisschen kritisch. Also da gibt es viele kritische Stimmen. Man muss schauen, wie das sich jetzt auswirkt und ob man das so, ob das jetzt sicherheitsproblematisch ist oder nicht.
Also ich sag mal, ne, aus meiner Sicht, der das jetzt gerade lernt, ich finde das tierisch anstrengend. Also wahrscheinlich mit ein bisschen Routine wird das alles einfacher, aber wenn du halt losfliegst, dann sagst du erstmal, wo du hin willst. So, und dann sagen dir so viele verschiedene Sachen. Sowas wie, hat schon gesagt, Wind, ne? Muss ich mir jetzt merken. Also Wind, das heißt, da kann man auch jetzt nicht sagen, der kommt aus 40 Grad, sondern das ist dann 040 Grad irgendwie. Und dann muss ich halt zu jedem Ding wissen, in welcher Maßeinheit ich das gerade sagen muss. Also irgendwie die Sicht wird wieder in Kilometern angegeben, aber Höhen generell in Fuß. Und dann gibt es halt noch bestimmte Vorschriften, was natürlich auch alles Sinn hat, ergibt, wie ich halt die Höhe angeben muss. Da muss man sich ganz schnell abgewöhnen, 2 zu sagen, sondern es ist halt 2. Ja, das auf Deutsch, dann möchte man das Ganze ja, wenn man im Ausland unterwegs ist, alles noch auf Englisch können. Dann gibt es nicht irgendwie, dass jeder, ich bin jetzt auf der Startbahn, der nächste sagt auf der Rollbahn oder so, ne? Da gibt es also für alles ein festes Wort, ist auch alles sinnvoll. Und mit dem ganzen Zeug ballert sich dann zu. Also, ne, und dann geht es noch, steigen sie halt mit so und so viel Metern da pro Minute. Auf dem Vajo steht dann wieder Meter pro Sekunde, das ist wieder eine andere Einheit. So, und das ganze Zeug muss ich mir alles jetzt merken. Da hätte ich eigentlich so eine Anzeige vorne in meinem Display, wo das alles so geordnet draufsteht, fände ich total schick. Aber,
ja, stimmt. Ja, das ist, ja, für die Übersicht ist es gut. Aber also ich persönlich muss jetzt sagen, es kam mir auch sehr holprig vor. Ich habe auch dieses Funkzeugnis gemacht und es kam mir alles sehr seltsam vor. Und auch ein bisschen eigenartig mit den Einheiten. Das ist ja sowieso so eine Sache in der Fliegerei. Man hat immer noch Meilen und Fuß und will sich davon auch nicht entfernen. Also es war zum Beispiel so, dass in der DDR bis zur Wende sogar metrische Flughöhen benutzt wurden, weil das in Russland schon immer, oder was heißt schon immer, zumindest schon einige Zeit so war, dass man in Metern gerechnet hat, was ja eigentlich relativ sinnvoll ist und auch ein bisschen wissenschaftlicher als Fuß. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Füßen und vor einigen Monaten haben auch die Russen wieder gesagt, sie steigen zurück auf Fuß um das zu vereinheitlichen. Also diese kranken Einheiten werden wohl nicht so schnell wieder verschwinden aus der Fliegerei.
Der hilft auch nicht, dass die Marssonden abstürzen.
Da gab es auch irgendwelche Probleme mit einem Flieger, der neu gebaut wurde, weil da eine Sektion, glaube ich, aus England kam und die andere nicht. Und dann wurden da Füßen mit Metern falsch umgerechnet und dann fehlten irgendwie am Ende 2 mm Kabel. Also, gibt's schöne Geschichten. Ja,
dazu, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und ja, genau, also diese Funksprache ist eine ganz eigenartige Sache am Anfang. Für mich war es auch extrem schwierig, diesen ganzen amerikanischen schnellen Hickhack da zu verstehen, der dann noch dazu nicht mal dem entspricht, was man so in der Theorie lernt. Da ist ja alles immer ganz akkurat und dann wird da doch mal schon was ganz anderes rumgeschmissen.
So. Ich habe das mal gehört da von dem Tower, wo Johannes geflogen ist. Das war schon sehr, also das war so schnell teilweise und auch so verrauscht. Ich weiß ja nicht, also manchmal kommen ja dann auch noch äußere Einflüsse, wenn die senden mit dazu. Dass das
halt, sitzt ja dann in deinem Vereinigten Sitz in deinem Cockpit, ne?
Ja, aber auch der Tower. Also auch der Tower. Ja. Also ich habe da fast nie irgendwas verstanden.
Aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Ich dachte auch, dass ich da mehr Probleme haben sollte oder so. Es ging aber ganz gut und es ist auch immer noch so, dass man ja nie dazu verpflichtet ist, alles zu verstehen. Man kann ja immer noch nachfragen. Also das ist dann nicht so, dass man deswegen jetzt ein schlechter Mensch ist oder so, sofort verloren hat, weil man irgendwas mal nicht verstanden hat. Also das verstehen die auch dort, gerade wenn da viele Schüler unterwegs sind, dass das nicht immer alles so rundlaufen kann. Und wenn man diese Möglichkeit hat zu kommunizieren, nochmal nachzufragen, say again, speak slower oder so, dann ist diese ganze Besorgnis, die sich da vielleicht aufbauen könnte, schon verflogen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ich muss jetzt nochmal fragen, wenn da alle auf der gleichen Frequenz senden, wie stimmt man sich ab? Also vermeidet man jetzt, dass jetzt mehrere Flugzeuge gleichzeitig den Tower anfunken? Gibt es da irgendwie Regeln?
Ja, also es ist einerseits so, dass es immer bestimmte Bereiche gibt, für die dann eine Frequenz gilt, auf der dann meistens nicht ganz so viele Flugzeuge unterwegs sind. Aber es kann schon mal sein, dass da 10, 11, 12 Flugzeuge unterwegs sind und dann heißt es wirklich abwarten. Also wenn jemand gerade redet, dann redet man nicht dazwischen, so ist die Regel. Und es sei denn, man hat jetzt einen Notfall, dann würde man natürlich trotzdem schnell mal irgendwas funken. Aber sonst ist es wirklich so, wenn da gerade einer redet, dann musst du erstmal nichts sagen. Und ich hatte auch einmal die Situation, das war ganz interessant, da war einer hinter mir und wir kamen in die Nähe vom Flugplatz und dann ist es so üblich oder so vorgeschrieben, dass man sich anmeldet und sagt, wo man ist, was man vorhat. Und ich war gerade relativ nah dran, wollte das gerade machen und dann kam er, der hinter mir war, mir zuvor, hat alles Mögliche erzählt und meinte dann meinte der Tower, ja, da ist noch einer vor dir, der hat sich noch nicht gemeldet. Und dann haben die ganze Zeit über mich gesprochen, warum ich mich denn nicht melde, aber ich konnte mich gar nicht melden, weil sie die ganze Zeit gesprochen haben.
Ne? Ja, das ist schon doof mit so einem Shared Medium.
schon witzig dann. Also das haben sie wahrscheinlich dann irgendwann auch selber eingesehen und sind dann von der Frequenz gegangen und ich habe mich dann in Hast und Eile schnell gemeldet, bevor ich hätte umdrehen müssen, weil ich da nicht rein darf ohne Anmeldung. Und dann klappt das auch alles ganz gut.
Ja. Bevor bei uns der Sprit alle ist, würde ich sagen, fliegen wir mal.
Ja, fliegen wir mal los. Genau, also dann ist es so, dass man gerade bei Start und Landung ist natürlich alles sehr, sehr kritisch. Da passieren auch die meisten Unfälle. Deswegen wird da ganz genau drauf geachtet, auf den Funk. Da gibt es dann verschiedene Regeln, wie man das zu vollführen hat. Und irgendwann kriegt man dann die Startfreigabe, rollt auf die Bahn. Und dann, dann heißt es Schub rein und dann versucht man, den Flieger auf der Bahn zu halten, beziehungsweise man hält den Flieger auf der Bahn. In den ersten paar Flugstunden versucht man es. Also was da bei den Propellerfliegern besonders interessant ist oder was man vielleicht so sonst nicht beachtet ist.
Warte mal ganz kurz, bevor du dazu kommst. Also es ist wirklich so, ne? Man steht dann an diesem Abflugpunkt und guckt dann nochmal vor und dreht dann den Motor auf, so weit wie es halt geht.
Genau.
Okay.
Ja, also dann.
Und jetzt Propellerflugzeug.
Ach so, ja, genau. Das Wichtige ist, dass man, dass dieser Propeller die Luft so verwirbelt ums Flugzeug, dass man kommt drauf an, wie der Propeller sich dreht. Normalerweise dreht er sich nach rechts. Dann entsteht da so eine Art Linksdrehung im Flugzeug. Und man muss die ganze Zeit, das ist relativ viel, rechts ins Seitenruder treten, um den Flieger gerade auf der Bahn zu halten. Also im Normalfall denkt man sich so, warum sollte der sich denn nach links drehen? Aber es sind verschiedene Effekte. So eine Art Korkenzieher-Effekt nennt man das. Die Luft strömt in so einem Wirbel um das Flugzeug und zieht es somit nach links. Und dann sind auch noch viele andere Effekte, die da noch eine Rolle spielen, da will ich jetzt mal nicht zu sehr ins Detail gehen, die dafür sorgen, dass der Flieger nach links möchte und man muss dann immer das so ausgleichen, dass das nicht passiert. Und das ist jetzt nicht nur so eine kleine Kraft, wo man sagen würde, okay, wenn ich das nicht mache, ist es nicht schlimm, sondern das ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet. Und das ist sehr typisch für so Propellerflieger. Ja, und dann ist man irgendwann an einer bestimmten Geschwindigkeit, bei der man rotiert, das heißt, man rotiert, nicht nur der Motor rotiert, sondern das Flugzeug rotiert um die Querachse. Das heißt, man zieht am Steuerhorn und dadurch stellt man die Nase nach oben. Und das bedeutet wiederum, dass die Tragflächen jetzt mehr Auftrieb erzeugen. Also das heißt, sie werden ja dann anders angeströmt. Sie stehen im anderen Winkel zu der Luft, die von vorne kommt. Und dann fängt das Flugzeug an, abzuheben. Ja, und dann ist es eigentlich schon so weit, dass man das Fahrwerk einfahren kann. Das macht man immer relativ zeitig.
Darf ich da mal ganz kurz dazwischen? Weiß ja nicht, wie das bei dem, da wo ich halt Ausbildung gehabt habe, dann musst du erstmal ein bisschen nachdrücken. Das heißt Fahrt aufholen. Das heißt, die ersten paar Meter, nachdem du abgehoben bist, fliegst du halt praktisch parallel noch zur Startbahn, bis du halt genügend Geschwindigkeit hast und dann gehst du halt Steigflug über.
Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Techniken. Also das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt die Nonplusultra-Technik ist. Da gibt es wieder verschiedene Arten, wie man startet. Es kommt auch immer darauf an, wie das Flugzeug gebaut ist und da gibt es verschiedene Vorschriften und so. Aber also man kann schon so grob sagen, dass man eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit braucht, damit man überhaupt das Flugzeug ausreichend effektiv steuern kann. Wenn man langsamer ist, sind die Ruder ja alle nicht so wirksam. Und dann, wenn man einmal in der Luft ist und sich sicher ist, dass man steigt, dann kann man das Fahrwerk einfahren. So ist es eigentlich richtig, genau. Und ja, dann, das macht man natürlich besonders schnell, denn das Fahrwerk ist ein unheimlicher Widerstand. Das bedeutet, ich möchte ja die Energie, die ich habe, nutzen, um möglichst schnell zu steigen und nach vorne zu kommen, schneller zu werden und nicht, um meinen Widerstand auszugleichen. Deshalb fahre ich das Fahrwerk relativ schnell ein. Ja, und dann steigt man auf eine bestimmte Höhe. Dabei muss man natürlich immer alles beachten. Das heißt, man guckt, ob man in die richtige Richtung fliegt, ob man mit der richtigen Steigrate unterwegs ist, ob man die richtige Leistung eingestellt hat, ob man andere Flugzeuge in der Nähe hat, die man beachten muss, ob jemand auf dem Funk was erzählt. Also es ist ein ständiges Überwachen und man ist da auch richtig eingespannt. Also man merkt das auch, wenn man so, vor allem wenn man manuell fliegt, dass man dann nach 2-3 Stunden schon ein bisschen so erschöpft ist, kann man sagen. Also es ist nicht so, dass man danach sagt, ach so, und jetzt gehe ich joggen oder so. Und ja, das ist aber auch trotzdem eine super tolle Erfahrung. Also es macht einen unheimlichen Spaß und das ist eine richtig tolle Sache, gerade wenn man alleine fliegt. Wir hatten auch ein paar Alleinflüge und man weiß, okay, jetzt sitze ich ganz alleine hier in diesem Flieger und bin selbst dafür verantwortlich, was da jetzt passiert. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Also es macht richtig Spaß. Ja, dann sind wir in der Luft.
Also, ne, wir sind jetzt noch Steigflug. Jetzt haben wir die Höhe erreicht, wo wir hin wollten. Mhm. Das heißt, dann ja, Gas raus.
Genau, wir nehmen ein bisschen Leistung weg. Normalerweise hat man immer die volle Leistung, wenn man startet. Das ist aber auch nicht hundertprozentig so gesagt. Gerade wenn man mit großen Fliegern unterwegs ist, nimmt man meistens ein bisschen weniger Leistung, um die Triebwerke zu schonen, wenn die Bahn lang genug ist. Aber im Normalfall ist es die volle Leistung. Und wenn man dann unterwegs ist, braucht man natürlich nicht mehr ganz so viel Leistung. Es sei denn, man möchte richtig schnell fliegen und möglichst viel Sprit verbraten. Ja, ja, und dann ist man unterwegs. Dann ist eigentlich erstmal, sagen wir mal, ein bisschen Ruhe angesagt. Wenn man nicht gerade manuell fliegt und auch noch nach Sicht. Das heißt, man muss die ganze Zeit eigentlich gucken, kommt jemand von irgendwo her? Bin ich noch auf der richtigen Höhe? Bin ich zu tief? Bin ich zu hoch? Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Ja, und dann gibt es diese verschiedenen Wegpunkte, die man sich vorher ausgesucht hat. Und dann rechnet man sich ungefähr aus, wann müsste ich bei dem und dem Wegpunkt sein. Wenn man Glück hat, erblickt man den dann schon von Weitem und kann sich schon mal darauf einstellen, dass man da ankommt. Und ja, dann fliegt man diese Wegpunkte mehr oder weniger ab.
Und wir können ja vielleicht an der Stelle so ein bisschen Navigation machen. Mhm. Also so wie man sich das hier heute vorstellt, ja, da guckt man nur auf seinem GPS, wo man denn ist. Aber in der Fliegerei ist ja GPS eher so ein Hilfsmittel, wenn man es denn hat. Mhm. Klassischerweise, also ne, hast du schon gesagt, jetzt guckt man halt seine Wegpunkte und versucht die zu finden. Welche andere Möglichkeiten habe ich denn noch so zur Navigation? Mhm.
Ja, also einerseits, es gibt eigentlich zwei Arten von Navigation. Die eine ist, dass ich sozusagen meine Position mit Hilfe von irgendwelchen externen Punkten finde, indem ich zum Beispiel den Abstand von denen kenne oder so. Und die andere Möglichkeit ist, ich weiß, wo ich war und rechne dann weiter, okay, ich bin mit so und so einer Geschwindigkeit so und so viele Minuten weitergeflogen und weiß dann ungefähr grob, wo man landet. Das sind die zwei Grundprinzipien der Navigation. Und da gibt es jetzt verschiedenste Ausführungen, wie man sowas realisieren kann. Also wenn man nach Sicht fliegt, dann hat man natürlich einerseits diese Punkte. Dann kann man aber auch zum Beispiel, wenn man keinen Punkt sieht, sagen, okay, ich bin 10 Minuten geflogen mit der Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 150 Knoten oder so. Das ist also Seemeilen pro Stunde, wieder eine Lieblingseinheit der Flieger. Die rechnen alle Geschwindigkeiten in Knoten, also zumindest die Motorflieger.
Wie ist da die Umrechnung?
Ein Knoten sind 1,852 km/h. Naja, mit Zahlen sind wir gut bespickt. Und
lässt genau. Das einfach rechnen.
Naja, also das ist, zum Glück ist das so, dass dieses seltsame Einheitensystem in sich einigermaßen geschlossen ist. Und damit, das Schöne ist auch, man würde jetzt denken, okay, bei Fliegerei muss alles ganz genau sein, aber das stimmt nicht. Gerade wenn es so um Navigation oder so geht oder so ähnliche Sachen, in denen man irgendwas berechnen muss, geht man eigentlich relativ grob vor und es hat sich einfach gezeigt, dass es in der Praxis ausreicht. Das heißt, es geht nichts an Sicherheit verloren, wenn man mal irgendwo rundet oder grob, also so grobe Überschlagsregeln verwendet. Davon gibt es einige und meistens geht es in der Fliegerei ja darum, schnell irgendwas auszurechnen und nicht etwas super genau auf die letzte Nachkommastelle auszurechnen. Und meistens hat man auch nicht unbedingt jetzt den Taschenrechner zur Hand und auch keine Zeit, da irgendwas einzutippen. Deswegen gibt es viele, viele einfache Regeln, nach denen man Sachen ausrechnen kann, die man dann benutzt. Ja, und dann Navigation, waren wir stecken geblieben. Es gibt einerseits die Navigation nach Sicht und dann gibt es natürlich vor allen Dingen für den Instrumentenflug die Navigation mit Instrumenten. Das sind auch verschiedene. Es gibt zum Beispiel so Funkfeuer am Boden. Von denen aus kann man dann zum Beispiel bestimmen, in welche Richtung man zu denen liegt und wie weit man weg ist. Da gibt es direkt Anzeigen, die das dann ermitteln. Also Anzeigen, nicht ermitteln.
Also man muss es nicht irgendwie mit Hand anpeilen oder so.
Genau, also das kommt auch wieder darauf an, wie alt das Flugzeug ist. Ne? Also die neuesten Systeme sind dann im Prinzip schon so, wie man das auch vom GPS-Gerät kennt. Das heißt, ich habe so eine Art Karte und dann werden alle Sachen, die aufgefangen werden von den Sensoren für die Funkgeräte und so weiter, integriert und so eine Art Mittelwert gebildet, dass man dann so eine ungefähre Position hat. Und da gibt's, das ist so dieses Typische, dass man nach Funkfeuer navigiert. Deswegen haben meistens größere Flughäfen auch Funkfeuer in der Nähe. Und dann ist auch noch eine sehr interessante Sache, so ein sogenanntes Trägheitsnavigationssystem. Das heißt, das misst Beschleunigung in alle Richtungen und berechnet daraus den Ort. Also es ist im Prinzip so eine Art blindes Kästchen, was am Anfang weiß, wo es ist und dann immer weiterrechnet, wo es später sein kann. Und
so die Drohnen, ne? So machen
das ja. So, ne? Naja, das ist einfach in fast jedem größeren Flieger drin, also auch mehrfach.
Ja,
ne?
Und ja, okay.
Das wäre sozusagen dieses Pendant zu dieser Methode. Ich bin 10 Minuten in diese Richtung geflogen, jetzt müsste ich da und da sein. Nur sehr, sehr viel ausgereifter und sehr genau auch.
Aber wären dann alle, also in so großen Maschinen, alle diese verschiedenen Ergebnisse zusammengerechnet und das auf einem Ding dargestellt oder hat man mehrere verschiedene Anzeigen, wo diese verschiedenen Systeme und man muss es selber sich draus...
Ja, das ist eigentlich so, dass es gibt verschiedene Varianten, wie das gemacht wird. Eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel der Kapitän auf der linken Seite eine Position angezeigt bekommt und der Co-Pilot eine andere Position, was auch verwirrend sein kann, wie man vielleicht nachvollziehen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich die verschiedenen Positionen anzeigen lassen kann und man kann auch umschalten, welche Hilfe man jetzt als Grundlage nutzen möchte. Möchte man das Trägheitsnavigationssystem, möchte ich GPS, möchte ich die Funkfeuer? Das kann man alles ineinander verschalten und es gibt auch so eine bestimmte Filterung, die dafür sorgt, dass man bei der Kombination dieser verschiedenen Systeme einen insgesamt kleineren Fehler bekommt, als wenn man die Einzelsysteme benutzt. Das kann man ganz, ganz gut machen. Da gibt es auch viele Leute, die sich damit beschäftigt haben und es gibt auch verschiedene Systeme, die dann dafür sorgen, dass wenn ein System jetzt irgendwie nicht an der richtigen Stelle was anzeigt oder komplett fehlerhaft ist, dass man das schon bemerkt und dass es auch angezeigt wird.
Okay.
Ja. In so einem modernen Verkehrsflugzeug sind die alle drin. Also die drei Sachen.
Genau, also obwohl GPS eigentlich auch nicht mal so sehr wichtig ist. Also es gibt zum Beispiel bei Lufthansa ältere Airbus 320, die das noch nicht haben und auch nicht brauchen, weil sie genug andere Sensoren haben, die sehr genau sind. Und das ist einfach eine Nachrüstung, die man nicht unbedingt braucht, weil es auch so geht.
Ja.
Ja. Und ja, was kann man noch zum Thema Navigation sagen? Natürlich mit dem Kompass wird da viel gemacht. Und da kann man dann an Bord im Prinzip auch in der Karte irgendwelche Sachen nachgucken oder einzeichnen. Und es ist auch sehr wichtig, dass man immer genau weiß, wo man ist, natürlich. Ja. Und das vergisst man gerne mal. Ja, wenn man es nicht weiß, dann muss man sich eben schnell irgendwelche markanten Punkte suchen, möglichst in der Karte und dann rausgucken, ob man sie auch irgendwo draußen findet. Denn andersrum ist es meistens so, dass man sich gut verleiten lässt. Man guckt nach vorne, da ist ein Berg. Gucke ich mal auf die Karte, wo ist denn hier ein Berg? Und dann sind da 120 Berge in der Nähe eingezeichnet. Und dann kann man sich schnell mal irgendwo auf eine Position versteifen, auf der man vielleicht gar nicht ist. Und da können auch wieder diese Funknavigationshilfen von Bedeutung sein. Also die kann man natürlich auch in der Sicht Fliegerei benutzen, wenn man die entsprechenden Empfänger hat. Also das haben wir auch ab und zu mal gemacht, dass man geguckt haben, okay, wir haben diese Entfernung so und so viele Meilen von der einen Station und sind auf dem Kurs so und so weg von dieser Station.
Ja, naja, also fliegen wir weiter. Wir freuen uns jetzt ein bisschen über die Berge unter uns. Ja, vielleicht mal so als Einschub, ist echt faszinierend, ne? Wenn du so halt oben rumfliegst und kannst so in Ruhe mal unten gucken, wie das alles aussieht. Macht gerade in solchen kleinen Flugzeugen halt unglaublich viel Spaß, weil, ne, in so einem, also wenn man jetzt irgendwie hier von in Urlaub fliegt oder so, ne, da ist am Anfang mal kurz,
sieht man fast nichts.
Dann sind Wolken, vielleicht hat man mal Glück und sieht ein bisschen irgendwie, wenn man über die Alpen fliegt, was. Ja, und dann sieht man halt dort, wo man ankommt, nochmal kurz. Ja, und mit so einem Klanding, da ja, macht es halt richtig Spaß. Ne? Man lernt dann auch schnell, was man alles nicht kennt, so aus seiner Heimat. ja, aber gerade so Elbsandsteingebirge ist schon echt eine coole Sache von oben.
Ja, ja, also das macht schon richtig Spaß. Ja, wenn man ja unterwegs ist, dann...
Dann können wir ja zur Abwechslung vielleicht noch so ein paar andere Flugmanöver mal durchgehen, was man halt so machen kann. Wir hatten jetzt Steigflug, dann hatten wir so einen Geradeausflug jetzt. Vielleicht erklären wir hier nochmal ganz kurz, wie man eine Kurve fliegt. Mhm. Richtig. Das heißt, einen Kopf nach links oder rechts neigen ist es nicht.
Ja, was kann man da kurz dazu sagen? Also ich wenn ich eine Kurve fliegen möchte, benutze ich das Querruder und roll zum Beispiel nach links und aber auch ein bisschen Seitenruder, damit ich dann wieder eine Anströmung von vorne bekomme. Und dann steht das Flugzeug so ein bisschen schräg in der Luft und bekommt dann dadurch den Auftrieb, die Richtung des Auftriebs wird dann ein bisschen gekippt. Das heißt, der Auftrieb zieht mich mehr oder weniger in die Kurve rein. Das ist so ähnlich wie wenn man mit einem Motorrad um die Kurve fährt, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Oder mit einem Kettenkarussell um die Kurve fliegt. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Zustand.
Dass du halt beim Motorrad den Lenker drin lässt und beim Flugzeug machst du ja die Ruder wieder neutral, wartest bis
getragen. Ja, genau, das stimmt, das ist richtig. Also wenn man einmal in der Kurve ist, dann muss man nicht weiter rollen. Das heißt, man kann diese Querruder wieder in die neutrale Position bringen. Und ist dann sozusagen in so einer Art stabilen Kurvenflug. Und es ist ganz entscheidend, wie stark man sozusagen in die Schräglage kommt, den sogenannten Bank Angle, so heißt es im Fliegerslang. Ja. Denn je steiler der ist, umso stärker sind auch meine Kräfte. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man mit einem, also ich bin nicht Motorrad gefahren, aber wenn man sich sehr steil in die Kurve legt, dann sind die Kräfte, die auf einen einwirken, deutlich höher und das gibt eine bestimmte Grenze, bis zu der man das maximal machen sollte. Und wir haben da auch in unserem...
Ich kann ja mal sagen, je steiler die Kurve ist, umso mehr Spaß macht.
Ja, genau, das ist richtig. Genau, wir haben auch mal in unserer... Also normal ist so bis zu 30, wenn es sein muss, auch mal 40 Grad. Ja. Und es gibt dann eben... Also wir haben zum Beispiel in unserer Kunstflug... Ausbildung, also wir haben ja keine richtige Kunstflugausbildung gemacht, aber mal so zwei Flüge. Da hatten wir auch mal steilere Kurven und dann ist diese, also man nennt das ja, dieser G-Faktor ist dann höher. Das heißt, ich habe eine mehrfache Erdbeschleunigung, die auf mich einwirkt. Und der Mensch ist da nicht so besonders resistent dagegen. Es kommt darauf an, wie lang diese Beschleunigung wirkt. Aber es kann schon mal sein, dass man zum Beispiel vier- oder fünffache Erdbeschleunigung erfährt. Das bedeutet, man hat sozusagen selbst sein eigenes vierfaches Gewicht oder fünffaches Gewicht, was einen in den Sitz drückt. Und das sorgt dafür, dass das Blut aus dem Kopf weicht. Das kann zu so einem Blackout führen. Das heißt, das Gesichtsfeld engt sich ein und man hat nur noch so einen kleinen Kreis in der Mitte, wo man was sehen kann. Ich habe es selber nicht erlebt, aber es gab einige in meinem Kurs, die das mal machen durften, diese Erfahrung.
Und das ist, glaube ich, in so einer Fluglage dann nicht unbedingt gewünscht ist, oder?
Genau, und das passiert zum Beispiel, wenn man besonders steile Kurven fliegt. Also das macht man im Normalfall eigentlich nicht. Ne? Und das haben wir dann auch mal gemacht, das war mal ganz interessant. das macht auch Spaß, kann man schon sagen.
Ja. Was kann dann noch passieren, wenn man die Kurve zu steil fliegt? Bricht ja. denn das Flugzeug auseinander oder?
Kann theoretisch sogar auch passieren, aber meistens sind die Flugzeuge, die dafür gebaut sind, auch natürlich so fest, dass da eher der Mensch ausfällt als das Flugzeug. Und mhm. bei so großen Passagierflugzeugen, die natürlich für solche Manöver nicht gemacht sind, ist das dann auch mal wahrscheinlich, dass das Flugzeug zerbricht. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so, dass es passiert, denn man muss natürlich, das haben wir jetzt noch gar nicht so weit erwähnt, wenn man um die Kurve fliegt und der Auftrieb nicht mehr nach oben zeigt, sondern zur Seite, muss man natürlich mehr Auftrieb haben, um die gleiche Höhe zu behalten. Das heißt, ich möchte mit dem Auftrieb ja eigentlich immer das Gewicht kompensieren, sonst würde ich nach unten sinken. Und wenn ich jetzt diese Kurve fliege und nicht nach unten sinken möchte, dann muss ich ganz viel an meinem Steuerhorn ziehen, damit ich mehr Auftrieb bekomme. Und bei solchen ganz scharfen Kurven kann man das eigentlich schon gar nicht mehr schaffen, dass man so viel Auftrieb bekommt und sinkt zwangsläufig nach unten. Das heißt, bevor das Flugzeug überhaupt zerbrechen kann, weil die Flügel zu stark belastet sind, fliegt es einfach nur ein bisschen weiter nach unten und dadurch ist die Belastung nicht mehr ganz so hoch.
Das heißt, das rutscht dann so ab?
Genau, also das ist so eine Art Spirale nach unten. Genau. Und das ist aber immer noch nicht so besonders dramatisch, also denn es ist ja so, dass die Strömung immer noch an den Tragflächen anliegt, was eigentlich beim Fliegen so ein bisschen, also was man zum Beispiel von anderen Sachen nicht so kennt, ist dieser Strömungsabriss. Das bedeutet, ich fliege so langsam, dass ich einen sehr hohen sogenannten Anstellwinkel habe. Das heißt, die Strömung auf meine Tragfläche ist sehr, sehr steil. Denn ich möchte ja möglichst, auch wenn ich langsam bin, noch viel Auftrieb haben. Und wenn ich langsam bin, dann muss ich den Auftrieb mir dadurch holen, dass ich die Tragfläche sehr steil an die Strömung anlege. Und ab einer bestimmten, zu einem bestimmten Winkel ist es dann nicht mehr möglich, dass die Strömung noch anliegt. Und das ist sehr gefährlich. Das wird aber auch viel geübt. Also wir haben sowas in der Ausbildung auch immer mal gemacht. So ein paar Manöver, wo man das macht, dass man mit Absicht langsam fliegt, aber immer mehr zieht. Das heißt, man versucht immer mehr Auftrieb zu bekommen, indem man den Flügel immer steiler in den Wind, in die Strömung hält. Mhm. Und irgendwann reißt die Strömung dann ab. Das heißt, das Flugzeug sackt nach unten durch. Oder bei einem Propellerflieger ist es meistens so, dass es in eine Richtung nur wegkippt, weil der Propeller ja noch so einen Korkenzieher-Effekt hat. Und dann reißt nur auf einer Seite die Strömung ab und auf der anderen ist sie noch dran. Ja, und dann kippt man weg und kippt dann aber eigentlich schon fast wieder in die Strömung rein. Das klingt jetzt alles ein bisschen unheimlich, aber wenn man das in einer großen Höhe macht, ist das alles überhaupt kein Problem, weil man sich sofort mehr oder weniger wieder im Sturzflug in der Strömung fängt. Und das kommt auch immer wieder darauf an, wie das Flugzeug genau gebaut ist. Also bei den Flugzeugen, mit denen wir da geflogen sind, ist das relativ gutmütig, denn die sind so konstruiert, dass sie, wenn sie in diesen Strömungsabriss kommen, mehr oder weniger von selbst wieder so in die Strömung rein kippen, dass sie dann wieder anliegende Strömung haben. Dann kann man wieder alles steuern. Bei großen Verkehrsfliegern ist das nicht immer so. Es gibt Möglichkeiten, dass die aus diesem Strömungsabriss nur ganz schwer wieder rauskommen, dass man da die Ruder in eine ganz bestimmte Position bringen muss, um das wieder hinzukriegen. Aber das wird natürlich auch alles trainiert. Es ist nur nicht ganz so einfach wie bei solchen kleineren Fliegern, wo man das mit Absicht macht und dann sagt, aha, okay, jetzt Strömungsabriss ist nicht weiter schlimm, wir können das alles wieder in geordnete Bahnen bringen. Also das ist so ein Manöver, was man sehr oft übt eigentlich, auch in verschiedensten Konfigurationen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und so weiter.
Ja, und da sieht man halt wirklich mal, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, wie viel Geschick im Bau von so einem Flugzeug drin steckt, dass man eben genau diese Schwerpunkte alle an der richtigen Stelle hat und dass halt in solchen Fluglagen die Flugzeuge immer halt noch gutmütig reagieren. Ne? Wie du es gesagt hattest, ich ziehe halt so lange, bis das Ding zu langsam ist, eigentlich noch um zu fliegen. Ich habe einen Strömungsabriss und dann ist es eben nicht, dass es irgendwie runterfällt, sondern dass es halt genau so fällt, dass es wieder Fahrt aufnimmt und damit wieder in eine stabile Fluglage kommt. Ja, Looping sieht, glaube ich, bloß spektakulär aus. Ist das so kompliziert, wenn es denn das Flugzeug mitmacht?
ja,
sowas zu fliegen? Oder?
Es ist, ich selber durfte mal einen mitmachen, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, ob ich da selber das Steuerhorn gehalten habe oder nicht. Es macht auf jeden Fall extrem Spaß, weil man sich, weil es ein sehr, sehr, sehr seltsames Gefühl ist, wenn man nach vorne rausguckt und plötzlich klappt von oben die Landschaft wieder rein, wenn man zurückkommt. Und ja, es ist vielleicht nicht ganz ohne, denn man braucht natürlich an der Stelle, wo man den Looping anfängt, genug Geschwindigkeit, damit man dann oben auch noch schnell genug ist. Denn während ich nach oben fliege, diese eine halbe Rundung, verliere ich natürlich viel Geschwindigkeit. Denn ich wandle ja meine Geschwindigkeit dann in Höhe um. Und da ist es also sehr wichtig, dass man die entsprechende Geschwindigkeit hat. Im Normalfall macht man vorher so einen kleinen Sinkflug, wo man richtig Fahrt aufnimmt, wie man das auch aus der Achterbahn kennt, dass man immer schneller wird und dann zieht man richtig nach oben, damit man oben auch noch schnell genug ist. Hm. Und ja, das ist schon, das macht schon sehr viel Spaß. Was auch noch ganz witzig ist, ist so eine Rolle, bei der man, da gibt es auch wieder zwei verschiedene, es gibt die Fassrolle, da ist es so, die heißt Fassrolle, weil man im Prinzip auf einem unsichtbaren Fass auf der Außenseite eine Spirale fliegt. Das ist jetzt, wie kann man das gut erklären? Also man fliegt jetzt nicht geradeaus, sondern man macht so einen, wenn man von hinten aufs Flugzeug schauen würde, wäre es eine Art Kreis. Also ich fliege nach oben und dann wieder nach unten. Und dazu, als Gegenbeispiel dazu gibt es noch die Rolle, bei der man einfach nur seine Flügel einmal dreht. Und dort ist es dann so, dass die Beschleunigung, die man selbst spürt, nicht immer nach unten zeigt, wie bei der Fassrolle oder beim Looping, sondern man hängt sozusagen, wenn man einmal halb rumgedreht ist, in seinem Anschnallgurt. Das heißt, also ich bin das einmal auch mitgeflogen in so einem Kunstflugzeug. Das ist ganz witzig, wenn dann einmal der ganze Dreck und was da so alles im Flugzeug drin ist und die Kabel einmal so im Kreis fallen, so kann man sagen. Also das macht schon auch Spaß. Also das sind alles sehr interessante Sachen, die man da so erleben kann. Weil man, ja, das sind zwar Sachen, die man am Boden nicht so schnell hinkriegt, sage ich mal.
Vielleicht an der Stelle nochmal eine andere Frage. Wenn ich jetzt auf dem Rücken fliege, ne? Mhm. Da hatten wir vorhin gesagt, dass ja die Tragfläche das Flugzeug praktisch nach oben zieht. Durch den dynamischen Auftrieb, müsste das dann nicht tierisch nach unten fallen?
Ja genau, das ist auch wieder diese Sache mit dem Anstellwinkel. Das kommt immer darauf, also der Auftrieb, den ich bekomme, hängt ganz stark davon ab, in welchem Winkel ich die Tragfläche in die Luft halte, sage ich mal so. Mhm. Und wenn ich jetzt andersrum fliege, dann habe ich zwar diese Wölbung, die eigentlich dafür sorgt, dass ich nach unten gezogen werden müsste, aber ich sorge außerdem dafür, dass die Tragfläche so in die Strömung gehalten wird, dass sie mehr oder weniger von unten angeschwemmt wird, wenn ich jetzt von also außen drauf gucke.
So wie ein Drachen.
Sozusagen. Genau, wie so ein Drachen ist das dann. Und genau, das merkt man auch, wenn man verkehrt rumfliegt, muss man das Steuerhorn ganz weit nach vorne drücken, um die entsprechende Kraft aufzubringen, dass der immer wieder, also dass man diese Wölbung mehr oder weniger ausgleicht. Ne? Mhm. Und das ist auch, also das ist im Prinzip von den Flugeigenschaften, genauso wie wenn man nicht auf dem Rücken fliegt, kann man so sagen. Ja, also da kann man einiges experimentieren. Wir haben eben, wie gesagt, zwei von diesen Kunstflügen mal gemacht. Da hat man dann auch mal einen Fallschirm dabei, falls irgendwas schief geht. Sonst hatten wir das eigentlich nicht. Und ja, das hat einen Riesenspaß gemacht, auch wenn man einem dann schon ein bisschen mulmig war danach, nach diesen ganzen Manövern in alle Richtungen. Ja.
Ja, na gut, dann
fliegen wir weiter.
Fliegen wir weiter. und kommen jetzt, wir wollten von Kamenz nach Dresden fliegen.
Ah, nee, Quatsch. Wir waren San Francisco nach, was hat sie gesagt?
Kannst du mal rein. Las Vegas. Jetzt sehen wir an, in Las Vegas haben die ähnliche Lufträume wie in Dresden. das heißt, so über der Wüste kann ich ja dort genauso wie hier rumfliegen, wie mir das gerade einfällt.
Genau.
Ich darf natürlich in keine anderen reinfliegen. Mhm. Gibt es da auch sowas wie rechts vor links? Oder?
Ja, das gibt es tatsächlich. Wer von rechts geflogen kommt, hat vor Flugrecht. Kann man so sagen. Es gibt da noch ein paar andere Regeln, zum Beispiel, dass Segelflieger vor Motorflieger Vorrang haben. Es ist grundsätzlich so, dass die Luftfahrzeuge, die weniger manövrierfähig sind, immer Vorrang haben. Das heißt, wenn ich mit meinem Airliner auf einen Ballon zufliege, dann muss der nicht ausweichen. So, ein bisschen schwierig. Also da gibt es ganz, ganz viele Regeln auch. Aber es ist erstaunlich viel, ist von denen auch aus der Seefahrt. Auch die Lichter, die am Flugzeug dran sind, diese Navigationslichter, sind eigentlich mehr oder weniger aus der Seefahrt übernommen. Auch diese ganzen Sachen mit den Meilen und so, ist alles sehr, sehr an die Seefahrt angelehnt. Die ganze Navigation mehr oder weniger. Weil damals ja auch ja, das gab es natürlich schon viel länger als die Fliegerei und das hat sich dann gut durchgesetzt und das wurde so übernommen, mehr oder weniger, und angepasst. Gut, ja, also wir landen mal in Las Vegas oder in einem kleineren, was nehmen wir denn da mal?
Das ist der Haupt.
Ja, das ist der Hauptflughafen.
Ja, lass uns mal zum Hauptflughafen fliegen.
Na gut, okay.
Also, was ich bloß nochmal, worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, dass es halt so Lufträume gibt, die eingeteilt sind. Das heißt, wenn ich da oben rumfliege, dann ja, kann ich da, wie gesagt, wie wir gerade gesagt hatten, langfliegen, wie ich will. Es gibt aber irgendwie so bestimmte Bereiche in der Luft, da muss ich erstmal Bescheid sagen und fragen, oder?
Genau, also es gibt grob 7 verschiedene Lufträume, von A bis G durchalphabetiert. Und A ist der restriktivste, das heißt, dort darf ich nur rein, wenn ich ganz bestimmte Sachen beachte und bestimmte Ausrüstung habe. Und G oder Golf, wie man im Fliegeralphabet sagt, ist einfach nur Luft. Also dort kann jeder, wie er möchte, mehr oder weniger. Also es gibt da keine.
Jeder atmen und.
Genau, es gibt keine Bestimmung. Ups. Es gibt keine, also es gibt schon Bestimmungen, aber man kann zum Beispiel ohne Funkgerät dort fliegen und ja genau, und dann gibt es so verschiedene Abstufungen. In Deutschland zum Beispiel haben wir am Boden überall G, dann kommt E, das ist schon so ein bisschen restriktiver. Dort darf ich zum Beispiel auch mit Instrumentenfliegern durchfliegen. Das heißt, wenn ich nichts sehe, darf ich da trotzdem rumfliegen. Das geht im G nicht. Und ganz oben ab einer bestimmten Höhe, nämlich 10.000 Fuß, haben wir in Deutschland Charlie, also C, Lufträume. Und die sind eigentlich eher dafür gedacht, dass ich dort mit meinem Airliner rumfliegen kann. Und dann gibt es bei den großen Flughäfen so eine Art Ausstülpungen der kontrollierten Lufträume nach unten. Das heißt, dort geht nicht erst ab 10.000 Fuß der C-Luftraum los, sondern auch ein bisschen weiter unten. Da gibt es noch D. Typisch ist für Flughäfen D. Das ist die sogenannte Kontrollzone. Und das ist dieser Bereich, wo ich mich, wie du schon gesagt hast, vorher anmelden muss, Bescheid sagen muss. Und dann können die auch entscheiden, ob sie mich da drin haben wollen oder nicht. Also die könnten zum Beispiel sagen, nein, es ist zu voll oder ich habe heute keine Lust oder so. Na gut, das werden sie nicht sagen. Aber die können einem sozusagen den Eintritt verweigern. Und wenn man sich dem widersetzt, kann man mit ernsthaften Konsequenzen rechnen.
Da kommen dann die Jets.
Zum Beispiel, ja. Die wollen ja auch was zu tun haben.
Ne? Ja, und da vielleicht bloß nochmal ganz kurz zu Deutschland. So eine Kontrollzone, ich bleibe jetzt bloß, weil ich das halt hier in Dresden ein bisschen kenne. Wenn ich jetzt also über Dresden rüber wegfliegen wollte, dann fliege ich da halt in diese Kontrollzone des Dresdner Flughafens drin rum. Das heißt, da muss ich mich anmelden, selbst wenn ich jetzt eine Runde um die Frauenkirche drehen will, dann ist es halt in dieser Kontrollzone drin. Mhm. Ja, das, worauf ich hinaus will, ist, sitzt da jemand in Dresden, der jetzt auf seinem Bildschirm guckt und wo die Flugzeuge sind, oder?
Ja, also im Normalfall schon. Es gibt verschiedene Bereiche. Normalerweise gibt es einen Fluglotsen, der da im Tower sitzt. Und das ist an den größeren Flughäfen oder eigentlich an allen, wenn ich mich nicht irre, in Deutschland an allen Flughäfen so. Und dann gibt es bestimmte Fluglotsen, die sind für den kontrollierten Luftraum unterwegs zuständig. Also alles, was so über 10.000 Fuß ist. Und die sitzen zentral. Da gibt es in Deutschland ein paar Stellen, wo das gemacht wird. Ich glaube, in Langen, München und Bremen ist das für den unteren Abschnitt und für den oberen in Hannover und noch irgendwo im Süden, glaube ich. Und genau, das ist eigentlich die Mehrzahl der Fluglotsen. Die beschäftigen sich damit. Das heißt, die haben keinen Sichtkontakt zu ihren Fliegern. Die sitzen in einem riesigen Raum mit ganz vielen Rechnern und sind dann für einen bestimmten Teil des Luftraums zuständig. Und es gibt, wie gesagt, um das nochmal mit diesen kontrollierten und nicht kontrollierten, also alles bis E, alles von A bis E sind sogenannte kontrollierte Lufträume. Das sind also Lufträume, in denen zumindest die Möglichkeit besteht, dass ich mich überwachen lasse oder ich muss mich überwachen lassen, je nachdem. Und F und G, das sind Lufträume, wo ich nicht kontrolliert bin. Das heißt, ich kann, naja, machen, was man will, kann man nicht unbedingt, aber es gibt, abgesehen von ein paar Regelungen, da keine Begrenzung, was ich da, wo ich hinfliegen darf oder dass ich irgendjemandem Bescheid sagen muss.
Genau, und wen das halt genauer interessiert, der muss sich ja eigentlich bloß ein Funkgerät schnappen und zuhören. Also genau. Diese ganzen Anrufe, bla bla, ich werde jetzt hier landen und so, das kann man sich halt sehr, sehr schön live anhören. Mhm. Wie gesagt, Shared Medium, das heißt, das kann auch jeder empfangen.
Genau, ich bin mir gerade ganz nicht so sicher, ob man das überhaupt offiziell darf, aber es ist der Brauch. Auf jeden Fall. Ja, also es ist ja auch irgendwie Quatsch. Also warum
Ich rufe jetzt abstanden? Nicht dazu auf, dass hier die Leute dann sich irgendwie nach dem Wetter in Dresden informieren sollen darüber, aber zuhören kann man ja zumindest.
Genau, also auf jeden Fall reinfunken ist nicht erlaubt und auch nicht empfehlenswert. Aber abhören kann schon mal ganz interessant sein. Es gibt auch zum Beispiel Internetseiten, wo man amerikanische Flugplatzfrequenzen
wo die das streamen, ne?
Genau, abhören können. Das ist immer ganz interessant. Das haben wir dann zum Beispiel auch bei uns gemacht an unserem Platz, wenn wir irgendwie nicht geflogen sind und irgendwo saßen und Flugvorbereitung gemacht haben, einfach um sich an den Funk zu gewöhnen und ein bisschen die Sprache aufzuschnappen. Das einfach im Hintergrund mitlaufen lassen, so ein bisschen. Ne? Das war schon ganz praktisch, da konnte man sich schon mal ein bisschen drauf einstellen. Und manchmal war es auch ganz witzig, weil irgendwelche Sachen passiert sind, irgendwelche kleinen Fehlerchen, die jemanden da passiert sind. Zum Beispiel ist einer mal mitten übers Feld geflogen, sogenanntes Midfield Crossing, um einen bestimmten Abstand zu einem anderen Flieger einzuhalten. Der hatte den Auftrag bekommen vom Fluglotsen. Make a Midfield Crossing. Ja, und danach sollte er wieder so fliegen, dass er dann landen kann und ist aber aus Versehen in die falsche Richtung abgebogen und meinte dann so, I made a mistake. Und dann meinte der Fluglotse, I know you made a mistake. Und so kleine Sachen, die dann eben mal von dem Standardfunkprotokoll abweichen, das ist immer ganz witzig. Ja. Das ist immer ganz interessant.
Kannst du da vielleicht gerade nochmal die Seite sagen, wo man das hören kann? Also sonst kann ich das auch mal.
Nee, das machen wir in die Shownotes.
Das machen wir dann später rein.
Genau. Okay. Ja, also, wir wollten landen, oder? Ja. Gut, das ist eigentlich immer so ein bisschen die, sagen wir mal, Phase mit der meisten Arbeit in der Luft, wenn man sich auf einen Flugplatz vorbereitet. Denn man muss einerseits erstmal dort wieder das Wetter live einholen. Da gibt es wieder bestimmte Frequenzen, auf denen wird das automatisiert abgestrahlt, diese sogenannte ATIS. Da kann man sich den Wind holen, dann kann man sich überlegen, kommt wieder darauf an, wo ich lande. Ne? Bei manchen Plätzen ist das festgelegt, auf welcher Bahn ich landen möchte. Wenn ich aber irgendwo auf einem Wald- und Wiesenplatz landen möchte in Amerika, wo sowieso keiner ist, dann höre ich mir an, wie der Wind ist und nehme die Bahn, die dazu am günstigsten liegt. Man startet und landet ja immer in den Wind rein, um die Start- und Landestrecke zu verkürzen.
Aber wie wird dieses Wetter abgestrahlt? Ist das digital oder wird das?
Das ist im Prinzip einfach nur ein Band, wo das jemand draufgesprochen hat. Das wiederholt sich dann alle 40 Sekunden oder so. Und,
das ist wie die Zeitansage.
Genau, ungefähr so. Man hört sich das dann an. Das ist auch immer ganz witzig. Da gibt es ja an den verschiedensten Flughäfen die verschiedensten Stimmen, die das dann aufsprechen. Ja, dann hat man die Wetterinformationen, stellt sich schon mal drauf ein, stellt sein Höhenmesser auf den entsprechenden Druck ein. Dann macht man sich Gedanken, wie liegt die Landebahn, wie fliege ich die am besten an? Und dann meldet man sich auf der Frequenz, die dem Flughafen gehört. Also wenn das ein kontrollierter Platz ist, dann muss man sich da offiziell anmelden und kriegt dann Anweisungen. Und wenn es kein kontrollierter Platz ist, irgendwo in der Pampa, dann muss man selbst im Prinzip entscheiden, was man macht. Aber trotzdem ist es empfehlenswert, allen anderen Bescheid zu sagen, wo man ist und ja, so verschiedene Sachen zu sagen, die Höhe, wie weit man weg ist vom Platz, was man vorhat und so weiter. Also das ist schon jetzt auch wieder standardisierte Verfahren, wie das funktioniert. Ja, dann fliegt man an. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben einen kontrollierten Platz. Da meldet man sich an, dann kriegt man ein paar Anweisungen. Dann gilt es, das Flugzeug vorzubereiten. Da gibt es auch wieder so Checklisten, wo man darauf achten muss, dass man bestimmte Sachen, zum Beispiel die Landeklappen, ausgefahren hat und so weiter.
Landeklappen sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären.
Ach genau, ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also Landeklappen sind eigentlich dafür da, dass ich die Wölbung vom Flügel nochmal erhöhe. Mit dem Vorteil, dass ich auch bei kleineren Geschwindigkeiten noch genug Auftrieb habe. Das heißt, eigentlich sind sie für die Effektivität des Fliegens nicht so gut. Das heißt, sie machen noch mehr Widerstand, als sie Auftrieb erhöhen. Deswegen benutze ich die auch sonst nicht so im Reiseflug. Aber wenn ich langsam fliegen möchte, dann nehme ich gerne ein bisschen Widerstand in Kauf, um dann noch genug Auftrieb zu haben. Und das nutze ich dann zum Landen, damit ich kürzere Strecken benutzen kann. Also das ist bei den kleinen Fliegern noch nicht so dramatisch. Es gibt auch welche ohne Klappen, aber bei den großen Fliegern kann man das sehr gut sehen. Wenn die im Landeanflug sind, dann werden immer mehr Klappen ausgefahren und gerade bei so großen Langstreckenfliegern wird dann aus dem einen dünnen Flügel, den man vielleicht im Flug, im Reiseflug gesehen hat, wird dann so ein richtiges Monstrum aus verschiedenen Blättern und Teilen, die da so scheinbar willkürlich angeordnet also so eine Rundung ergeben. Also
gerade neben der Fläche im Flugzeug.
Genau, sitzt, wenn man da rauslösen kann.
Ja. Das wackelt außen immer so ein bisschen was während des Fluges und dann, wenn es zur Landung geht, dann wundert man sich plötzlich, was da alles...
Was da zum Vorschein kommt, genau. Dann ist eigentlich vom Flügel an sich nicht mehr viel übrig. Ja. Genau, und das dient, wie gesagt, zur Erhöhung der Wölbung und dann kann ich auch mit einer sehr kleinen Geschwindigkeit landen, was natürlich sehr praktisch ist. Einerseits ist die Landung dann von der Strecke her kürzer und ich brauche weniger Bremsen und es gibt ganz viele Effekte. Man will natürlich nicht da mit 600 km/h ankommen, das ist ja ganz klar. Ne?
Ja, bloß der Vollständigkeit halber, die Klappen benutzt man ja auch beim Starten eigentlich.
Mhm, kann man, muss man nicht, um die Startstrecke zu erhöhen. Das Problem ist, wie gesagt, der hohe Widerstand. Das heißt, ich brauche auch ordentlich Schub, um diesen Widerstand wieder auszugleichen. Mhm. Deswegen ist es unter Umständen besser, ohne Klappen zu starten, wenn die Bahn lang genug ist. Also zum Beispiel bei der Verkehrsfliegerei startet man schon mit ausgefahrenen Klappen, aber nur die werden nicht komplett ausgefahren, also nur ein kleines Stück meistens. Um so ein bisschen die kürzere Bahn zu nutzen zu können.
Ach, was mir auch noch einfällt, über Trimmung hatten wir auch noch nicht geredet, ne? Das wäre ja so unterwegs eigentlich.
Gut, ja, stimmt. Ja, diese kleinen Nebeneffekte. Okay. Also Trimmung, ja, das ist das, was man immer, wenn man im Cockpit sich wundert, warum da so große Scheiben rechts und links neben den Schubhebeln sind, wenn man im Airliner vorne mal reinguckt. Das sind die Trimscheiben und die sind im Prinzip eine Hilfe für das Höhenruder. Und zwar ist es so, dass man ja immer das Höhenruder durch Ziehen und Drücken verstellen kann, aber man drückt oder zieht da immer gegen so eine Federkraft an. Und um das nicht immer machen zu müssen, gibt es die Trimmung. Das bedeutet, ich stelle die Höhenruder so ein, wie ich sie gerne hätte für die entsprechende Geschwindigkeit und die entsprechende Höhe und so weiter. Und dann nutze ich diese Trimmräder, um dann diesen Druck von dem Steuer wegzunehmen. Das heißt, erst steuere ich so, wie ich das gerne hätte und dann nehme ich den Druck über die Trimmräder weg. Und die Trimmräder verändern im Prinzip nochmal, das kommt auch wieder darauf an, wie das Höhenleitwerk aufgebaut ist, die verändern entweder noch eine kleine zweite Klappe, die dafür sorgt, dass ich sozusagen auf der ersten Klappe, auf der die zweite Klappe sitzt, dann keine Kraft mehr auf das Steuerhorn ausübt. Oder bei den großen Fliegern ist es so, das gesamte Höhenleitwerk wird verdreht. Das sieht man auch, wenn man da mal hinguckt. Da ist hinten so eine Stelle, wo der Rumpf relativ gerade ist. Und das liegt daran, dass der Rumpf immer abschließen soll mit dem Höhenleitwerk. Das wird komplett verdreht. Und das passiert über diese Trimmräder. Und eigentlich braucht man sie nicht. Es geht nur darum, den Druck von den Steuerflächen wegzunehmen. Beziehungsweise beim großen Flieger ist es natürlich auch wieder eine Frage, dass man effektiv fliegt, dass man nicht so viel Widerstand hat. Genau.
Okay, und man könnte dann halt, man muss dann nichts mehr festhalten und das Ding fliegt einfach geradeaus.
Genau, so kann man es sagen. Das gibt es auch für die anderen Ruder, da ist es nur nicht ganz so wichtig. Ja.
Okay, also zurück zur Landung. Mhm. Wir hatten jetzt die Landekonfiguration zumindest soweit, dass wir die Klappen ausgefahren haben. Fahrwerk hatten wir, glaube ich, schon draußen.
Genau.
Wir hatten uns angemeldet am Turm. Mhm.
Ja, dann brauchen wir natürlich die Landefreigabe. Wenn man die nicht hat, ist das auch nicht so toll. Das heißt, der Turm muss einem sagen, clear to land und so weiter. Das muss man auch zurücklesen. Ja, und dann gibt es so ein typisches Verfahren, wie man das anfliegt. Das ist wie so ein halbes Rechteck, kann man sich das vorstellen. Und eine lange Seite davon liegt auf der Landebahn. Das heißt, ich fliege erst entgegengesetzt zur Landerichtung neben der Landebahn her. Das ist auch immer ganz gut. Da kann man sich erstmal ein Bild von dem Platz machen, wie das alles liegt. Und dann dreht man irgendwann, wenn man an der Landebahn schon vorbei ist, auf den sogenannten Queranflug, senkrecht zur Bahn. Und wenn man dann da ankommt, wo man in Richtung Bahn drehen sollte, dann dreht man auch Richtung Bahn und ist dann auf dem Endanflug. Das heißt, ich bin dann ausgerichtet mit der Bahn und sinke dann auch schon während der ganzen Zeit. auf die entsprechende Höhe. Und da gibt es auch wieder so einen bestimmten Winkel, mit dem man am besten anfliegt auf die Bahn. Da gibt es auch so eine Hilfestellung dafür. Das kann man manchmal ganz gut sehen. Da sind neben der Bahn so mehrere Lichter. Und je nachdem, aus welcher Richtung man auf diese Lichter guckt, sind die entweder rot oder weiß. Und man ist genau in der richtigen Höhe und hat den richtigen Anflugwinkel, wenn zwei rot und zwei weiß sind. Das sind die sogenannten Papis, wie der Papi. Und damit kann man so ein bisschen korrigieren, denn vor der Landung sollte möglichst alles genau stimmen. Das heißt, die Geschwindigkeit sollte stimmen, die Sinkrate sollte stimmen, man sollte nicht zu weit rechts und nicht zu weit links sein. Das ist also, bei der Landung muss man dann auf einen Punkt alle Parameter, die es so gibt, möglichst exakt einhalten. Das ist relativ wichtig, damit man dann auch eine gute Landung machen kann. Ja, und wenn man dann ab einer bestimmten Höhe ist, dann kommt man in den sogenannten Flare. Das heißt, ich gehe dann davon über, dass ich sinke und schwebe über der Landebahn aus. Das heißt, ich ziehe die Nase ein bisschen nach oben.
So, das ist jetzt aber schon, da bin ich schon fast da.
Ja, genau. Dann sind wir schon relativ weit unten.
Wir würden jetzt praktisch nicht, dass wir in die Landebahn reinrammen, sondern
genau.
Du fängst halt kurz davor ab.
Genau, abfangen heißt es. Mir fallen immer die deutschen Sachen nicht ein. Genau. Flair ist das Abfangen.
Mach ruhig
Englisch. Genau, und dann, dann bin ich sozusagen über der Landebahn. Dann kommt dieses Ausschweben. Das heißt, in dieser Phase bin ich knapp über der Landebahn und werde aber immer langsamer. Ich ziehe dann auch das Gas komplett raus und irgendwann setze ich dann auf. Also ich versuche möglichst mit einer kleinen Sinkrate aufzusetzen natürlich, ne, um das Flugzeug ganz zu lassen. Und das ist auch gar nicht so einfach. Da hatte ich auch ordentlich Training. Und das ist, sobald man den Boden dann berührt hat und einigermaßen auf der Bahn bleibt, dann kann man im Prinzip wieder die Nase nach unten nehmen und bremsen. Da gibt es auch wieder viele verschiedene Techniken. Man kann zum Beispiel auch noch die Nase ein bisschen hochziehen, und um damit noch ein bisschen mehr Luftwiderstand zu erzeugen, um schneller zu bremsen. Bei den großen Verkehrsfliegern gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man bremst. Einigermaßen wichtig ist auf jeden Fall die Radbremse. Also die macht immer noch den Großteil der Bremsung aus. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Umkehrschub. Das heißt, der Schub aus den Triebwerken wird umgeleitet und nach vorne rausgepustet.
Muss man sich so vorstellen, dass die Dinger dann plötzlich andersrum drehen, oder?
Nee, es gibt im Prinzip einfach nur Klappen am Ende des Triebwerks, die dann umklappen. Und dann wird die Luft, die noch hinten rauskommt, an den Seiten wieder nach vorne geblasen im Prinzip. Und das ist eine Möglichkeit, gerade wenn die Bahn besonders nass ist und die Bremsen nicht viel helfen. Dann kann man natürlich auch diese sogenannten Spoiler ausfahren. Das sind also Bremsklappen, die direkt am Flügel nach oben klappen, die den Auftrieb und auch den Auftrieb zerstören und auch den Widerstand erhöhen.
Die Segelflieger haben das.
Genau, und das, genau, das kann man beim Segelflieger auch sehen. Aber dort wird es eigentlich eher zur Höhendosierung so ein bisschen benutzt, oder? Kann man das so sagen? Ja, also das ist im Prinzip ein ähnliches Prinzip, ja, das stimmt. Man kann das auch sehr gut beobachten, wenn man mal mit einem Flugzeug unterwegs ist und dann landet. Meistens werden die sogar auch automatisch ausgefahren. Sobald das Hauptfahrwerk richtig auf dem Boden angekommen ist, klappen diese Spoiler aus. Das heißt, man bremst dann relativ stark ab. Und es gibt sogar auch so eine Art ABS beim Verkehrsflieger. Das heißt, wenn die Reifen blockieren, lösen sie automatisch wieder und dadurch wird verhindert, dass man jetzt auf einer rutschigen Bahn irgendwie seine Reifen zerschießt. Ja gut, jetzt sind wir wieder im kleinen Flieger, also wir bremsen. Da ist sowieso die Bahn viel, viel länger, als wir sie bräuchten. Brauchen wir eigentlich gar nicht bremsen. Ja, dann rollen wir von der Bahn runter, sagen Bescheid.
Warte, ich muss bloß noch, gut, weil der Witz so doof ist. Wenn man aus dem Weltraum kommt, dann geht noch ein Bremsschallschirm auf hinter einem.
Genau.
Nee, aber worauf ich nochmal rumreiten wollte, dieser Punkt, wenn man halt auf die Landebahn zufliegt, wo man halt wirklich ganz genau die Richtung halten muss, wo es ganz wichtig ist, dass man halt nicht zu schnell ist, aber auch auf jeden Fall nicht zu langsam. Ne, weil ansonsten käme es vielleicht zu einem Strömungsabriss und das ganze Ding würde runterfallen vor der Bahn. Ja. Und dann hat man halt wirklich, und das ist so auf einem Meter ungefähr, muss man das schon hinbekommen, diesen Abfangpunkt, wo man es halt mit dem Ruder so hinkriegen muss, dass von diesem Winkel, mit dem man auf die Landebahn sozusagen zurast, das Ding das Flugzeug also mindestens parallel wieder zur Landebahn hinkriegt. Und dann zieht man halt die Nase ein Stück hoch, eben um langsamer zu werden. Und das Ziel ist, so langsam wie es geht aufzusetzen, weil das halt die wenigste Belastung ist für das Flugzeug beim Aufsetzen und man halt das Ding so halt nicht kaputt macht. Mhm. Ja, und dann zieht man halt ein Stück und ja, wenn man zu viel zieht, kenne ich auch aus eigener Erfahrung,
dann sackt man
da dann sackt es runter, dann
genau.
Ja, ist der Fluglehrer
nicht so begeistert.
Nicht so begeistert mehr. Ja, und ja, also da, dort an der Stelle ist es halt immer ganz wenig zu ziehen, damit halt das Flugzeug richtig schön ausschwebt. Und dann, wenn es wirklich nicht mehr flugfähig ist, dann setze ich es halt auf dem Hauptfahrwerk auf. Das Bugfahrwerk ist eigentlich noch in der Luft. Und ja.
Ja.
Das also ist so. Das, und das kann man halt, finde ich zumindest, auch am Flugsimulator schön üben. Ich meine, der Standard, ne, das war so bei mir das erste Aha-Erlebnis. Ne? Ich kannte halt viel nur so Flugsimulator und wenn man das dann das erste Mal macht, das ist also ja was ganz anderes. Mhm. Das ist so wie, ne, wenn man ein Konzert zu Hause auf DVD guckt und dann live ein Konzert ist. Das sind eben, das gibt so Unterschiede zwischen richtigem Leben und solchen Sachen.
Alles richtig.
Ja, aber Landung, das ist, da muss wirklich, da kommt wirklich alles zusammen. Mhm. Und das ist Training, klar.
Ja, genau, Erfahrung macht's, glaube ich. Hoffe ich.
Aber man braucht schon so ein paar Landungen, bevor man.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da, wie gesagt, auch ein bisschen Probleme und habe da noch Zusatztrainingseinheiten bekommen. Und dann irgendwann war ich dann Landemeister, so mehr oder weniger. Aber es ist auch so eine Sache, was auch immer, also was vielleicht in den Köpfen der Passagiere nicht so drin ist. Bei der Landung wird natürlich jedes Mal auch immer ans Durchstarten gedacht. Also wenn die Landung nicht stabilisiert ist, weil irgendwie die Geschwindigkeit zu hoch ist oder plötzlich irgendeine Windböe kommt oder so oder irgendwas nicht richtig läuft, so wie es laufen soll, dann wird durchgestartet. Und das heißt, also man geht wieder in so eine Art Startphase über. Man schiebt den Schub wieder voll rein und steigt dann über der Landebahn, um wieder nach vorne zu kommen. Und versucht es dann nochmal an der Stelle. Also da gibt es viele, viele Gründe, die dazu führen können, dass man wieder durchstartet. Im richtigen, also im Airline-Business sieht man das jetzt nicht so häufig, aber es passiert schon auch hin und wieder mal, dass sowas gemacht wird.
Hm. Ja, und die nächste Sache, das hatten wir auch noch, glaube ich, gar nicht so genau besprochen. Dann kann es ja sein, dass der Idealfall ist, dass man halt gegen den Wind landet. Dummerweise richtet sich der Wind nicht immer nach der Landebahn, sondern der pfeift meistens. Meistens pfeift er von der Seite. Das heißt, ich muss halt meine Nase noch so ein bisschen in den Wind drehen, ne?
Ja.
Um das Ganze auszugleichen. Muss aber also praktisch die Linie, auf der ich fliege, geht schon gerade zur Landebahn. Ne? Das Flugzeug ist aber ein bisschen verdreht. Das heißt, auch das muss ich irgendwie noch ausgeglichen bekommen, zumindest beim Landeanflug.
Genau, und das ist, da hatten wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, da gibt es so eine Phase auch, das ist dummerweise genau auch diese Phase, in der ich dieses Aus, dieses, was habe ich denn gesagt, ja, den Flair mache.
Auffangen, nee.
Das Abfangen, genau. Abfangen. Ja, an der Stelle richtig gleichzeitig noch, man kann es auch ein bisschen eher machen, es kommt immer wieder darauf an, wie die Technik jetzt genau gelehrt wird, in der Phase richtig die Flugzeuglängsachse mit der Bahn aus. Wenn ich Seitenwind habe, fliege ich ja immer so ein bisschen mit der Nase schräg zur Bahn, kann man sagen. Also wenn der Wind von rechts kommt zum Beispiel, halte ich mein Flugzeug etwas nach rechts. Das heißt, die Nase zeigt nicht auf die Bahn, sondern auf eine Stelle rechts von der Bahn. Und trotzdem fliege ich auf die Bahn zu. Also wenn man sich den Weg über Grund anguckt, dann geht das gerade auf die Bahn zu. Und dann muss ich an der Stelle kurz vor dem Aufsetzen das Flugzeug ausrichten, sodass ich die Längsachse auf der also parallel zur Bahn habe, denn mein Fahrwerk macht das ja nicht mit, wenn ich da schräg aufsetze.
Ja, klar. Will ich eigentlich nicht um die Kurve.
Genau, es gibt zwar, ich habe das mal irgendwo gesehen, es gibt tatsächlich Flugzeuge oder so Militärtransporter waren das, glaube ich, die konnten ihre Fahrwerke um bis zu 15 Grad drehen, um sowas nicht machen zu müssen. Das heißt, krass, die haben einfach dann ihr Fahrwerk so gedreht, dass sie trotzdem mit schräger Nase aufsetzen konnten. Aber das ist natürlich nicht so der Standardfall. Und deswegen macht man das so. Und um das auszugleichen, dass man dann nicht wegdriftet, also normalerweise ist es ja dann eigentlich so, dass der Wind einen rüberbläst über die Bahn. muss man dann mit dem Querruder das wieder ausgleichen. Das heißt, man ist dann so ein bisschen schräg. Die eine Tragfläche ist ein bisschen höher als die andere. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man sich das mal irgendwo auf YouTube oder so anguckt. So, da gibt es so Videos, tolle Crosswind Landings, also Seitenwindlandungen. Da wird das gemacht, da wird kurz vor dem Aufsetzen die Flugzeugnase so ausgerichtet, dass sie parallel zur Bahn ist. Aber dafür ist das Flugzeug dann so ein bisschen seitlich gekippt. Das heißt, ich habe dann so einen sogenannten Schiebeflug. Das heißt, die Luft kommt von schräg vorne und nicht mehr genau auf die Nase.
Ja. Kann man notfalls auch ohne Fahrwerk landen, wenn das nicht ausklappt oder so, wenn da irgendwelche Sachen passieren?
Mit viel Funkenflug bestimmt.
Ja, ja, also das geht, das ist auch es ist vorgesehen. Also der Flugzeugbauer muss zumindest daran denken, dass das mal passieren könnte. Ja. Man möchte es natürlich nicht machen. Also bei uns war das so, bei uns ist es zum Glück niemandem passiert, aber das war so, dass wenn das jemandem passiert wäre, wäre das so der Spott schlechthin gewesen. Ja, ja, also das ist schon möglich, aber gerade bei so einem Propellerflieger, wenn der Propeller dann sich aufsetzt, in die Landebahn gräbt, das ist nicht so witzig. Und es gibt es aber auch bei Verkehrsfliegern, das passiert auch ab und zu mal wieder, dass so eine Bauchlandung stattfindet. Ist nicht besonders toll fürs Flugzeug, aber und natürlich auch ein bisschen gefährlich, oder ein bisschen gefährlich ist vielleicht untertrieben. Mhm. Feuergefahr natürlich ziemlich hoch und es gibt auch einige Sachen, also einige Unfälle sicherlich, wo das zu Feuer geführt hat. Aber es gibt auch Beispiele, wo das gut gegangen ist, wo die Bauchlandung gut geklappt hat. Und es ist auch wieder so eine Sache, bei den großen Fliegern ist das alles mehrfach ausgelegt. Also es gibt dann viele Möglichkeiten, wie ich das Fahrwerk doch noch ausfahren kann. Es gibt sogar so eine kleine Handkurbel im Cockpit, selbst bei großen Fliegern. Mhm. Damit kurbel ich aber nicht das Fahrwerk aus, sondern ich kurbel eigentlich nur so einen Haken weg und das Fahrwerk selbst fährt dann oder klappt durch die eigene Schwerkraft aus.
Also fährt raus.
Ja. Das wäre ein bisschen anstrengend, so ein riesiges Fahrwerk da per Handkurbel auszukurbeln. Wir haben das auch in der Ausbildung gemacht einmal. Also wir hatten ein elektrisches Fahrwerk und wir haben dann einmal so einen Trainingsflug gehabt, da haben wir die Sicherung rausgezogen vom Fahrwerk und dann per Handkurbel das Ganze ausgekurbelt. Das war ganz witzig, weil die Handkurbel irgendwo auf dem Rücksitz ist und man muss dann immer wieder fliegen, dann muss man ein Stück kurbeln und dabei verändert sich wieder Aerodynamik, genau. Das heißt, das Flugzeug nickt nach unten, ich muss wieder nach oben trimmen, dann kurbel ich wieder weiter, es nickt wieder nach unten, ich muss wieder nach oben trimmen.
Und ihr habt das war ganz nett. Rechtzeitig vorher gewusst, dass das Fahrwerk nicht ausfährt, weil meistens ist es ja dann beim Landeanflug.
Ja, genau. Also in dem Fall müsste man dann wirklich einfach, wenn man es merkt, das Fahrwerk fährt nicht aus, wieder wegfliegen vom Platz und dann in aller Ruhe in einem abgelegenen Bereich das Fahrwerk ausfahren. Und bei uns war es dann so, wir haben es einfach nur trainiert, wie man es manuell ausfährt, ohne dass wir einen Landeanflug gemacht haben.
Ja, naja. Wenn man sich dieses ganze Landeding überlegt, was man da alles zusammenbringen muss und sich dann mal anguckt, wie die so mit Kampfjets, ne, wo wir vorhin schon sagten, gerade im Langsamflug fliegen die Dinger überhaupt nicht stabil. Sowas landen die auf so einem kleinen Punkt mitten im Meer, also auf so einem Flugzeugträger.
Aber
das ist irgendwie irre. Also, das ist ganz schwer vorstellbar, dass es überhaupt Menschen schaffen.
Ja, ja. Aber haben die da nicht noch spezielle irgendwie?
Da gibt es auch so Fanghaken.
Ja, ja, so Fanghaken.
Aber trotzdem, die zu treffen ist ja auch nicht.
Ja, das mal diesen Fanghaken. Also, ne, ich kann von mir sagen.
Na, ich glaube, da gab es doch so im Zweiten
Weltkrieg. Dicht am Aufsetzpunkt überhaupt nur die Bahn getroffen.
Ja,
das ist schon nicht schlecht. Ne?
Na, ich glaube, da gab es doch auch so Amphetamine, dass die Piloten dann kurz vorher sich sowas reingehauen haben, und um das dann genau zu treffen, nach 12 Stunden Flug, weil sonst wären sie wahrscheinlich vorbeigeflogen.
Ja, nee, also, das ist auf jeden Fall.
Also das ist schon
eine Leistung. Absolut, ja, ja. Ja.
Und die haben ja vor allen Dingen keine andere Chance. Ne?
Ja, ja,
die müssen ja dort unten auf dem Ding wieder runterkommen. Also im Wasser landen ist, glaube ich, nicht unbedingt die Alternative.
Also Wasserlandung ist generell ungern gesehen, aber es gibt ja auch Beispiele, wo das geklappt hat. Ne? Dieser eine Flieger, der da im Hudson River gelandet ist, das war schon ein sehr großes Glück. Dass das so geklappt hat. Also sonst Notwasserungen sind eigentlich in den meisten Fällen nicht gut gegangen in der Verkehrsfliegerei.
Na gut, aber wir haben das alles gut gemeistert. Wir sind jetzt unten. Und wir rollen dann, wo auch immer uns der Turm sagt, dass wir hinrollen.
Ja, genau. Und dann gibt es so viel eigentlich nicht mehr zu beachten. Also dass man natürlich alles ordnungsgemäß wieder festkettet. Bei uns war das so, wir hatten so Ketten, mit denen wir die Flugzeuge am Boden festgemacht haben, falls mal ein Sturm kommt. Und ja, dann, wenn man jetzt nur so für sich geflogen ist, ist das dann eigentlich schon alles vorbei. Aber In der Ausbildung gibt es dann natürlich noch eine große Auswertung mit dem Fluglehrer hinterher. Das kann sich eine ganze Weile hinziehen.
Na, auch so gibt es dann noch viele Bücher, die noch gefüllt
werden. Ja, genau. Da Papierkram. Oh, hier, oh. Das habe ich schon wieder verdrängt. Das ist ja ziemlich haarig. Da, also wir hatten, glaube ich, 5 verschiedene Stellen, an denen wir unsere Flugzeiten eintragen mussten. Einmal ins deutsche Flugbuch, dann ins amerikanische Flugbuch, dann noch in so ein Computersystem, dann noch in ein altes Computersystem, was nach uns abgeschaltet wurde. Und also das war echt Spaß. Also diese tollen Dokumentationssysteme, in denen man dann alle Zeiten einträgt. Dann gibt es natürlich bestimmte Mindestzeiten, die man für den Lizenzerwerb haben muss. Und die mussten ganz genau stimmen. Dann musste man das mit verschiedenen Büchern abgleichen. Also ich habe da ungefähr 3-4 Tage nur damit verbracht, meine Zeiten zu korrigieren und im Papierkram rumzuhängen. Also das ist dann die Schattenseite.
Ja, das ist halt so der nächste, wo ich mir so vorstelle, im Jahr 2012, wo man noch eine Menge Innovationen durch Rechentechnik.
Ja, ja, aber das sind die unbelehrbar. Also ja, nee, Papier das geht nicht so schnell verloren aus dem Cockpit. Ja.
Ich glaube, das ändert sich nicht.
Ja, das ist, da hat man sowieso den Eindruck, so die Flug, also die ganze Luftfahrt ist so ein bisschen so ein konservatives Ding. Also die beharren gern auf den Sachen, die schon jahrelang funktioniert haben, weil sie eben wissen, das funktioniert. Warum sollten wir was Neues benutzen? Und dann sind solche Sachen, das dauert dann immer ewig, bis das durch irgendwelche Behörden durch ist, dass man zum Beispiel nicht mehr seine ganzen Start- und Landetabellen mit sich führen muss, sondern dass man einfach nur einen Laptop hat, wo das alles drauf ist. Aber es geht jetzt schon langsam dahin. Also bei den Lufthansa-Flugzeugen an Bord sind für die gesamten Papiersachen jetzt schon so kleine so Workpads im Einsatz, also so kleine Tablet-PCs, auf denen eigentlich so gut wie alles auch mit dem Computer erledigt werden kann. Mhm. Spart ja auch Gewicht, da ist man natürlich dann wieder pingelig, ne? Wenn man nicht so viel dicke Bücher mitnehmen muss.
Ja, na gut, dann machen wir die Anschnallzeichen aus und gut.
Können wir aussteigen. Tanken wieder. Ja, wird das dann direkt nach der Landung betankt? War das bei euch so? Oder werden die erst wieder, wenn klar ist, dass das wieder fliegen soll, wieder betankt?
Also eigentlich war es bei uns so, dass das waren ja ziemlich viele Maschinen und die Tankwagen sind immer überall so ein bisschen rumgefahren und die hatten so eine Kreidemarkierung, die sie dann am Bugrad angemacht haben, wenn sie schon voll getankt waren. Dann haben sie einfach immer nur geguckt, okay, da fehlt noch was, den tanken wir wieder voll.
Also die wurden immer komplett voll getankt, oder? Ja, wurde genau das berechnet, wie viel Sprit da rein muss?
Also im Normalfall wurden sie voll getankt, unter bestimmten Umständen, zum Beispiel diese Kunstflugsachen, da durfte man ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten. Oder wenn jetzt mal 4 Leute mitfliegen sollten, dann musste man das nochmal vorher anmelden und dann wurde da Bescheid gesagt. Aber das wurde eigentlich immer so aufgetankt. Ja, im Linienverkehr ist es natürlich so, da wird dann ganz genau mitgeteilt, wie viel getankt wird, denn jede Tonne zu viel bedeutet wieder, ich habe mehr Verbrauch. Ne? Ja. Und da ist es tatsächlich so, da wird vorher genau ausgerechnet, wie viel Sprit brauche ich mindestens gesetzlich. Und dann kann der Pilot noch entscheiden, okay, ich nehme noch so und so viel mehr mit, denn ich habe die Erfahrung auf der Strecke, ist immer mal wieder ein bisschen Stau auf dem Ankunftsflughafen oder es gibt meistens Wetterprobleme oder so. Also da gibt es dann immer noch eine Entscheidung und der bestellt dann den Sprit und der wird dann getankt.
Okay.
Wird sowas gemacht, dass die Fluglinien halt optimieren, wo gerade Sprit billig ist?
Also auf jeden Fall, ja. Also da wird auch geguckt, da gibt es tatsächlich auch so Vorausberechnungen. Und es ist zum Beispiel auch hier in Dresden so, dass der Sprit hier ein bisschen teurer ist als in Frankfurt, weil dort viele Anbieter sind. Und gerade auf diesen kurzen Flügen von Frankfurt nach Dresden zum Beispiel kommt es schon mal vor, dass der Sprit für den Rückflug gleich komplett mitgenommen wird. Das macht bei so kurzen Flügen nicht viel aus. Bei Langstreckenflügen ist das natürlich undenkbar. Also dort will man möglichst leicht abheben, denn dort ist dieser Anteil, den ich an Sprit schon allein deshalb mehr mitnehmen muss, weil ich schwerer bin, deutlich größer als bei solchen kurzen Flügen.
Gerade bei so einem Transatlantikflug wäre es jetzt, glaube ich, auch ein
bisschen nicht, unsinnig, nicht möglich,
noch den Sprit für den Rückflug mitzunehmen. Nee, ja, schon klar. Sein. Ja, weil du gerade Wetter angesprochen hattest und vorhin mal gesagt hattest, dass zumindest bei Instrumentenflug du eigentlich bei so gut wie jedem Wetter fliegen kannst, ist es wirklich so ungefährlich, durch ein Gewitter durchzufliegen? Wenn es jetzt starker Wind ist?
Nein. Also Gewitter werden generell gemieden. Also man möchte, Gewitter ist so eigentlich auch so eines der schlimmsten Phänomene für die Luftfahrt. Es gibt viele Sachen, die daran stören. Einerseits natürlich die starken Windscherungen. Das heißt, ich kann plötzlich in Geschwindigkeitsbereiche kommen, in die ich gar nicht möchte. Dann habe ich natürlich unheimliche Turbulenz, was wieder auch eine Belastung für das Flugzeug darstellt und nicht besonders bequem ist für die Passagiere. Dann auch ein großes Problem Hagel. Also da ist es ja meistens so, dass oben in der Luft noch mehr los ist, als dann wirklich unten am Boden ankommt. In so einem großen Gewitter kann richtig viel passieren. Das kann das Flugzeug beschädigen. Also Blitzschlag, da gibt es ganz viele Sachen, die da gefährlich sind. Bei Blitzschlag muss man dazu sagen, es gibt natürlich dieses Phänomen des faradäischen Käfigs. Das heißt, ich sitze da drin und kriege von dem Blitz nichts mit, auch wenn er durch mich durchschlägt.
Ich glaube, das ist alles nur Theorie.
Das stimmt schon soweit, aber wenn, also es gibt auch Fälle, wo so ein Blitz durch so ein Flugzeug durchgeschlagen ist oder eingeschlagen. Und es ist wirklich so, dass innen nicht viel passiert, aber trotzdem ist sowas natürlich nicht gut für ein Flugzeug, denn die gesamten elektrischen Systeme, die da an Bord sind, haben natürlich dann massive Störungen und so. Und die Zelle kann trotzdem auch ein bisschen beschädigt sein. Also es gibt, ich habe schon mal so ein paar Bilder gesehen von so einer Außenhaut, wo ein Blitz eingeschlagen ist. Da ist wirklich dann wie so ein kleines Brandloch an der Stelle, wo der Blitz in den Rumpf reingeht und an der anderen Stelle geht er wieder raus. Also es ist nicht ganz ungefährlich, aber es ist vielleicht nicht so gefährlich, wie man jetzt glauben möchte. Da kommt ein Blitz und der schlägt hier durch und so. Also es ist vor allen Dingen ein Problem, dann die ganzen Sensoren noch intakt zu haben hinterher und die elektrischen Systeme. Ja, also Gewitter? Nein. Ja. Lieber nicht. Also es ist immer so eine Sache auch natürlich, man hat extra Wetterradar an Bord, also vorne in dieser Nase, die ist extra nicht aus Metall, das sieht man manchmal ganz gut. Da ist so ein Wetterradar drin bei den großen Fliegern und damit kann ich Niederschlag oder Feuchtigkeitsteilchen in der Luft kann ich damit finden. Und dort, wo diese Werte extrem sind, dort sind meistens auch Gewitter und die werden eigentlich immer umflogen, wenn es irgendwie geht. Also das will man auch keinem Flugzeug zumuten, sowas. Das ist so eine große Ausnahmesituation. Dort will man auch nicht mit seinem Instrumentenflug reinfliegen. Hm.
Wobei man dazu noch sagen muss, dass eine Sache bei den Gewittern ist ja auch, kann man sagen, da gehe ich halt ein bisschen höher. Die Gewitterwolken gehen meistens auch ziemlich hoch, ne?
Ja, genau. Also Gewitterwolken können eigentlich unheimlich hoch werden, bis zu 16 Kilometer hoch in den Tropen zum Beispiel. Und so hoch fliegt man auch mit keinem Flugzeug. Das heißt, es bringt da nicht viel, nach oben zu fliegen. Man muss da wirklich drumherum fliegen. Drunter durch ist auch keine tolle Idee. Mittendurch erst recht nicht. Es kommt auch natürlich immer ein bisschen auf die Intensität an. Also es gibt schwächere Gewitter, wo vielleicht einfach mal gesagt wird, okay, da fliegen wir jetzt durch. Also es gibt zum Beispiel in der Nähe des Äquators gibt es so eine Zone, wo eigentlich ständig Gewitter sind und das ist so ein Grundproblem für Flieger, die von der Nordhalbkugel auf die Südhalbkugel wollen, wie zum Beispiel auch dieser Air France-Flieger da aus Rio nach Paris wollte, glaube ich. Und da gibt es immer diese Zone, in der stärkere Gewitter sind und da muss man sich irgendwo einen Weg suchen, der möglichst schadenfrei ist. Und dann sucht man sich die dünnste oder die Stelle aus, wo am wenigsten Wetteraktivität zu erwarten ist. Und wenn es die nicht gibt, dann hat man ein Problem mit dem Atlantik.
Ne? Ja, da kann man dann nur noch hoffen.
Ja.
Ja, ja, eine Sache, über die ich eigentlich gerne noch reden wollte, hätten wir vielleicht auch am Anfang machen können. Wie wird man denn Pilot?
Mhm. Ja, also es gibt viele verschiedene Lizenzen erstmal, die man erwerben kann. So das Klassische ist eigentlich dieser Privatpilotenschein. Dann gibt es ja, wie gesagt, also diesen UL-Schein, da weiß ich jetzt auch nicht so viel drüber. Vielleicht
kann ich was zu sagen.
Okay. Ne? Ja, dann gibt es den Segelflugschein, das ist nochmal komplett parallel dazu eigentlich. Also der Privatpilotenschein ist für Motorflieger gedacht. Dann gibt es den sogenannten CPL, das ist also Commercial Pilot License, so eine Art Berufsflugzeugführer. Das heißt jetzt nicht, dass man bei einer Airline arbeitet, sondern dass man beruflich fliegt, zum Beispiel für Vermessungsflüge oder für solche ähnlichen Sachen.
Transport vielleicht?
Nee, auch nicht unbedingt. Also wenn es eine richtige Airline ist, dann braucht man so den sogenannten ATPL, Airline Transport Pilot License heißt es. Das ist so dieses, das, was ich jetzt auch machen möchte. Und davon gibt es auch noch so eine Art Sonderform. Das ist der MPL.
Multi-Crew Pilot License, also für mehrere Piloten. Das wird nur von den Airlines selber angeboten. Das heißt, man kriegt erstmal so eine Art abgespeckten ATPL und fliegt dann für die Airline und bekommt den dann automatisch ausgehändigt. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch, diesen MPL. Das ist ein relativ neues Konzept. Man will wieder Schulungskosten sparen, denn so eine Ausbildung ist relativ kostenintensiv. Vor allen Dingen.
Kannst du sagen, wie viel?
Kommt drauf an. Also ich würde mal so grob sagen, 80.000 bis 120.000 Euro, die gesamte Ausbildung für den Verkehrspilot. Plus, minus, kommt immer drauf an, wie das genau gemacht wird. Und das ist natürlich viel Geld, was man da in die Hand nehmen muss. Und deswegen gibt es dieses Konzept, dass die Airline sozusagen sagt, okay, du musst nicht ganz so viele Flugstunden auf einem großen Flugzeug haben, sondern du machst die dann mehr, während du schon arbeitest, mehr oder weniger. Und dann ist noch jemand dabei, der sich das mit anguckt, beziehungsweise es gibt bestimmte Beschränkungen, die man dann noch nicht, also dass man das noch nicht darf. Und da gibt es auch wieder ganz viele einzelne Regelungen, wie viele Stunden man jetzt für die entsprechenden Lizenzen machen muss. Und es gibt, also es gibt in Deutschland zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, da ranzukommen. Also den PPL kann man eigentlich an vielen kleineren Flugplätzen machen. Da gibt es meistens so Flugschulen. Ist aber auch recht teuer natürlich. Also man muss eigentlich für alle Pilotenlizenzen relativ viel Geld in die Hand nehmen. Aber es gibt natürlich auch Fluglinien, die sich Leute auswählen, die sich da beworben haben und dann das mitfinanzieren. Das ist natürlich auch immer eine ganz nette Sache. Also ich mache jetzt bei der Lufthansa die Ausbildung in Kombination mit einem Studium und ich muss erst was bezahlen, wenn ich auch eingestellt werde. Das ist ganz nett. Und,
das heißt, du musst aber trotzdem für deine...
Genau, also nicht alles, aber einen Eigenanteil habe ich trotzdem, den ich mit zurückzahlen muss.
Okay, und dann geben sie dir noch 1,50 € im Monat und den Rest von deinem Gehalt, den behalten sie gleich ein.
Ja, naja, gut, so schlimm ist es nicht. Aber man zahlt da schon einige Jahre nochmal was mit ab. Ja. Aber ich meine, da kann man sich trotzdem nicht beklagen. Also die kümmern sich da schon sehr darum, dass man einerseits alles lernt, was man zu lernen hat und betreuen einen auch sonst ganz gut. Wenn man einmal in diesem Programm drin ist, dann geben sie sich schon Mühe, dass man da... gut durchkommt und so weiter, wenn man erstmal die Aufnahmetests bestanden hat.
Ja, ist ja auch in deren Interesse, glaube ich.
Ja, genau. Wenn sie einmal sagen,
in der Mitte abzubrechen. Genau. Und,
ja. Ja, das Teure daran ist meistens, sind meistens die Flüge auf den größeren Maschinen dann am Ende. Ne? Also da sind so eine Flugstunde ist unheimlich teuer. Und deswegen, weil man die ja leider haben muss oder zum Glück haben muss, gehen die Kosten da bei solchen Ausbildungen extrem in die Höhe dann. Ja, wie wird man Pilot? Also,
nee, und bloß ja. Bleiben wir jetzt mal dabei. Mhm. Wenn du die Ausbildung fertig hast, musst du dann noch eine extra Lizenz machen für einzelne Flugzeuge oder hast du dann sowas schon mit dabei?
Genau, das ist auch noch so eine Sache. Es gibt einmal diesen allgemeinen ATPL und dazu gehört aber für die einzelnen Flugzeuge, die man fliegen möchte, ein sogenanntes Type Rating. Das ist also für den einzelnen Typen zugeschnitten. Das geht dann relativ schnell, also relativ gut. Das sind einige Wochen bis Monate. Und da wird man speziell auf den einzelnen Typ ausgebildet. Und das hat dann immer auch gleich eine Verbindung zu der entsprechenden Airline. Also bei Lufthansa ist es jetzt so, dass sie zum Beispiel den Airbus 320 nutzen, dass man das dort angeboten bekommt. Oder auch Lufthansa Cityline hat die Embraer, das ist so ein brasilianischer Regionalflieger. Relativ neu, sieht man jetzt nicht so häufig. Dafür gibt es auch ein sogenanntes Type Rating und dann bewirbt man sich auf einen entsprechenden Platz und dann bekommt man auch das Type Rating dazu. Und dann ist es so, wenn man das einige Jahre geflogen ist, kann man sich auch noch auf ein anderes Muster bewerben und macht dann wieder diese entsprechende Ausbildung, die dann so, ja, je nachdem, ob es jetzt nur eine Art Umschulung ist auf ein ähnliches Muster oder was komplett anderes, einige Wochen bis einige Monate gehen kann.
Okay, und da geht es dann darum, dass du weißt, wo die Knöpfe sind.
Ja. Genau, also.
Und auch ein bisschen wahrscheinlich, wie sich das Ding in der Luft verhält, oder?
Genau, also da wird auch viel im Simulator dann gemacht, natürlich. Und es sind genau die ganzen einzelnen technischen Feinheiten. Wie funktioniert das? Was passiert, wenn das und das ausfällt? Also die meiste Theorie beschäftigt sich ja immer mit irgendwelchen Katastrophen. Also sagen wir mal, 10% des Wissens, was man da so bekommt, bezieht sich auf den tatsächlichen Flugablauf und die anderen 90% kümmern sich darum, was passiert, wenn. Was passiert, wenn der Motor ausfällt, wenn die Klimaanlage kaputt ist.
Ja, also als Fluggast finde ich das gar nicht schlecht.
Ja, und das ist ja nun mal auch so. Also zum Glück ist es ja so, dass im normalen Flugbetrieb wenig schief geht und das wird dann immer im Simulator extrem trainiert. Also da wird man jedes Mal ordentlich ins Schwitzen gebracht. Und das findet auch immer regelmäßig statt. Also zweimal jährlich muss man da zum Simulator-Training und dann brennt alles oder das und das ist kaputt. Und da wird man regelmäßig wieder geprüft auf solche Notfälle.
Wie realistisch ist sowas? Also ich meine, wir hatten ja vorhin schon diese Beschleunigungskräfte, also diese schlimmstenfalls 3 oder 4G, wird das da auch simuliert oder ist das letzten Endes nur ein Cockpit-Nachbau mit einem quasi Bild? Oder wie ist das, also wie kann man sich das vorstellen? Wie realistisch ist sowas, wenn man jetzt einen Tag in einem Flugsimulator zubringt und dann im Vergleich zu dem Flugzeug, wenn man das jetzt wirklich fliegt?
Ja, es gibt verschiedene Abstufungen. Also zum Beispiel war es bei uns so, wir hatten so eine Art Trainingsgerät, wo nur die Prozeduren geübt wurden, also der Ablauf des Fluges und man konnte damit schon richtig gut fliegen, aber es gibt dann auch noch sogenannte Full-Flight-Simulatoren. Das sind also Simulatoren, die auf so Hydraulikstelzen stehen, okay, die sich mitbewegen und dort kann man schon erstaunlich realitätsnahe Resultate erzielen. Also natürlich so 3G oder so, das geht natürlich nicht. Ne? Da müsste man den irgendwie schleudern lassen oder so. Aber man kann zum Beispiel dieses in den Sitz gedrückt werden beim Start. Ne? Dann ist es ja auch so, dass der Kaffee nicht spiegelglatt ist, sondern so ein bisschen schräg nach hinten gekippt wird. Das simuliert er tatsächlich, indem er einfach den Simulator so ein bisschen rumkippt. Also man kriegt dann den Horizont innen so angezeigt, als ob er gerade wäre, aber der Simulator mitsamt Horizont kippt dann um. Also diese Effekte sind alle mit eingebaut und da wird auch richtig viel Geld in die Hand genommen, um das möglichst realistisch zu gestalten. Und das kommt immer ein bisschen drauf an, was man gerade üben möchte. Da gibt es verschiedene Simulatoren. Manche sind richtig realitätsnah für so Sachen wie Landetraining. Andere wiederum, wo es nur darum geht, dass man bestimmte Abläufe übt oder so, die werden jetzt nicht so super realistisch gestaltet. Also da gibt's verschiedene Systeme, sag ich mal. Und es wird natürlich immer besser. Also die lassen sich immer mehr Sachen einfallen. Und vor 40 Jahren, denke ich mal, waren die Simulatoren nicht ganz so toll wie heute. Bin ich mal relativ sicher davon überzeugt.
Wenn man über New York geflogen ist, hätten die noch 2 Türme dort.
Ja. Wollte jetzt geupdatet sein. Ja.
Nee, aber nochmal ganz kurz zu der Ausbildung. Also ich nehme an, du hast eine ganze Menge Theorie. Dann hast du jetzt schon erzählt, wart ihr halt in USA und seid dort praktisch Motorflugzeuge, Einmotorige geflogen. Ein bisschen Kunstflug war dabei. Erzähl mal, was da so die Eckpunkte von so einer Ausbildung sind. Ja.
Also es ist so, es gibt es einmal nur als Ausbildung, nur in Anführungszeichen und als Kombination mit dem Studium. Die meisten Leute machen die Ausbildung. Die dauert, wenn alles gut geht, sogar nur 2 Jahre, also 24 Monate. Dann aber auch wirklich am Stück, also wenn das wirklich
ist schon ganz schön
ratzfatz durchgeht. Ja, und das, also da gibt es immer viele, die sagen, was? Ich dachte immer, Piloten haben 7-jährige Ausbildung oder so, aber es ist eigentlich nicht so, aber es ist sehr, sehr viel, was man in der kurzen Zeit lernt. Also man wird da, die Leute, die da hinkommen, sind auch oder müssen entsprechend motiviert sein. Es ist 1 Jahr Theorie ungefähr. Dann geht man zum Luftfahrtbundesamt und schreibt dort den großen Theorieschein. Das steht mir jetzt bevor im Februar. Und dann kommt die praktische Ausbildung, beziehungsweise es gibt auch Abläufe, wo das so ein bisschen geschachtelt ist, wie bei mir, da habe ich jetzt schon ein bisschen Praxis gemacht. Und da geht man für 5 Monate nach Amerika. Das liegt zum einen daran, dass dort erstens das Wetter fast immer gut ist, um nach Sicht zu fliegen, was ja in Deutschland nicht unbedingt der Fall ist. Und man hat mehr Platz und das Fliegen ist auch deutlich billiger dort. Also man hat mehr Platz in der Luft. Das ist nicht so viel los da. Und dann kommt der zweite Teil der fliegerischen Ausbildung, das ist dann auf so einem kleinen Business Jet, das ist auch eine Cessna, Citation. Das ist auch relativ neu jetzt erst im Rahmen dieser MPL-Ausbildung, also diesem neuen Konzept, was die Airline ins Leben gerufen hat. Das sind auch
das ungefähr. Das ist jetzt aber bloß Lufthansa, die das so machen. Das ist nicht. Das
ja, Air Berlin macht das, glaube ich, auch. Ja. Und es gibt auch noch ein paar andere Airlines in Europa, die das jetzt neu gestartet haben, dieses System. Aber es ist noch nicht so ganz anerkannt. Also, das muss ich erst noch ein bisschen zeigen, ob das was bringt oder ob das irgendwie nicht so toll ist. Also, viele, viele meckern da drauf rum, weil die Anzahl der Stunden im Flieger natürlich geringer ist. Aber letzten Endes holt man das ja dann auch nach, indem man im richtigen Flieger sitzt später. Ja, und genau, dann kommt diese Ausbildungsphase und die ist auf Instrumentenflug ausgelegt. Das heißt, das ist eigentlich vom Ablauf schon fast so, wie ich es im großen Airliner habe. Da fliegt man dann von Bremen aus, dort ist ja auch die Flugschule. Nicht mehr nach Sicht, sondern nach Instrumenten. Und die gesamte Bedienung des Flugzeugs ist schon sehr, sehr ähnlich zu einem richtigen Airliner. Das heißt, dort gewinnt man eigentlich so die Erfahrung für diesen normalen Betriebsablauf, den man später auch hat. Ja, und dann kommt die Phase, wo man auf das sogenannte Line Training kommt. Das bedeutet, man fliegt mit dem Flieger, mit dem man dann später auch arbeitet. Da ist dann immer noch ein dritter Pilot dabei, der guckt einem auf die Finger. Und dann wird man so stufenweise in das normale Arbeitsleben eingegliedert. Also es gibt da zum Beispiel so eine Phase, da gibt es ein Landetraining, da sitzen hinten noch keine Leute drin, aber man landet mit einem richtig großen Flieger auf einem etwas abgelegenen Platz und sammelt da eben nochmal diese Erfahrung, wie das eben so ist. Im Simulator ist das ja doch nochmal ganz anders. Und dann nach diesem Landetraining kommt dieses, wie gesagt, dieses Line-Training und da sitzen dann teilweise auch schon Passagiere hinten drin. Das ist natürlich auch viel auch im Simulator, gerade diese ganzen Notfallsachen. Und
die will man ja vielleicht auch nicht.
Will man nicht mit Passagieren machen. Dies ist heute ein Übungsflug. Wir führen heute ein Feuer. Ja, genau. Und dann landet man irgendwann im Cockpit. Und zurzeit ist es leider so, dass die Lufthansa wenig Piloten braucht, beziehungsweise zu viele ausgebildet hat. Also die aktuellen Zahlen sind ungefähr so, dass 800 Piloten in der Ausbildung sind oder schon fertig, die aber noch nicht eingestellt werden. Das heißt, selbst wenn wir dann fertig werden, müssen wir wahrscheinlich noch so 1-2 Jahre warten, bis mal wieder der Bedarf für uns da ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu prognostizieren, weil die Wirtschaft in alle Richtungen schwankt und dann heißt es auf einmal auch, wir brauchen dieses Jahr 300 Piloten und dann heißt es plötzlich, ach, wir brauchen eigentlich gar keine. Deswegen fangen jetzt auch keine neuen Flugschüler an. Uns herrscht so ein bisschen Grabesstimmung in der Flugschule, aber das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Also wie gesagt, letztes Jahr war die Stimmung noch komplett anders und jetzt ist es gerade so ein bisschen in so einer einschlafenden Phase. Es gibt keine neuen Schüler mehr und überall wird das Training reduziert. Also es fangen keine neuen Kurse mehr an, es gehen keine neuen Kurse mehr nach Amerika. Und das stagniert gerade so ein bisschen. Das ist eben das Problem, diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Dann, da kann man nicht viel machen.
Okay, aber für den Fall der Fälle hättest du ja dann noch ein Studium. Was studierst du da?
Genau, also das heißt, der Studiengang nennt sich ILST, Internationale Luftfahrtsystem, Technik und Management. Mhm. Langer Name für ein, normales Studium. Es ist ja so ein bisschen auf Maschinenbau ausgelegt, also die typischen grundsätzlichen Luft- und Raumfahrttechnik-Fächer, die man sonst auch so macht, wenn man ein Luft- und Raumfahrttechnik-Studium macht. Aber auch so ein bisschen der Managementbereich, so BWL und Management als Fach, Luftverkehrswesen. Also ich finde es im Nachhinein echt schön, dass ich das mit dem Studium gemacht habe. Zum einen ist es alles ein bisschen entspannter, dadurch, dass die Zeit ja doch ein bisschen länger ist. Also das geht insgesamt 4 Jahre. Und man hat auch einen schönen Einblick in so den Hintergrund zu diesem Thema. Also das bei der Pilotenausbildung ist es wirklich so, es sind unheimlich viele Fakten, die einem da eingebläut werden, was man alles wissen muss. Teilweise nicht unbedingt praxisorientiert, sondern nur um diesen Theorietest zu bestehen. Und bei dem Studium, da kann man sich wirklich auch nochmal Zeit nehmen, so ein bisschen Verständnis dahinter zu bringen. Und dann hat man auch nochmal ein paar schöne Projekte. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr selber ein ferngesteuertes Flugzeug entworfen und auch gebaut. Das hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es dann nicht richtig gut geflogen ist. Aber das sind so Sachen, die dann noch drumherum einem noch einen schönen Einblick geben und eventuell auch nochmal eine Möglichkeit da, sich neben der Fliegerei nochmal ein paar andere Aufgaben zukommen zu lassen. Das ist eigentlich bei Lufthansa auch ganz nett. Es gibt viele, sehr, sehr viele Piloten, die nebenbei noch eine kleine Zusatzaufgabe im Konzern übernehmen und sich zum Beispiel um irgendwelche Projekte kümmern, wie zum Beispiel, wie kann man bestimmte Sachen im Ablauf der Fliegerei vereinfachen und so weiter. Also da gibt es viel, was da drumherum noch passiert. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, ich würde mal so schätzen, 30-40%, die neben der Fliegerei auch noch so ein bisschen ein paar andere Sachen übernehmen. Was auch mal ganz interessant sein kann vielleicht.
Hm. Ja, naja.
viel erzählt.
Naja,
wir sind mit
fortgeschritten.
Der Zeit. Wahnsinn, wir haben jetzt fast 3 Stunden.
Uff, ja. Ja.
In der Hoffnung, dass uns noch jemand zuhört. Vielleicht machen wir ganz kurz noch die anderen Sachen. Also Segelflug lernt man, glaube ich, am besten, wenn man da zu einem Verein geht. Weil da gibt es hier, muss man halt gucken, wo man so wohnt, ob es da im Umkreis irgendwie so einen Flugplatz gibt. Und da fragt man dort mal nach. Und das Ganze läuft aber ähnlich ab. Also man hat Theorie und Praxis. Und je nachdem, ob man da Zeit gegen Geld aufwenden will, ist, glaube ich, der Standard, dass man da in so einem Verein dann Mitglied wird. Und dann muss man halt mit ran. Das heißt, man muss dann dort arbeiten, weil die Flugzeuge natürlich auch alle gewartet werden müssen, um so einen Flugplatz in Betrieb zu halten. Da ist eben viel zu tun. Ja, und dann hat man halt seine Ausbildung und muss halt auch so verschiedene Sachen machen. Wie vorhin hatten wir dieses Funkzeugnis, muss man dann ablegen und so eine Theorieprüfung und so machen. Und dann fängt man halt an, so zu fliegen. Und hat man halt schon so einen Segelflugschein. UL, also in meinem Fall ist es so, das ist halt ein, da muss man halt auch eine Theorieausbildung haben, dann das Funkzeugnis und so einige Sachen und dann halt auch fliegen. Und da gibt es eine Mindestanzahl von Stunden und Starts, die man da ablegen muss. Und da fängt man halt an, das erste Mal fliegt man natürlich nur mit. Man darf dann schon mal so den Steuerknüppel festhalten. Naja, und dann hat man halt so die ersten Elemente, dass man halt so Kurven fliegt und dann so um die Rollachse so dreht. Ne? Das ist immer links, rechts und muss halt die Flugrichtung dabei halten. Und da gibt es halt so ein paar Elemente, was man dann oben erstmal in der Luft macht. Dann gibt es so abnormale Fluglagen. Das klingt so lustig, also da ist halt, dass man mal richtig zieht und dann mal in so eine Lage kommt, das Flugzeug nach vorne abkippt und dass man halt, wenn man praktisch Kreise fliegt, nicht die Kreise mehr enger und sowas. Alles, ja, und dann fängt man halt so an mit Starten, wo halt das, was man halt ganz schnell lernen muss, ist, was du vorhin ausführlich gesagt hattest, diesen Korkenzieher-Effekt, dass man halt das Flugzeug gerade hält beim Starten. Das ist das komplizierte Ding. Naja, und dann halt landen, ne? Das muss man halt eine Weile lang üben. Ja, und dann hat man das und da ist man für ein paar Tausende dabei. Muss man halt auch gucken, wo sowas geht. Diese Privatpilotenlizenz, von der du vorhin gesprochen hattest, die ist bestimmt so um die 10.000 oder so.
Kann ich überhaupt nicht sagen.
Also nicht ganz
ist genau. Auch schon relativ teuer. Auch dann später, wenn man sich so einen Flieger ausleihen möchte, das kostet relativ viel Geld, glaube ich.
Ja, aber vielleicht auch, aber auch das ist vielleicht interessant. Man kann natürlich, wenn man so einen Schein dann gemacht hat, man muss jetzt nicht sein eigenes Flugzeug haben. Oft sind das auch mehrere Leute, die sich dann eins teilen. Also es sind da 3, 4 oder 5 Leute so, die haben dann ein Flugzeug zusammen und dann kann immer mal jemand fliegen. Oder die vermieten das Ganze dann auch. Da gibt es so Konzepte. Oder man kann halt auf so einen Platz gehen und sich so ein Ding ausleihen. Man muss ja dann auch eine gewisse Anzahl von Stunden jedes Jahr bringen. Es ist also nicht so, dass man wie beim Führerschein fürs Auto das einmal macht mit 19 Jahren, dann 30 Jahre wartet, sondern kann man immer noch einsteigen und losfahren. Also so gesetzlich zumindest. Und das ist eigentlich so die Sache. Was ich jedem, der also nicht Angst vorm Fliegen hat, wirklich mal empfehlen würde, wäre auf so einem kleinen Flugplatz mal nachzugucken, ob die so Gastflüge haben. Da ist man meistens schon für meistens sogar unter 100 Euro dabei. Und da kann man sich in so ein Ding mal mit reinsetzen. Also eine echte Erfahrung ist so ein Segelflugzeug, weil das wirklich so wie auf einem Tischtennisball durch die Luft hüpfen ist. Das ist auf jeden Fall Spaß. Oder es gibt dann halt auch mit solchen kleinen Propellermaschinen, dass man da halt mal irgendwie ein Stückchen mit durch die Gegend fliegen kann. Auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, und vielleicht gewinnt man ja dann so viel Spaß dran, dass man sagt, ja, ich fange mal mit so einer Ausbildung an oder gehe halt öfter mal fliegen. Ja, kennst du dich mit Preisen für Flugzeuge aus?
Nee. Sowieso alles unbezahlbar für mich, im Moment zumindest. Nee, ja. Aber es ist...
Nee, aber das sagt es eigentlich ganz gut. Also Flugzeuge sind
teuer.
Teuer und die ganze Instandhaltung und... Ne,
ja. Also ich glaube, so ein Segelflugzeug, weiß ich nicht, kostet ungefähr so viel wie 1 bis 2 Autos, schätze ich mal, so grob.
Wobei es da natürlich auch große Unterschiede gibt. Also die Dinger, die halten ja auch ziemlich lange, das heißt, man kann da Gebrauchte kaufen. Ja, aber mit 500 Euro ist man da noch nicht dran dabei. Muss man schon ein paar Tausender sparen.
Ja, wenn man sich so einen Airliner kaufen will, kann man so mit mehreren 100 Millionen Euro rechnen. Ich glaube, sowas um die 200-300. Kommt immer drauf an, wie groß der ist und wie neu natürlich. Ne? Mhm. Aber dann hat man den auch 50 Jahre, wenn man den selbst brauchen sollte.
So eine lange Zeit. Naja, das ist ja so ungefähr die Lebenserwartung, die man hat, wenn man seine ersten 200 Millionen gespart hat.
Ja, es gibt ja so einige Fanatiker, so ich glaube John Travolta oder so, der sein eigenes Flugzeug hat und sein eigenes Haus mit Zufahrt zur Landebahn. Also,
da aber ich glaube, er darf selber nicht fliegen, ne? Oder?
Ich glaube gar nicht genau, es kommt immer darauf an.
Er hat einen Piloten oder so.
Naja. Naja.
Gut, wenn man sich ein Flugzeug kaufen kann, kann man sich auch noch einen Piloten da anstellen.
Ja, zu leisten. Naja, aber es gibt ja auch einige, die hier selber gern fliegen. Ja, vielleicht noch ganz kurz so zu den anderen Voraussetzungen. Gesundheitlich, man muss natürlich sich untersuchen lassen, ob man tauglich ist. Für so einfache Sachen, also von mir gesprochen hat, ein Segelflugzeug, ultraleicht oder halt so eine Cessna, da... Ja, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch. Wenn man jetzt bei einer Airline fliegen will, was checken die da
alles? Also das ist ausnahmsweise mal relativ einfach geregelt. Es gibt eigentlich nur so zwei Klassen, die man bekommen kann.
Tauglich oder nicht tauglich?
Nee, also es gibt zwei Tauglichkeitsklassen, also drei. Ja. Entweder nicht tauglich oder Klasse 2, das ist so dieses, was du gerade meintest mit dem... Privatflieger, also da muss man bestimmte Anforderungen erfüllen. Und dann gibt es noch Klasse 1, das ist das für die Berufspiloten. Und es ist eigentlich jetzt nicht so, wie man vielleicht vermuten möchte, dass man da extrem fit sein muss. Eigentlich ist es eher so, dass man insgesamt so einen guten, normalen Gesundheitszustand hat. Also sehr viel Wert wird auf die Augen gelegt. Da haben die auch ganz viele tolle Untersuchungen angestellt. Man kann auch eine Brille haben bis plus 5 und minus 6 Dioptrien, glaube ich. Ach so. Das ist in Ordnung. Also Lufthansa hat da nochmal ein paar höhere Anforderungen, aber es ist also allgemein ist es okay, wenn man mit dieser Brille dann dementsprechend scharf sehen kann, ist es kein Problem. Dann bei den Augen, da gibt es auch ganz lustige Tests, da werden so seltsame Tropfen gegeben, wo man dann nicht mehr fokussieren kann und dann versucht man irgendwie auf seine Uhr zu gucken und sieht nichts, weil alles unscharf ist. Da wird dann im Prinzip getestet, ob die Augen auch ohne Anstrengung mehr oder weniger scharf sehen können und all solche Scherze. Also das wird relativ genau gemacht, aber sonst ist eigentlich da nicht so viel, was einen da einstrengt. So allgemein wird ein bisschen das Herz untersucht, EKG, EEG und solche Geschichten. Es ist jetzt nicht so, dass man da der Supersportler sein muss oder so. Ja. Und
also allgemein fit reicht.
Genau, also das ist eigentlich relativ normal. Größe ist natürlich auch so ein bisschen so ein Problem. Ich bin ja sehr groß, 1,97. Es gab mal eine Grenze von 1,95, die wurde zum Glück auf 1,98 angehoben.
Das ist gerade so.
Sonst hättest du zweimal Schleudersitz
nehmen müssen. Ja, aber es ist... macht auf jeden Fall auch Sinn, habe ich auch gemerkt. Also in dem Cockpit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich gerade so reingepasst. Als ich dann diese beiden Kunstflüge mit Fallschirm hatte, da wurde ich mehr oder weniger an mein Steuerhorn gequetscht. Und da war nicht mehr viel Spielraum. Und nach unten gibt es natürlich auch eine Grenze. Man muss mindestens 1,65 sein.
Macht auch Sinn, sonst kommt man nicht mehr an die Schalter und an die Pedale. Also das ist schon, hat schon alles seine Gründe, dass das so eingerichtet wurde. Aber die, also die gesundheitlichen Bestimmungen sind eigentlich meistens nicht der Grund, dass man irgendwie aus diesem Auswahlverfahren rausfliegt. Da gibt es ja noch viele andere Tests, die dafür sorgen, dass man es eventuell nicht machen kann. Ja, da gibt es es gibt im Prinzip drei Tests. Der erste ist so sehr viel mit Computer, da geht es um so Konzentration, Merkfähigkeit und solche Sachen. Der zweite ist eher so an Gruppenspielen angelehnt, da geht es um Interaktion mit anderen Personen, das natürlich auch ziemlich wichtig ist später. Da fliegen fast die meisten raus, prozentual gesehen. Ja, und dann als letztes kommt dieser medizinische Test, das ist meistens nur noch so eine Formalie, die dann da, also das ist natürlich sehr traurig, wenn man dann da rausfliegt, aber das betrifft zum Glück nur ganz wenige.
Ja, ja, denke ich.
Da würde ich sagen, nach der langen Pause, in der es keinen Pentacast mehr gab, dann gleich so ein Hammer. ja, ich hoffe mal, ihr habt so lange durchgehalten. Es war spannend. Wie immer freuen wir uns über Kommentare auf pentamedia.org. Wir werden noch ein bisschen Shownotes zusammen sammeln. Noch so ein paar YouTube-Videos von ein paar tollen Stunts.
Kann man sich das auch besser vorstellen mit der Querruder und Seitenruder.
Und genau. Ja. Und ja, und nochmal der Aufruf, geht mal zu einem kleinen Flugplatz in eurer Nähe und fliegt einfach mal mit. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, dann tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.